Attention.
Fast live. Aus einem erstaunlich geschmacklos zusammengestellten Sofa-Ensemble, das aus Kostengründen dennoch Teil der dem bisherigen Baufortschritt folgend Ende 2027 endgültig fertiggestellten Michaela Schifrin Lounge werden soll, kommt die Big Show von sportradio360.de. Hier werden Randsporthelden gefeiert.
Hallo, hier ist Thomas Müller.
Hier werden Trainer noch verstanden.
Sie hören Christoph Daum.
Hier wird in erster Linie ausländisch gesprochen.
Hi, this is Pierre Maguire.
Salut, c'est Pierre Garbert.
Hi, this is Joe Sakic.
Die Big Show. Jetzt.
Und also gehen wir sie an. Die Big Show 539 auf Sportradio 360 mit einer netten kleinen Fußballrunde. Mit Marco Hagemann, mit Stefan Hempel, mit Alexi Menüsch. Alle drei über Handy erreichbar heute. Deswegen kleine Vorwarnung, Tonqualität nicht immer ganz, ganz optimal, aber dafür sind wir bekannt, berühmt und reich, wie man weiß. Nach ungefähr 35 Minuten dann Götzi in bester Tonqualität zum Handball, nach 56 Minuten in etwa NFL, langer Teil mit Nicolas Martin, mit Günter Zapf und mit Franz Büchner, dann Formel 1 mit Philipp Schneider von der Süddeutschen und Stefan Heinrich. Wir haben, also nach 1:21 in etwa, wir haben die Toto Wolff Pressekonferenz gesehen, die besprechen wir auch. Weiter geht's mit Skifahren. Na, 1:53, Guido Heuber von Eurosport und Roman Stetzel von der Tiroler Tageszeit. Und nach ungefähr 2:13 dann Elmar Paulke, nicht nur zum Airy Pally, sondern auch zu Die Wespe. Also es geht um Darts. Nach dem Elmar haben wir nach 2,5 Stunden in etwa Heiko Olderb zum US-Sport. Danach nach 2:53 André Vogt zur NBA und hinten raus mit Jörg Almroth noch zum Spielfilm von Boris Becker nach circa 3:13. Ja, los geht's in der Big Show 539 mit dem Fußball. Illustre Runde schon wieder. Bunt zusammengewürfelt, möchte ich sagen. Von der Lady Kip und von der Zone dabei Alexi Menüsch. Guten Morgen, lieber Alexi.
Guten Morgen, die Runde.
Die Runde besteht weiters aus von Sky Stefan Hempel. Servus, Stefan.
Servus, hallo.
Und nach längerer Zeit mal wieder unser lieber Freund Marco Hagemann, RTL, der Zone. Grüß dich, Marco.
Guten Morgen.
Stefan, du hast mir was zugebrüllt von wegen Gladbach-Krise und du müsstest dich drum kümmern. Elaboriere bitte.
Ja, weil du meintest, ob ich einen Festanschluss heute habe, aber ich hoffe, es geht so auch ganz gut mit der Technik. Gestern Borussia Mönchengladbach gegen Frankfurt schon eine heiße Partie gewesen, muss man sagen. Also da gab es so viele Themen, links wie rechts. Einiges los, bin gespannt, wo da die Reise hingeht. Schwitzchen für die Borussia trotz Niederlage gestern, also war nicht so eine Klatsche wie die Spiele zuvor, aber die haben natürlich im Moment auch kein Spielglück und da geht es natürlich auch ein bisschen um Kabinenfragen und wo sieht Eberl die größte Problematik auf der Trainerposition oder bei einigen Spielern. Also da gibt es viel zu tun. Ich glaube, auf die Schüten oder in die Alpen nach in die Schweiz kann er dieser nicht.
Ja, Alex, ich bin ein kleines bisschen, wenn man so sieht, die Tore, die Gladbach bekommt. Da bin ich glaube, verwundert, weil schon gegen Köln, das war ja fast slapstickartig, was da nach diesem Ausgleich passiert ist. Dann kriegen sie 6 gegen Freiburg, okay, gegen Leipzig 2 in der, wo es schon wurscht war, aber gestern auch wieder 3 Tore gegen Frankfurt. Ich denke, das Erste, was ein Trainer mal machen könnte, ist, hinten dicht zu machen, aber es scheint nicht zu funktionieren in Gladbach.
Ja, und da muss ich kurz korrigieren, weil in Leipzig hätten die 8-9 Stück fängen müssen. Die Leipziger, die haben einfach eine Krankheit, die machen ihre Tore nicht, haben wir wieder gestern gesehen. In Augsburg, und das war gegen Gladbach genauso. Natürlich 2 Tore in der Nachspielzeit, das war knapp, also das war mal kurzzeit knapp in dem 2-1. Aber die haben solche Chancen zulassen, wieder die Gladbacher in Leipzig, aber wie du sagst, in den letzten Spielen. Also zweitligareif sind die Gladbacher, was die Abwehr betrifft, klar, komischerweise, weil die haben schon erfahrene Spieler drin. Mit Ginter, mit Elvedi, mit Benzebaini, der endlich mal wieder fit ist. Und ohne Sommer würde womöglich die Borussia noch mehr blöd darstellen in der Defensive, also in der Tabelle der kassierten Tore. Und das macht schon Angst. Ich dachte schon, dass Gladbach ein Wort mitreden würde im Kampf um die Champions League Plätze. Aber wenn die in Hoffenheim auch verlieren am Samstag, wovon ich fest ausgehe, dann werden die wohl eher absteigen.
Ah, komm, Marco. So. Also Alexi immer bekannt für ein offenes Wort, aber Marco, das ist mir zu offen. Also dafür sind mindestens 3 Mannschaften zu schlecht in der Bundesliga.
Ja, mal gucken, mal gucken. Also gut, ich glaube, leider müssen wir über den Spielfall in Grotterföhn jetzt nicht mehr ganz so ausführlich sprechen. Also das wäre ja Wahnsinn, wenn die noch irgendwie das irgendwie aufholen können. Naja, das ist wie schon so häufig in den vergangenen Jahren gesehen, wenn du Arminia Bielefeld da unten drin hast, wenn du den FC Augsburg da unten drin hast, die schon längst ja begriffen haben von Anfang an der Saison, worum es letztendlich geht, und zwar also da ja immer die Liga dann zu halten, trotz möglicher Qualitätsmängel. Und bei Borussia Mönchengladbach weiß ich noch nicht so ganz, ob das alles so angekommen ist. Ich meine, die Tabelle ist natürlich auch immer eng beisammen, ne? So ein, zwei Siege und dann bist du plötzlich dann da wieder auf Platz 10 oder so. Nichtsdestotrotz ist der Trend gerade nicht so der große Freund von Borussia Mönchengladbach. Aber ich gebe dir Alex direkt, das ist ja ähnlich wie beim VfL Wolfsburg. Sie kriegen gerade einfach zu viele Gegentore, das muss man ganz klar sagen. Und mich wundert das eigentlich auch, dass sie trotz der Fünferkette, die sie da hinten am meisten spielen, dann doch immer so anfällig sind. Ich würde das mal das Spiel gegen Freiburg ausklammern. Ich glaube, das war einfach so ein Spiel wie Gladbach im Pokal gegen die Bayern, wo dann alles dann irgendwie reinfällt. Sehe, bei Freiburg fällt jetzt immer in den nächsten Spielen auch noch nicht alles rein. Aber ich habe keine Ahnung, ich bin glaube ich zu weit weg da bei Borussia Mönchengladbach, um zu sehen oder zu analysieren, ob die das auch wirklich begriffen haben, dass die wirklich jetzt im Abstiegskampf sind, so wie Jörg Schmadtke jetzt mal vor Wolfsburg das mal offen in den Mund genommen hat, dass das jeder auch begreift, letztendlich. Aber ich glaube jetzt nicht, dass sie jetzt normal, was heißt man normal, musst du Geld ins Rasenschwein zahlen, dass sie jetzt absteigen, weiß ich nicht, dafür ist das alles noch ein bisschen zu eng beisammen, muss ich sagen.
Stefan, wie kritisch ist es und hätte man für Adi Hütter jetzt nicht so viel Kohle bezahlt, würden wir uns von Adi Hütter, den ich sehr schätze, schon verabschiedet haben?
Insgesamt sind sie personell natürlich eigentlich zu gut besetzt, um abzusteigen, um ehrlich zu sein. Und da sind noch ein paar Charakterköpfe drin, die da eigentlich anschieben. Bloß die funktionieren anscheinend ja gar nicht und können auch nicht regelmäßig spielen. Jetzt kam Chris Kramer gestern als Joker rein. Das ist natürlich auch so einer, der großes Gladbacher Herz hat. Solche Leute brauchst du natürlich auch, die jetzt den Verein im Prinzip ja auch stützen. Da geht es ja nicht nur um die Mannschaft und den Trainer, sondern auch diesen Traditionsverein und die sind ein bisschen abhanden gekommen. Und wenn dann solche Dinge nach außen bringen wie Stuhlkreis mit Adi Hütter und den Spielern und dann steht bei den Kollegen der Sportbild, wer da spricht und wie wer gesessen hat, das ist natürlich schon ein Alarmsignal, weil da geht es natürlich auch um Vertrauen.
Alexi, wir haben vor 3-4 Wochen hier einmal gesprochen über die Situation bei Eintracht Frankfurt und die war damals nicht gut. Und da war die Quintessenz war damals so, dass gesagt wurde, naja, Oliver Glasner und Frankfurt, das funktioniert nicht. Jetzt schaut es plötzlich so aus, dass von diesen drei Trainern, Marco Rose, zu dem wir gleich noch kommen, Adi Hütter und Oliver Glasner, es bei Frankfurt im Moment am besten funktioniert. Hast du das so erwartet, Alexi?
Nur ein letztes Wort noch zu Gladbach. Weil,
ja, bitte. Ja.
Es gibt ja etliche Franzosen bei der Borussia und darunter einer, der seit seiner Spuckattacke vor genau einem Jahr gar nicht mehr vorwärts kommt. Also der stagniert komplett, der Marcus Thuram, der sollte verkauft werden, mittlerweile im August nach Inter Mailand. Und dann hat Adi Hütter die tolle Idee gehabt, ihn spielen zu lassen in Leverkusen, sodass sich der Franzose schwer verletzt hat am Knie und dass der Transfer dann sich zerschlagen hat. Aber ja, er stagniert gerade und das ist ein Spiegelbild der Gladbacher Krise. Er hat schon noch Lust, er versucht es, aber irgendwie ist auch das Glück bei ihm nicht mehr vorhanden und bin gespannt, ob er über den Januar hinaus noch das Gladbach-Trikot tragen wird. Das ist, glaube ich, einer der Verkaufskandidaten. Und die Frankfurter Eintracht, ja, riesen Überraschung, dass die auf einmal so auftauchen. Aber scheinbar ist Oliver Glasner doch ein guter Trainer, denn seit er weg ist aus Wolfsburg, geht es bei den Wölfen gar nicht mehr vorwärts. Und bei Frankfurt, ja, hat auch viel Zeit gebraucht, weil von Wolfsburg nach Frankfurt ist es auch eine Umstellung, auch spielerisch, taktisch, was für diesen Kader eine Umstellung, sodass die seine neuen Spieler Zeit benötigt haben, um sich an seiner Spielweise zu gewöhnen und jetzt trägt er schon die Früchte. Natürlich war auch einiges an Glück jetzt in Gladbach. Ich meine, die waren auch sehr realistisch, also sehr realistisch bei den Torschüssen, sehr effektiv im Gegensatz zu den Gladbachern und der Leipzigern, aber ja, kann man schon davon ausgehen, dass Frankfurt, wenn es so weitergeht, und mit dem Trainer, den ich sehr schätze, und nicht nur weil er Österreicher ist, mein lieber Jens, dass er Frankfurt nach Europa führen kann, sogar in die Champions League, weil hinter Bayern und womöglich Dortmund, wir sind heißer Kampf um Platz 3 und 4 und da sind Mannschaften wie Leverkusen, wie Hoffenheim, wie Freiburg, wie Union, aber auch jetzt wie Frankfurt ja da ganz sicher mitspielen werden, weil ich gehe davon aus, dass Wolfsburg und Gladbach aus dem Rennen um die Champions League Plätze weg sind.
Hm. Marco, also, du hast, ja, Marco, bitte, so, hau rein.
Zu Eintracht Frankfurt, vielleicht ging das ein bisschen klugscheißerisch, wenn man im Dezember über Eintracht Frankfurt dann redet, weil es gerade so gut läuft. Für mich war das gar nicht so überraschend, weil wenn man sich mal die Saison anschaut und gerade ich habe Eintracht Frankfurt häufig gesehen, sowohl auch in der Europa League als auch dann in der Bundesliga, sie haben ja jetzt nicht auch gerade, wo es am Anfang der Saison, sagen wir mal, ergebnistechnisch jetzt nicht so lief, wo sie ja sehr viele Unentschieden geholt haben und nicht so von der Stelle gekommen sind. Trotzdem muss man ja da festhalten, dass sie jetzt nicht irgendwie so wie Borussia Mönchengladbach oder wie der VfL Wolfsburg gerade seit einigen Wochen, da muss ja auch irgendwas passiert sein, logischerweise, von heute auf morgen, dass sie ja total anfällig waren. Ne? Also das hat sich ja, sie haben ja kein Spiel jetzt oder fünf nacheinander mit drei Gegentoren da gespielt oder auch verloren. Sondern das war natürlich schon so ein Prozess jetzt unter Oliver Glasner, der relativ schnell gemerkt hat, okay, mit Viererkette, da fühlen sich vielleicht die Jungs noch nicht so ganz so wohl, das verwerfe ich mal so ein bisschen, gehe wieder auf das alte System zurück, mit Modifizierungen logischerweise. Und dann hat sich das irgendwann ausgezahlt, weil man natürlich in Frankfurt eine gewisse Ruhe ja auch hat, mittlerweile gewonnen hat seit einigen Jahren, da hat sich ja durchaus was stabilisiert. Und das war für mich eine Frage der Zeit, dass da trotz auch so kleinerer Probleme mit Kostic zu Beginn der Saison sich das irgendwann eingruben wird, weil die Mannschaft, und das war schon in dieser ersten Phase unter Glasner zu sehen, ja total funktioniert. Also da gibt es ja keine Spieler, nehmen wir mal Kostic mal kurz raus am Anfang der Saison, die sich da total aufgeregt haben, dass da irgendwelche zerklüftete Gräben waren oder so und dass du den Neuzugängen auch eine gewisse Zeit ja auch zutrauen musst, ist ja auch klar. Also so überraschend ist das gar nicht, dass sie sich stabilisiert haben, weil man da schon genau wusste, woran es liegt und das war eine Frage der Zeit, dass sie sich da stabilisiert haben.
Irgendjemand räumt gerade seinen Schuppen auf im Hintergrund. Okay. Stefan, aber sieht man nicht gerade auch am Beispiel Eintracht Frankfurt mit diesen vielen späten Toren, die sie geschossen haben, dass eben, du hast vorhin das Wort, das ist ein großes Wort, aber du hast es gelassen in den Mund genommen, das Wort Spielglück, dass das eben auch, es spielt einfach eine Rolle. Wenn du dann in der 93, wenn du in Fürth nicht das Spiel noch gewinnst, dann wird das Ganze noch unruhiger und dann kann Oliver Glasner, so toll er menschlich vor allen Dingen auch ist, nicht mehr in Ruhe weiterarbeiten. Also das Spielglück ist manchmal ein Hund.
Es sind halt viele Komponenten, die in dem Sport eine Rolle spielen und das ist so ein Riesenpuzzle und klar gehört das halt auch dazu. Ich war bei dem Spiel Fürth gegen Frankfurt im Stadion und danach sind eigentlich alle nach Hause gegangen und haben sich gefragt, wie geht eigentlich der Auswärtssieg von Eintracht Frankfurt zusammen. Ja? Das war eigentlich schon unfassbar. Aber richtig, ja, das ist du brauchst halt solche Erlebnisse, da musst du auch mal ein bisschen Glück haben, dann geht's in eine andere Richtung. Ich sag, Gladbach hat gestern bei 11 gegen 10 auch das ein oder andere heiße Ding noch im 16er gehabt und hätte vielleicht noch einen Ausgleich machen können, vielleicht womöglich sogar noch mehr. Aber dann bleibt's halt 2-3 und der Trapp ist gut drauf und dann musst halt weiter die das Glück vielleicht auch erarbeiten. Ne? Und das ist für Borussia Mönchengladbach jetzt die große Aufgabe. Und bei Eintracht Frankfurt glaube ich echt, der hat einen guten Trainer. Ich mag ihn sehr gern. Der ist sehr unaufgeregt. Der ist flexibel vor allem. Manche sind nicht so flexibel, was so die eigene Philosophie angeht. Ich weiß nicht, ob Adi Hütter so flexibel ist zum Beispiel. Hm. Und da ist Glasner einigen was voraus und schaut sich das halt genau an und dann merken die Spieler natürlich auch, hey, der geht auf uns ein und hat uns genau gescannt und dann ist es eher ein Miteinander als irgendwie von oben nach unten runtergepredigt. Hm.
Wir gehen eine Borussia weiter, Marco, und du weißt, ich sympathisiere durchaus mit der schwarz-gelben Borussia und ich mag aber auch Didi Hamann, aber Didi Hamann hat jetzt am Samstag, glaube ich, schon bei Sky mit Leo auch gesagt, naja, er ist eigentlich enttäuscht von Dortmund, da müsste mehr rauskommen. Und natürlich ist er der Experte und ich habe keine Ahnung, aber da habe ich mir auch gedacht, okay, wenn man sieht, wie lange Haaland gefehlt hat, und das ist halt nun mal der wichtigste Spieler bei Dortmund, und auch andere Leute gefehlt haben, dann finde ich eigentlich die Ausbeute von Borussia Dortmund gar nicht mal so schlecht. Jetzt hat gestern Marco Rose direkt Bezug genommen auf die Kritik von Didi Hamann und hat im Grunde gesagt, er soll sich mal ein bisschen beruhigen. Wie siehst du denn Borussia Dortmund Stand 16. Dezember Marco im Soll.
Ja, in der Bundesliga ist das doch völlig vernünftig. Auch wenn man ein paar Punkte Rückstand hat auf den FC Bayern, auch wenn man das direkte Duell verloren hat. Champions League ist natürlich eine große Enttäuschung, das wissen sie in Dortmund selbst. Da haben sie sich mehr davon versprochen. Ist ja klar, wenn du dann nur Dritter wirst in dieser Gruppe und jetzt Europa League spielen musst, das hat man sich anders vorgestellt. Ich glaube, es gibt so zwei Wahrheiten. Didi hat natürlich auch nicht ganz so unrecht, dass sie besser Fußball spielen können, wenn nicht sogar müssen, was so die Kaderqualität hergibt. Marco Rose hat aber auch recht, dass man, wenn man sich diesen Kader anschaut über die gesamte Saison hinweg, dann gibt es immer mal wieder auch nicht nur zwei oder drei, sondern ein paar mehr personelle Rückschläge, weil sie sich verletzt haben oder länger ausfallen. Sicherlich auch wie Haaland. Ist aber gar keine Frage. Auch hinten hat man immer mal wieder Umstellungen drin. Also ich glaube, beide Punkte gehören letztendlich zur Wahrheit dazu. Was ich anders sehe als Didi, ist die Tatsache, als er dann auch gestern sagte, andere Mannschaften haben ja auch personelle Probleme und haben vielleicht auch andere Ambitionen. Das stimmt. Nichtsdestotrotz muss man sagen, trotz der personellen Probleme, die sich durchziehen durch die Saison, steht Borussia Dortmund immer noch auf Tabellenplatz 2, auch wenn sie jetzt nicht total im Nacken hängen des FC Bayern, aber sie liegen auch jetzt nicht aussichtslos mit 12 Punkten zurück. Also ich glaube, da hat man so zwei Teile letztendlich, die man da sehen muss. Bundesliga ist das vollkommen okay, vielleicht hier und da ein paar zu viele Niederlagen, die man da kassiert hat, oder auch Stimmungsschwankungen mal wieder zu beobachten sind. Wir wissen selbst, ob sie besser Fußball spielen können. Champions League natürlich eine große Enttäuschung mit Rang 3. Ich glaube, da muss man sich nichts vormachen. Das ist ganz klar. Aber dass da jetzt so Totengräberstimmung aufkommen sollte, also wir reden immer noch über den Tabellenzweiten der Fußball-Bundesliga. Andere Mannschaften, die im Übrigen auch eine vernünftige Kaderqualität haben, die hinken sehr hinter ihren eigenen Erwartungen zurück. Wir haben über Borussia Mönchengladbach gesprochen. Wir haben den VfL Wolfsburg gesehen, der, ich glaube, der den Kader so weitestgehend zusammengehalten hat und sich noch verstärkt hat. Dümpelt da auch gerade irgendwie im Abstiegskampf rum. Also da gibt es sicherlich andere. Nichtsdestotrotz muss Borussia Dortmund an den Worten gemessen werden. Und das sehe ich so ein bisschen wie Marco Rose. Wenigstens hat sich ein Verein mal dahingestellt vor der Saison und gesagt, so, wir wollen die Bayern mal ein bisschen ärgern und jagen. Und aussichtslos, wie gesagt, liegen sie ja nicht zurück. Dass sie besser Fußball spielen können, ich glaube, das wissen sie in Dortmund selbst. Das haben sie in einigen Spielen auf jeden Fall gezeigt, aber auch in einigen Spielen nicht.
Apropos Spielglück, wenn ich erinnern darf am vergangenen Wochenende in Bochum, also dass Dortmund dieses Spiel nicht gewonnen hat, das muss im Reader's Digest vermerkt werden, weil es war im Grunde genommen unmöglich, dass Dortmund dieses Spiel eben nicht gewinnt. Jetzt ist es so, immer wenn das Thema Dortmund am Tableau ist und Alexis Menisch am Start ist, es gab schon verzweifelte Anwürfe gegen mich auf Twitter, Alexi, weil du immer so kritisch mit den Dortmunder bist. Hast du ein bisschen Milde mit Marco Rose und dem BVB? Heute spürst du vorweihnachtliche Milde in dir, was den BVB angeht?
Nee, nicht so schnell. Vor einem Jahr wurde Lucien Favre entlassen, ja? Ja. Und seitdem ist gar nichts besser geworden in Dortmund. Ich will nur wissen, oder würde gerne wissen, wenn Lucien Favre mit Dortmund in dieser extrem leichten Gruppe ausgeschieden wäre in der Champions League, was er dann bekommen hätte. Marco Rose bekommt, oder hat jetzt gar nicht an Kritik, leichte Kritik würde ich mal sagen, nicht mal. Ich finde das nicht gerecht, weil er ist für mich kein guter Trainer. Er hat schon in Gladbach ja bewiesen, dass er nicht viel zusammenreißen kann. Und in Dortmund bis jetzt, ja, gebe ich Marco recht, die Ergebnisse stimmen in der Bundesliga. Sogar richtig gute Punkteschnitt. Aber spielerisch, ich habe noch kein gutes Spiel von Dortmund in dieser Saison gesehen, bis auf ein paar Minuten gegen Bayern. Aber gegen Bayern...
Bayern kann jeder gut spielen, Alex. Also, ja.
Sich hinaus, genau. Aber ansonsten habe ich kein gutes Spiel gesehen. Das erinnert mich also nur von der Entwicklung, die es ja gerne gibt. Ein Paris Saint-Germain, ein toller Kader, aber spielerisch sehr arm. Und das haben wir wieder gegen Fürth gestern gesehen. Das war wieder sehr schmeichelhaft, durchwachsende Leistung. Und da erwartet man schon spätestens in der Rückrunde eine nicht kleine, aber deutliche spielerische Steigerung der Dortmunder. Und da muss Marco Rose richtig Gas geben, weil ich finde, da hat die Mannschaft gar nicht weitergebracht bis jetzt. Natürlich sind erst 6 Monate, es gab viele Verletzte, Corona-Probleme, aber die haben alle Mannschaften und er hat trotzdem ein gutes Spielermaterial, das genügen muss, um da nicht nur so gut abzuschneiden von den Ergebnissen her, sondern auch, weil man spielerisch viel, viel besser könnte. Also ich finde Kadar nach wie vor richtig stark, Champions League tauglich definitiv. Und man hätte locker ins Achtelfinale einziehen müssen. Und ich gehe auch nicht davon aus, dass in der Europa League Dortmund richtig weit kommt. Gegen Rangers müsste jetzt gehen, aber danach wird es kompliziert, weil ich mir Sorgen mache über die Entwicklung der Dortmunder, die einfach enttäuschend und unter den Erwartungen ist.
Aber das ist doch genau die Empathie, die ich mir von dir gewünscht habe, Alexi. Du machst dir Sorgen um die Dortmunder. Das müssen wir erstmal sacken lassen, ganz kurz. Kurze Pause.
Ich mache mir Sorgen um die Konkurrenz, Konkurrenzfähigkeit der Bundesliga. Es kann nicht sein, dass nur eins rein weiterkommt, immer der gleiche. Bundesliga blamiert sich. Man hat zwei Portugiesen, zwei Franzosen im Achtelfinale, ein Deutscher, ein Österreicher. Also Entschuldigung.
Ja, über den Österreicher sprechen wir gleich.
Können zu loben. Natürlich war Dortmund ein tolles Spiel, hat die ganze Welt gesehen, aber interessiert doch kein Mensch. Konkurrenzfähigkeit der Bundesliga ist momentan schlecht, ist schlechter geworden. Und da müsste man sich ein bisschen Sorgen machen, weil auch vielleicht sind die Trainer in dieser Liga nicht die besten, die man haben könnte. Und also ich finde schon, dass es da ein paar Baustellen gibt in der Bundesliga und dass man da auf jeden Fall das Thema ernst nehmen sollte, wenn man nicht noch weiter tief sinken will in den nächsten Jahren.
Kurze Pause.
Hier ist Roger Kluge vom Radsportteam Lotto Soudal und ihr hört das Sportradio 360.
Ja, es geht weiter in der Big Show 539 mit Marco Hagemann, mit Stefan Hempel, mit Alexi Menüsch. Und ich weiß ja, Marco ist ein großer Freund der Österreicher, ich glaube aller Österreicher, aber auch des österreichischen Fußballs, vor allen Dingen des Innsbrucker Fußballs. Ich weiß, Stefan Hempel liebt die Österreicher. Ich glaube, so viel kann man sagen. Er hat ja einst Thomas Muster vielleicht nicht zum French Open Sieg trainiert, aber doch damals in der Bundesliga-Zeit zu großen Taten angestachelt. Und deswegen frage ich dich zuerst, Stefan, sollen die Salzburger überhaupt antreten gegen Bayern oder sollen sie gleich WO geben und sagen, komm, Verletzungsgefahr ist zu groß, das macht eh keinen Sinn.
100%, also rein ins Vergnügen. Ich glaube, dass die Salzburger ja in der Konstellation eigentlich in einer guten Rolle sind. Ja, keiner rechnet mit ihnen und dann sind die Österreicher wieder da, wenn man nicht mit ihnen rechnet. Nein, also normalerweise machen die Bayern natürlich souverän, aber ich glaube trotzdem, dass das spielerische Potenzial in der Mannschaft ziemlich groß ist und die haben jetzt auch so ein gewisses, ich meine, in der Liga werden sie ja kaum gefordert. Das ist natürlich so ein bisschen das Problem, ne, dass diese Tests eigentlich grundsätzlich fehlen. Lediglich auf internationaler Ebene werden sie da gefordert, aber ich freue mich auf die Partie, vor allem weil es natürlich ein Nachbarschaftsduell ist. Also schöner als Bayern gegen Atletico Madrid, das kann dann irgendwann anders noch kommen.
Mhm. Alexi, aber die Bayern sind so, also wirklich ausgebufft, auch wenn hinten ab und zu Upamecano ein bisschen herumschwimmt und Hernandez herumschwimmt, aber ich gebe den Salzburgern überhaupt keine Chance, weil die sind einfach zu jung, Alexi. Siehst du irgendwelche Probleme für die Bayern?
Ich finde auf jeden Fall das Los total langweilig. Das ist eher ein Bundesligaspiel als ein Champions League-Spiel. Ich hätte viel lieber Atletico gehabt. Atletico ist eh zu schlagen in dieser Saison. Hätte in der Champions League gar nicht überwintern dürfen. Von der Entwicklung her. Und, also, es wäre natürlich nicht einfach gewesen, unangenehm für die Bayern, weil Atletico mit 10 Mann verteidigt hätte, immerhin im Rückspiel. Aber gegen Salzburg, man kennt sich und, eine kurze Reise und nein. Also, da bin ich total unzufrieden mit dem Los und ob Bayern weiterkommt, gehe ich fest davon aus. Aber wie Stefan gesagt hat, das ist eine Mannschaft, die in Salzburg, die richtig das Vertrauen tanken konnte jetzt durch diese erfolgreiche Gruppenphase, auch wenn es mal eine kleine Schwächephase gab, die normal ist. Auch gut, dass alle wohl bleiben werden über den Januar hinaus, unter anderem Adeyemi. Und die haben ganz klar nichts zu verlieren, aber auch wenn Lewandowski und Manuel Neuer ausfallen sollte, glaube ich, wird trotzdem gegen Salzburg reichen, um weiterzukommen.
Da habe ich auch keinen Zweifel. Marco, ich war auch ein bisschen enttäuscht. Die Salzburger hatten ja zuerst Liverpool gezogen, okay, war nicht das Traumlos, gegen die haben sie ja schon mal gespielt in der Gruppe, aber immer noch besser als Bayern. Also ich kann mit diesem Duell auch, ich finde es jetzt auch nicht so toll. Also abgesehen davon, dass die Salzburger werden gegen jede gesetzte Mannschaft, glaube ich, auf jeden Fall krasser Außenseiter gewesen. Aber ich kann mich für dieses Duell nicht so sehr begeistern. Wie geht's dir?
Warum nicht?
Ja, weil Stefan oder der Alexi sagt, mir kommt das auch, als ob die zu viele Freundschaftsspiele schon gegeneinander, was gar nicht so viele sind, ich glaube, es waren nur zwei, dann haben sie ja auch, glaube ich, in der Champions League eh mal gegeneinander gespielt, in der Gruppe. ich fühle es nicht. Ich brauche mehr Internationalität. Gerne einen Engländer. Ein Spanier hätte es nicht unbedingt gebraucht, Atletico schon gar nicht. Aber ich kann mich nicht begeistern für dieses Duell. Weiß nicht, das ist nur ein Gefühl. Gegen Liverpool hätte ich mich mehr begeistert.
No, ich weiß nicht. Also vielleicht liegt es auch daran, dass wir schon einige Mal in Salzburg waren oder so, aber die Nähe zur österreichischen Grenze haben oder so. Aber ach, ich finde das eigentlich gar nicht so verkehrt, weil also A ist es erstmal ein Riesenerfolg für Salzburg, im Achtelfinale der Champions League zu stehen. Gerade was die in den vergangenen Jahren immer bewerkstelligen nach so vielen Abgängen, und es gibt ja so einige, die sich auch bei anderen Clubs dann durchaus durchgesetzt haben, und trotzdem bringen sie dann immer wieder so eine so mutige, junge, offensiv starke Mannschaft immer aufs Feld. Ich finde das bemerkenswert, überragende Jugendarbeit. Ich finde, dass sie mutig sind auf der Trainerposition, auch mit Jaisle jetzt. Ich habe letztens mir ein Spiel mal angeguckt und dann habe ich echt gedacht, der hat gerade Abi gemacht. Also das mache ich jetzt total bei allem Respekt. Also so jung, sieht ja richtig jung aus im Übrigen. Übrigens auch ein schönes Duell deiner Seite hier mit Nagelsmann gegen Jaisle. Also ich finde das schon, also ich glaube, dass die Salzburger da gegen die Bayern, Alex hat es ja gesagt, natürlich nicht so verlieren haben. Die können mit ihrem Achtelfinaleinzug sowas von happy sein. Ich glaube, das hätte jetzt auch nicht jeder für möglich gehalten, dass sie da so durch die Gruppe gehen, Sevilla noch schlagen hinten raus. Also ich freue mich auf dieses Duell, weil ich glaube, dass die sich einfach nichts scheißen. Die werden drauf losspielen und dann werden sie mal gucken, was dabei rauskommt. Also ich sehe dieses Duell sehr erfreut entgegen, muss man sagen. Klar hat es jetzt vielleicht für uns nicht so diesen ganz großen Reiz. Natürlich wäre Bayern gegen Atletico, aber das haben wir ja auch schon ein paar Mal gesehen. Ja, ja. Wir haben Salzburg und Liverpool gesehen. Wir haben einige andere Duelle schon häufig gesehen in der Champions League. Jetzt ist es halt so, ich finde es gar nicht mal so verkehrt. Also ich bin sehr gespannt, wie sich die junge Salzburger Mannschaft da schlägt.
Okay, überredet. 16. Februar, 21 Uhr ist dieses Spiel. Einen Tag davor, das größte Wehklagen. Alexi hat sich erhoben in Madrid über die Auslosung. Skandal, muss nochmal neu ausgelost werden, weil sie PSG jetzt erwischt haben. Beschweren die sich zu Recht oder ist es nicht herrlich, mal wieder gegen Messi zu spielen, der eh eigentlich keine Lust hat und nicht gut spielt? Auch beim letzten Spiel, auch wenn er 2 Tore geschossen hat in der Champions League. Ich fand das alles sehr, sehr lustlos.
Messi Fehleinkauf, definitiv. Real Madrid hat eine ganz klare Strategie mit seinem tollen Präsidenten Florentino Perez gegen die UEFA zu rechtfertigen, dass die Super League einfach die einzige Weg ist. Und jetzt hat man wieder eine Art Thema gehabt mit dieser doppelten Auslosung, wo natürlich man von Benfica zu PSG ist schon ein Unterschied, was das Profil der Gegner betrifft, aber jetzt müssen halt die Madrid damit umgehen und das wird gegen Paris nicht so einfach wie gegen Benfica. Aber in der jetzigen Form der Madrilenen mit Karim Benzema, der beste Stürmer der Welt, da sehe ich heute Real leichter Favorit. Aber wenn du mir die Frage erneut stellst im Februar,
würde ich dir
sagen, dass Paris wieder kommen wird.
Na okay, na bitte, dann legen wir das mal auf Wiedervorlage. Stefan, ich habe einen sentimentalen Favoriten. Also mich würde schon freuen, wenn Salzburg weit käme, aber ich glaube nicht dran. Aber ich habe einen sentimentalen Favoriten in dieser Champions League, der noch am Start ist. Wie geht's dir?
Die Zugriffszahlen bei Sky Austria in der Champions League, wenn die Bayern spielen in Österreich, überdimensional. Also das ist ja, eigentlich ist es ein Endspiel um die deutsch-österreichische Meisterschaft. Ja? Da muss man das mal sehen. Und da ist natürlich auch ein bisschen lokal ein Kolorit mit dabei aufgrund der Nähe. Also das muss man sich nicht schlecht reden.
Okay, gut. Aber ich wollte natürlich von dir hören, dass du genauso wie ich möchtest, dass Ajax Amsterdam die Champions League gewinnt. Könntest du dich damit anfreunden, Stefan? Wäre das nicht mal eine geile Geschichte? Ich schaue denen echt gerne zu.
Oh, das wäre schön, ja. Die habe ich auch schon zweimal jetzt für die Kollegen von Sky Österreich kommentieren dürfen. Also da sind wirklich gute Jungs dabei und sehr gewachsen und viel Talent und spektakulär, das muss man echt sagen. Vor allem das Hinspiel gegen Dortmund, klar, Dortmund da auch ein bisschen überrumpelt worden oder so, aber das wäre eine romantische Geschichte, da wäre ich zum Beispiel komplett bei dir.
Schön. Alexi, ganz kurz noch, bevor wir aufs Wochenende kommen, Marco wird ja morgen die Bayern kommentieren, zu Hause gegen Wolfsburg, aber Lille gegen Chelsea, wie ist da deine Aussicht, deine Prognose, Alexi?
Jesse wird es nicht so leicht haben, wie alle denken in Deutschland. Das ist immerhin der amtierende Meister, der hat nämlich den VfL Wolfsburg in die...
Ja, den mächtigen VfL Wolfsburg.
1:1 in Wolfsburg.
Ja, den mächtigen genau. VfL Wolfsburg, ja, das ist klar.
Nein, die Frage wird sein natürlich, man muss nicht vergessen, Lille, die sind der Liga nicht toll drauf, also nur in der Tabellenmitte, aber wie sieht es beim Februar aus? Genau wie Salzburg gegen Bayern, die haben auch nichts zu verlieren. Die werden womöglich aber 2-3 Hochkaräter abgeben jetzt im Januar aus finanziellen Gründen. Für Lille kommt jetzt was jetzt kommt, ist eh Bonus. Man ist zufrieden, man hat eine kleine Zugreise nach London. Jetzt hat man eigentlich mal einen großen, weil es in der Zwischenrunde, in der Gruppenphase halt mit Salzburg, Wolfsburg und Sevilla, ja, kein super dankvoller Name als Gegner gab. Mal jetzt haben wir den Gegner und Thomas Tuchel wird nach Frankreich zurückkehren, der gegen Lille auch mal dort 1-5 verloren hat und auch nicht die tollste Bilanz hat. Er hat auch einige Spiele Gott sei Dank gewonnen mit PSG. Aber das ist ja das Problem für Lille, dass Tuchel weiß, wer Lille ist. Er wird also seine Mannschaft heiß machen, weil sonst natürlich stünde die Gefahr, dass man Lille unterschätzt, aber mit Tuchel wird das nicht passieren. Ich glaube nicht, dass es so locker sein wird für die Blues, aber sie werden sich natürlich qualifizieren.
Okay, gut. Dann blicken wir noch ganz kurz voraus aufs Wochenende. Marco, Freitagabend, Allianz Arena, Bayern gegen Wolfsburg. Im Grunde genommen kann nichts schief gehen. Warum sollte man sich dennoch, also für die Bayern, warum sollte man sich dennoch auf dieses Spiel freuen? Na,
wie hast du mir schon diese Frage gestellt?
Ja, das ist, ich weiß, und immer kommst du mit einer geilen Antwort um die Ecke, sonst würde ich die Frage nicht stellen.
Naja, warum soll man sich auf das Spiel freuen? Also ich finde ja, jeder geht ja davon aus, dass ich habe heute schon Tipps gehört von 5-0 aus.
Nein.
Also das schauen wir uns das mal an. Naja, weil die Bayern sind Herbstmeister, davon können sie nichts kaufen. Und Julian Nagelsmann ist jetzt auch nicht so einer, der jetzt 3 Tage lang jubelnd durch die Straßen zieht. Natürlich ist es erstmal, also die Bayern müssen immer wieder bestätigen, ja? Also das ist doch gar keine Frage. Können sie das Niveau jetzt mal halten? Wie stellen sie sich auf? Wer ist überhaupt morgen fit? So, dann kommt dann der VfL Wolfsburg daher, der gerade, ich meine, Jörg Schmatzka, ich habe es ja eben schon gesagt, hat jetzt den Abschiedskampf da ausgerufen, die sich komplett erstmal neu definieren müssen, die aus dieser Serie da rauskommen müssen jetzt irgendwie, die ja trotzdem Qualität haben. Ne? Das darf man ja mal nicht vergessen. Also das kann ja auch mal ein zähes Spiel werden. Und die Bayern haben in dieser Saison viele klare Siege gefeiert, aber da waren auch Siege dabei, die waren auch sehr hart erarbeitet, wo es nicht so rund lief, logischerweise.
Mainz, ja. Letzter Spieltag gegen Mainz zum Beispiel.
Bielefeld, ne? Ja. Also das Bielefeld, ja, erste FC Köln, also da gibt es ja durchaus einige zu nennen. Natürlich sind die Bayern da favorisiert, aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass es da so ein 5-0 gibt oder so. Deswegen
schauen wir es uns an.
Deswegen schaut man sich an.
Ja.
Absolut. Wir haben das auch ein nettes Duell an der Seite,
natürlich.
Nagelsmann und Kofeld. Kofeld ist ja auch einer, der immer schön ein bisschen versucht, Theater zu machen da unten an der Seitenlinie. Also ich bin sehr gespannt, wie sich Wolfsburg da in die Weihnachtspause, in diese kurze, da irgendwie versucht zu retten.
Schön. Stefan, was wird dich beruflich umtreiben am Wochenende? Schön. Ja, ich sag mal so.
Entschuldige, jetzt soll ich die akustische
Mal ganz kurz noch. Die Messe über Florian Kohfeldt, die muss noch gelesen werden, über ihn als Trainer, über ihn als Person. Ja. Ich finde ihn toll, aber als Trainer, okay. Ja. Da gibt's mehr als eine Meinung, ob das ein guter Trainer ist oder nicht. Bei anderer Gelegenheit. Stefan, was wirst du am Wochenende beruflich treiben?
Also ich würde für die zweite Liga werben. Da gibt es nämlich das Duell zwischen dem Hamburger Sportverein und Schalke 04.
Oh, schön.
Quasi kurz vor Weihnachtsfest würden wir das dir auch, Jens, nochmal unter den Christbaum legen wollen.
Herrlich.
Zwei Mannschaften, die ja auch gar nicht so gut in die Saison reingekommen sind und zwischendurch schon wieder Kritik bekommen haben. Aber in der Ruhe liegt die Kraft. Urplötzlich sind sie dann doch vorne mit dabei. Und jetzt bin ich mal gespannt, wer im Moment mehr anzubieten hat. Ich würde eher so Richtung Hamburg ein bisschen tippen, weil die Ausfälle bei Schalke schon enorm sind. Ja, aber mit Sicherheit eine Partie, die man in der zweiten Liga gucken kann, würde ich mal sagen. Vielleicht sogar die interessanteste der Saison.
Außer HSV gegen Werder, da würde ich vielleicht auch noch gerne zuschauen. Alexi, bilde du den Abschluss. Wo werden wir dich auf der Zone hören?
Nicht am Wochenende, weil wir haben nur die erste Runde der Coupe de France und okay. Sind die Spiele nicht so wichtig. Also erst am nächsten Mittwoch wieder mit Lorient PSG und das nächste tolle Spiel von Herrn Messi wahrscheinlich. Ich weiß gar nicht, wer weiß, wo Lorient liegt, aber egal. Aber ich schaue mir natürlich gerne morgen in meinem Fußballzimmer, ein neues Fußballzimmer in Lohhof, Bayern gegen Wolfsburg, auf der Zone natürlich, also mit Marco Haas.
Natürlich.
Völlig klar. Und am Samstag hoffe ich auf den ersten Dreier seit einer Ewigkeit meiner Schanzer gegen Dynamo Dresden.
Deiner Schanzer, um Gottes Willen. Ja, auch darüber wird zu reden sein.
Ich bleib dabei.
Ja, also, du musst
dabei. Egal.
Ja, du musst dabei bleiben. Es bleibt ja nichts anderes übrig. Dankeschön, meine Herren. Danke, Marco Hagemann. Danke, Alexi Menüsch. Danke, Stefan Hempel. Wir pausieren kurz. Dann geht's hier weiter mit Götzi und Handball.
Grüß euch, hier spricht Hans Kranke und ihr hört mir auf Sportradio 360, dem Sportsender.
So, Herrschaften, weiter geht's in der Big Show 539 mit one of our very favorites, mit Markus Götz. Götzi.
Du findest doch immer noch eine Steigerung, Jens. Das ist ja ein Vergnügen.
Selbstverständlich. Götzi, du hast gestern Abend betreut Union Berlin und den SC Freiburg in der Konferenz. In der Konferenz kriegt man nie so richtig das Bild mit. Ich mag Union Berlin mittlerweile. Was heißt mittlerweile? Ich finde toll, dass die in der Bundesliga sind, aber ich hatte mir eigentlich schon gewünscht, dass Freiburg vielleicht eine der Chancen reinmacht. Aber ich glaube, was du mitgenommen hast aus dem Spiel, beide Mannschaften brauchen eine Winterpause, weil deutlich ermattet. Habe ich das richtig interpretiert?
Also für Union Berlin gilt das auf jeden Fall, was du sagst. Die haben ja auch 8 internationale Spiele gehabt, also diese 2 Quali-Spiele und dann die 6 Gruppenspiele in der, wie heißt es, European Conference
League. Conference League, genau, ja, großartig. Ich weiß so gar nicht, was, so. Ja.
So, also das sind die ja überhaupt nicht gewohnt, so eine Frequenz. Und auf jeden Fall, klar. Und die Freiburger, obwohl sie dieses Programm nicht hatten, wirkten auf mich auch ein bisschen müde. Also du siehst einfach, also grundsätzlich mal, das war 7. gegen 5. Wir sprechen von Union gegen Freiburg. Und Union war in der vergangenen Saison schon 7., die Freiburger waren 10. Das ist ja gar nicht hoch genug zu bewerten, was die abliefern jetzt gerade in der jüngsten Vergangenheit und in der Gegenwart. Also das muss man natürlich auch immer im Kontext sehen, im Vergleich mal zu Mannschaften wie Leipzig oder Wolfsburg, ja, die mit wesentlich mehr finanziellem Aufwand da hinterherrennen sozusagen. Aber du hast beiden schon auch angemerkt, dass sie vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein bisschen überperformt haben in dieser Hinrunde. Also Spiel, das war gestern ein mitreißendes Spiel, weil es intensiv war und auch in diesem Stadion. Und beide haben echt fast verzweifelt alles reingeworfen. Aber spielerisch war es an der einen oder anderen Stelle auch ein übersichtlich, dünn, würde ich sagen. Ja. Also nicht dünn, aber begrenzt. Ja. Mhm. Also die beiden Mannschaften spielen ja auch am liebsten aus einer guten Ordnung raus und dann mit Umschaltspiel, ja, zügig die Gegenstöße einleiten oder die Gegenangriffe. Jetzt bin ich schon wieder beim Handball.
Ja, da also kommen wir ja gleich hin. Echt, das passt,
ich habe das gerne geguckt, das Spiel, aber das hatte schon auch, sagen wir mal, seine zähen Momente.
Okay, naja, deswegen liebe ich ja die Konferenz, weil da kriegt man nur, selbst wenn nichts passiert, in dieser einer Minute kannst du ja erzählen, was vor 10 Minuten passiert ist, und das war eine richtig schöne Chance.
Ich sage das seit jeher, es gibt, also ich weiß kein anderes Format, also im Sport, das ja im Grunde seit 20 Jahren unangetastet geblieben ist, weil es keinen Grund gibt, irgendwas zu ändern. Die Bundesliga-Konferenz ist für mich ganz klar nach wie vor das Herzstück der Fußballberichterstattung in Deutschland und ist einfach geil. Ja, gerade an so einem Mittwochabend, wo jetzt, weißt du, die ganzen Spiele Dortmund gegen Fürth zum Beispiel, ich musste es nicht über 90 Minuten sehen, aber in diesem Viererpack in der Konferenz, das ist immer gut. Hm.
So ist es. Was man vielleicht hätte sehen sollen, gestern konntest du aber nicht, der TBV Lemgo Lippe, Titelverteidiger im DHB-Pokal, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, gewinnt gegen die Füchse Berlin nach Verlängerung, nachdem die Füchse mit wahrscheinlich nur einem Drittel des normalen Personals angereist sind wegen Corona. Und dann hast du mir gesagt, ich habe es nicht gesehen, aber du hast gesehen, dass der Coach der Berliner, Jaron Siebert, na, ausgerastet ist ein großes Wort, aber er ist laut geworden, Götzi.
Also zum Ersten habe ich es natürlich gesehen, weil es nicht gestern war, sondern am Dienstag.
Ach, ich Idiot.
es war auch nicht nur ein Drittel der Mannschaft, sondern es war schon gut die Hälfte, also an Stammspielern, die die Berliner mit dabei hatten, aber ich weiß nicht, ob das alle mitgekriegt haben. Corona hat echt böse zugeschlagen bei den Füchsen, die hatten 7 positive Fälle seit der vergangenen Woche und dazu noch 3 Verletzte, also es haben 10 Spieler gefehlt. Und trotzdem hat die Liga übrigens regularienkonform, auch wenn es natürlich aus Berliner Sicht wahnsinnig bitter war, entschieden, dass sie zum einen das Bundesliga-Heimspiel gegen den HSV spielen müssen. Das war am vergangenen Sonntag. Das haben sie aus einer Trotz- und Energieleistung heraus sicher gewonnen, sehr bemerkenswert. Aber dann spielst du halt 2 Tage später in Lemgo. Wie du sagst, Titelverteidiger, die waren auch gut drauf. Und dann haben sie es halt in der Verlängerung verloren. Und dann hast du halt bei Jaron Siebert gesehen, im Interview nach dem Spiel, das war ein kleiner Rundumschlag. Also da ist echt aus ihm rausgebrochen. Der hat sich halt, wie viele Berliner, total benachteiligt gefühlt durch diese Situation. Also das im Einzelnen jetzt sozusagen aufzuschlüsseln, das würde wahrscheinlich jetzt den Rahmen hier sprengen. Ich kann dir nur eins sagen. Ich kann diese Emotionalität bei den Füchsen, die kann ich natürlich verstehen aus der Situation raus. Aber es war halt alles regelkonform, wie das abgelaufen ist. Die Ansetzung hat ja schon viel früher stattgefunden. Also die Ansetzung sowohl für das Bundesligaspiel als auch für das Pokalspiel. Und dann hat man eben, wie gesagt, regelkonform entschieden, dass trotz dieser ganzen Ausfälle die Füchse antreten müssen. Und dann hat man alles probiert von Seiten der Berliner, das eine oder auch das andere Spiel zu verschieben. Dann haben auch andere Clubs zum Teil sich dem verweigert. Ich meine, am Ende des Tages ist sich dann doch immer wieder jeder selbst der Nächste. Aber es gab natürlich auch Ansetzungen. Ja, da sind Tickets verkauft worden. Da sind TV-Übertragungen geplant gewesen. Da kannst du nicht einfach mal was absagen. Und dann ist es halt komplett aus ihm rausgebrochen. Und also jetzt nicht im Wortlaut, aber auf alles und jeden. Und niemand war solidarisch. Und die Kritik geht an alle. Und dass man das, wieso kann das eine Spiel einen Tag später stattfinden und das andere nicht? Also das war dann überhaupt nicht mehr differenziert und er hat dann massive Kritik darauf kassiert, Jaron Siebert, und einen Shitstorm wie üblich in den sozialen Medien. Ach, wie schön finde ich das. Also, ich würde sagen, alle mal hinsetzen, durchschnaufen, und da müssen wir festhalten, dass Jaron natürlich total übers Ziel hinausgeschossen ist mit dem Interview. Aber es gibt überhaupt keinen Grund, da jetzt einen riesen Fass aufzumachen. Deshalb, der Kerl ist Ende 20 und trainiert einen hochambitionierten Handball-Bundesligisten. Der hat es bislang in einer Souveränität gemacht und in einer Ruhe nach außen, auch in schwierigen Momenten, absolut bemerkenswert. Und dem Kerl gestehe ich so einen Moment einfach auch mal zu. Und da muss man sagen, Jaron, das war jetzt definitiv too much und das war nicht die richtige Art und Weise. Und
weiter geht's.
Dann müssen sich alle wieder beruhigen. Es gibt überhaupt keinen Grund, jetzt da ein Riesentheater anzufangen. Ich bin mir sicher, jetzt mit ein bisschen Abstand, er würde es nicht nochmal so machen, aber dann musste er halt mal was raus. Also er hat jetzt fast niemanden persönlich beleidigt oder niedergemacht. Und dann diese ganze Aufregung, also speziell dann in den sozialen Medien, sorry Leute, unerträglich, also für mich zumindest. Ja.
Sag mal, wenn du sagst, die Liga, es ist ja, ist Frank Bohmann die Liga? Also könnte der Frank Bohmann, ungeachtet, was du ja gesagt hast, ja, wenn schon mal Fernsehkameras oder wenn Fernsehübertragungen geplant sind und natürlich die anderen Spiele, ist ja Deutschland, wir sprechen ja da mit Heiko Olderb auch, und in der NHL ist es ja so, in der NBA müssen Spiele abgesagt werden, aber wenn die Liga angesprochen wird, Ist der Frank Bohmann jemand, der sagen kann, übrigens am Dienstag spielen wir nicht, sondern am Donnerstag? Oder hast du den Eindruck, das ist ein extrem demokratisches Gremium, die DKB Handball-Bundesliga?
Ja, also Frank Bohmann ist halt der Geschäftsführer der Handball-Bundesliga, aber Frank Bohmann ist nicht die Liga. Das ist eine Organisation, die natürlich durch Personen vertreten wird, aber diese Organisation hat klare Regularien und danach hat sich das gerichtet. Also das ist wirklich ein komplexes Thema. Es gab ja schon einige Absagen wegen Corona-Infektionen und andere Spiele haben halt stattgefunden, trotz Corona-Infektionen bei verschiedenen Clubs. Und es hatte jedes Mal einen eigenen Hintergrund. Ja? Also es ist so, wenn gerade ein akutes Infektionsgeschehen stattfindet, weißt du, wo du nicht sicher sein kannst, dass noch versteckte Fälle in der Mannschaft sind. Du weißt ja ganz genau, dass die Inkubationszeit unterschiedlich ist bei den Leuten, ja. Dann sind Spiele einfach aus meiner Sicht vollkommen vernünftigerweise verlegt worden. Und wenn aber rechtzeitig feststeht, die und die sind positiv, die und die sind natürlich dann auch separiert worden vom Team und weitere Tests in den Tagen darauf haben klargestellt, dass es keine versteckten weiteren Fälle gibt, dann wird gespielt. Und die Regularien sehen halt vor, dass du mindestens sozusagen die Hälfte eines gemeldeten Profikaders nicht zur Verfügung haben darfst, damit du ein Spiel verlegen kannst. Ja? Und bei den Füchsen war es halt so, die haben ja wahnsinnig viele gute Nachwuchsspieler, die haben einen großen Kader gemeldet, ich glaube 22 oder 23 Spieler, und es sind halt nur in Anführungszeichen 10 ausgefallen und das ist halt nicht die Hälfte. So, ja, aber ist so, weißt du?
Ja, ich weiß schon.
Die haben nur 17 Leute gemeldet, da hätten die 10 gereicht, um das Spiel zu verschieben. Hey, das sind halt die Regularien und natürlich ist das nicht, also was fair in dem Sinne.
Ja, ich weiß schon, was du meinst.
Es ist einfach nicht möglich in dieser Gemengelage. Immer, wenn ich das immer höre, diese ganze Aufregung, auch die Kieler, wie sie sich aufgeregt haben damals, als sie spielen mussten, weil sie 2 Corona-Fälle hatten und die Spiele von Magdeburg und Flensburg verlegt wurden. Das war eine ganz andere Situation. Das ärgert mich. Ja. Das ist dann ein Egoismus, den ich echt nur zu Teilen nachvollziehen kann. Ey, in dieser ganzen, sorry, Scheiße, da muss man auch über gewisse Dinge hinwegsehen. Da gibt es nicht die ultimative Gerechtigkeit. Nach meinem Eindruck regelt es die HBL vernünftig und gut im Rahmen dessen, was möglich ist. Das ist meine Einschätzung.
Und übrigens, im Rahmen dieser ganzen Achtung Scheiße freut es mich, dass ich, wenn ich jetzt Bilder sehe, dass wenigstens ein paar Zuschauer in der Halle sind, ja, dass die Hütte nicht voll ist. Das ist klar, aber trotzdem, das macht natürlich einen ganz anderen Eindruck, wenn man Bilder sieht mit Menschen auf den Tribünen. Und Götze, du erinnerst dich, das letzte Mal, als wir gesprochen haben, ich glaube vor 2 Wochen, warst du auf dem Weg nach Erlangen und hast gesagt, naja, die spielen nicht die Sterne vom Himmel. Und jetzt lese ich hier,
Die Erlanger,
wir haben uns heute in einen Rausch gespielt, lese ich hier als Überschrift. Und gegen Wetzlar, es muss so überragend gewesen sein. Jetzt stehen sie eben im DHB-Pokal-Viertelfinale. Ich habe übrigens vorhin, du hast nicht aufgepasst, ich habe DKB-Handball-Bundesliga gesagt, das ist natürlich längst die Liquimole-Handball-Bundesliga, das nur nebenbei.
Ja, ich habe tatsächlich nicht. Das habe ich nicht mitgekriegt.
Aber
das müsst ihr natürlich zwingend korrigieren.
Ja. Loblied auf Erlangen bitte, wenn es denn angebracht ist. Oder muss man Wetzlar? Ja,
da muss jemand anderen
anrufen. Okay, na gut.
Nein. Also, halt. Ich will hier faire Antworten geben. Ja, sie haben offen. Ich habe natürlich nichts gesehen. Zweitens ist das Spiel gestern nicht übertragen worden. Sie haben Wetzlar ganz deutlich gestern geschlagen im DHB-Pokal. Ich habe übrigens, das war auch gegen Wetzlar, das Spiel, das du meinst, vor 2 Wochen war das, glaube ich, dass sie verloren haben zu Hause in der Bundesliga und da haben sie eine ganz schlechte Leistung geboten und zuvor auch schon ein paar Mal. Ich kann dir das nicht erklären, aus den Erlangen werde ich nicht rundherum schlau. Die haben einen Kader, mit dem man also auf jeden Fall obere Tabellenhälfte, ja, und die sind auch entsprechend finanziell ausgestattet und das ist auch ganz klar die Ambition, sozusagen den Anschluss zu schaffen an die internationalen Plätze. Das Problem ist, das habe ich ja schon ein paar Mal auch in deiner Sendung gesagt, das wollen ziemlich viele. Also wird es da ziemlich eng in diesem Bereich. Das ist einfach ein extrem stark besetztes Mittelfeld in der Handball-Bundesliga. Da kannst du 5., 6., 7. werden oder auch 12., 13. und gar nicht so wahnsinnig viel falsch gemacht haben, weil die Mannschaften so ausgeglichen besetzt sind. Aber es ist einfach Tatsache, dass die Erlanger eine Streuung drin haben und das nicht zum ersten Mal in dieser Saison. die schwer zu erklären ist. Also die sind wirklich zu tollen Leistungen fähig. Die haben ja auch in dieser Saison schon Flensburg aus dem Pokal geschmissen, in Flensburg unentschieden gespielt, in Magdeburg waren sie echt ganz nah dran. Die haben nur mit einem Tor verloren gegen Magdeburg, die nur keinen Punkt abgegeben haben. Also die hätten da echt einen Unentschieden verdient gehabt. Also die sind zu außergewöhnlichem fähig, aber eben in beide Richtungen. Und das muss man nicht immer verstehen. Und da waren wirklich ein paar Spiele mit drin. Und das sage ich aus völliger Neutralität. Ich habe überhaupt kein Problem mit dem HC Erlangen, die nicht dem Anspruch dieses Clubs und dieser Mannschaft entsprechen. Und ich bin mir eigentlich relativ sicher, dass sie das genauso sehen. So, das ist die ganze Geschichte. Gestern haben sie es offenbar gut gemacht. Hm.
Ja, Götze, und jetzt sind noch 8 übrig, darunter der THW Kiel, wo ich letztes Jahr ja nie gedacht hätte, dass die eben nicht den Pokal auch gewinnen können. Die haben gestern, was weder du hast das wissentlich nicht gesehen, ich dachte, sie spielen erst heute, so ehrlich möchte ich sein, aber sie haben bei Hannover Burgdorf gewonnen mit 30-28, geht natürlich auch nicht ganz leicht von der Hand. Und Rhein-Neckar-Löwen haben Stuttgart geschlagen mit 5. Göppingen ist raus in Minden und Melsungen ist noch dabei. Wie geht's jetzt? Wann ist die Auslosung? Wie geht's weiter, Götzi?
Oh, da war jetzt einiges mit drin. Erstmal haben wir nicht 8 Mannschaften im Moment, sondern 9, weil ein Achtelfinale noch nicht gespielt ist, nämlich Hamm gegen Magdeburg. Doch, das ist erst in der kommenden Woche.
Okay, also, let's pencil Magdeburg in.
gehen wir mal schwer davon aus, dass Magdeburg das Spiel gewinnen wird. Die Kieler haben sich offensichtlich, das war nicht zu sehen übrigens, also erstens habe ich gearbeitet, zweitens wurde es auch nicht übertragen. Hannover war ganz nah dran an der Sensation, haben geführt kurz vor Ende der regulären Spielzeit. Das hat mich übrigens nicht gewundert, dass das so eng war, weil Hannover sich deutlich verbessert hat jetzt in den vergangenen Wochen und ein paar ganz wichtige Siege und auch überzeugende Siege eingefahren hat. Prokop hat jetzt seit einiger Zeit seinen kompletten Kader zusammen. Also die hatten ja auch unwahrscheinliches Verletzungsspektrum, haben zum Teil 4-5 Leute gefehlt. Dann kommt eben mit Prokop ein neuer Trainer dazu. Dann hatten sie keinen Rhythmus, weil mehrere Spiele verlegt werden mussten. Also da gab es Gründe für den sehr holprigen Start bei der TSV Hannover-Burgdorf. Aber die sind jetzt echt im Flow. Und da siehst du, dass in der Mannschaft auch was steckt. So, und Auslosung ist, weiß ich nicht.
Ja, ist gut.
Also vermutlich.
Es ist auch wurscht. Das ist ja einfach,
vermutlich bald. Also es sind auf jeden Fall noch ein paar ganz ordentliche Mannschaften mit dabei. Flensburg, Berlin, allerdings sind schon mal raus.
Hm. Ja gut, aber wir haben ja wie gesagt im letzten Jahr gesehen, dass man nicht zwingend, gerade beim Pokalfinale, man weiß es nicht. Aber Götze, das habe ich hoffentlich richtig mitbekommen. Es findet nicht mehr in Hamburg statt, oder doch?
Die Final Four.
Einmal noch, das ist es, okay, einmal noch.
Ja,
einmal
und
noch
dann Hamburg. Ist es in Köln.
Ja, okay, das habe ich im Hinterkopf gespeichert. Ich wusste noch nicht, ob's jetzt schon in diesem Jahr soweit sein wird. Also sprich im nächsten Jahr, 2022. Einmal noch Bundesliga-Konferenz, Götzi. Bist du am Start an diesem Samstag?
Nein, bin ich nicht.
Ah.
Bin ich nicht. Nein, alles gut, ich muss auch mal atmen.
Ja, natürlich muss er auch.
Zeit mit meiner Tochter verbringen, ja.
Absolut.
Aber am Sonntag ist dann nochmal Handballkonferenz und du kennst ja jetzt mein Fable für Konferenzen.
Selbstverständlich.
Auch für die Handballkonferenz.
Mit wem machst du mit Kretsche oder mit wem machst du
das? Das ist eine sehr berechtigte Frage. Ich habe nicht im 3 Tage Voraus sozusagen alle Dienstpläne im Kopf. Mit Kretsche, Pommes oder Schwalbe, einer von den dreien,
wird dann
schon hoffentlich an meiner Seite stehen.
Ja, natürlich, die reißen sich doch
so. Es wird so und so und so ein Vergnügen.
Selbstverständlich. Schaut es euch an, ich habe mir das wirklich einmal mit Götzi, also nicht mit Götzi, weil da musste er arbeiten, aber die Konferenz mit Markus Götz habe ich mir angeschaut, ist eine große Freude. So viel Kompetenz, egal wer neben dir sitzt, und es ist auch immer eine gute Stimmung. Gefällt mir sehr, sehr gut. Das
freut mich zu hören, ehrlich.
Ja, nein, also, ist wirklich so.
Mir macht es. Das ist natürlich ein bisschen ein verrücktes Format, dass man halt zu zweit 3, 4, 5 Spiele guckt, je nachdem, wie viele halt gerade parallel stattfinden. Aber ich mir macht das Riesenspaß und die Essenz ist es, dass du da halt sitzt mit einem genau dieser genannten Experten, die einfach unglaublich gut drin sind im Thema, die eloquent sind, die Bock haben, über Handball zu quatschen, und du kannst im Grunde in diesen 2 Viertelstunden, die Sendung dauert, halt alle Themen ausgiebig und leicht und locker bequatschen, aber eben auch hochkompetent kompetent, also ich finde es cool.
Jetzt nur mal noch ganz kurz für mich, ich glaube, ich habe das schon mal gefragt, also bei Kretsche und bei Schwalbe weiß ich ja, dass sie nah am Handball, wo ist Pascal Hens im Moment im Handball eingebunden? Hat er eine Funktion oder arbeitet der?
Der Tänzer und der Bäcker, oder wie?
Ja, genau.
Pommes ist ja mittlerweile der Showstar im deutschen Fernsehen. Der hat im Moment, also im Handball keine Funktion, aber ich meine, er ist immerhin
Dancing Stars
Weltmeister, Gewinner. Handball-Europameister, Handball-Champions-League-Sieger, deutscher Meister.
Ja, aber
hat er alles ja gewonnen. Ja. Also er hat dieses, wie heißt es, diese Tanzsendung.
Ja, Dancing
Let's
Stars.
Dance oder so.
Ah, Let's Dance. In Österreich heißt Dancing Stars und hier heißt Let's Dance, genau.
Also da hat er doch gewonnen.
Ja, ja, ich weiß.
Ja, unfassbar. Aber und beim Promi-Backen ist er doch auch ganz vorne mit dabei. Und der tingelt ja von einer Sendung durch die andere. Den haben sie echt entdeckt, weil er ein cooler Typ ist.
Ja.
Der ist einfach entspannt, der ist sympathisch, der ist unkompliziert, der ist unprätentiös. Promis, geiler Typ, echt.
Und ja, keine Frage.
Was? Du, also... Frag mich jetzt bloß nicht zu meiner Meinung zu diesen Formaten. Ist auch völlig wurscht. Er macht, er hat Bock, also ist nichts Verwerfliches, alles bestens. Und er ist immer noch nah genug am Handball dran.
Da ist ja kein Zweifel. Aber ich frage mich nur, da muss es doch zwei Bundesligisten mindestens geben, die Hand heben und sagen, Pommes, hier, komm, hilf uns ein bisschen. Das ist es, was ich meine.
Weiß ich nicht. Also da müssen wir nochmal, also als was ist die Frage?
Naja. Das ist die große Frage. Die werden wir im höchsten, Götze, das nehmen wir uns für 2022 vor. Die stellen wir Pommes hier bei der Big Show Sportradio 360 mal selbst. Was sagst du?
Gut, ich werde versuchen, ihn einzuladen.
Mach das bitte. Auch wenn er vielleicht am Sonntag gar nicht mit dir in der Konferenz sitzt.
Ich sage einfach, dass dein Podcast, dass die Big Show sozusagen der Gassenhauer unter den deutschen Show-Podcasts ist.
So ist es.
Wenn er das hört, ist er auf jeden Fall mit dabei.
Muss er dabei sein. Pause.
Ja, grüß euch. Servus, das ist Dominik Landerdinger und ihr hört Sportradio 360.
In der Big Show 539 geht es jetzt weiter mit Football, für mich immer der schönste Teil, weil Nicolas Martin moderieren wird. Servus, Nicolas.
Ich versuche, niemanden ins Bein zu treten. Ich versuche, niemanden als Loser zu bezeichnen. Ich gebe mein Bestes, Jens.
Ja, aber dieser Vorfall war doch...
Hoffentlich kannst du mir dieses Vertrauen zurückzahlen.
Ich werde es versuchen, aber der Vorfall war doch im August, im Oktober, hat man dann versucht, Vertrauen zu gewinnen. Ungefähr so muss es gewesen sein, aber um das zu besprechen, sind auch mit dabei von der Sonne und Magenta Sport Franz Büchner. Servus, Franz.
Hallo, grüße.
Und Günther Zapf. Servus, Göni.
Servus, grüße euch.
Ja, so, also Urban Meyer ist das Stichwort. Es wurde am Montag bei den Sofa-Quarterbacks mit Christian und mit Andreas schon drüber gesprochen, aber ich glaube, das Ganze ist nochmal eskaliert. Ich lehne mich zurück. Nicola, take it away, please.
Ja, es ist halt so, Franz, dass manche Headcoaches uns in Erinnerung bleiben wie Vince Lombardi für Winning is a Habit oder andere, wenn wir den deutschen Raum nehmen, Erich Ribbeck und vergessen für seine Objektive und das Subjektive. Und man hat so ein bisschen das Gefühl, Urban Meyer wird uns in Erinnerung bleiben für folgendes Zitat. Und der Producer muss schon die Beeptöne raussuchen. Wie war das? Hey Dipshit, make your fucking kicks und I'm the head ball coach, I'll kick you whenever the fuck I want. Das war dann die Geschichte zu viel, Franz. Und dieser Verkehrsunfall namens Urban Meyer in Jacksonville kommt jetzt, man muss schon fast sagen, leider zu seinem Ende.
Bist du so ein Verkehrsunfallmensch, der...
Ja, bin ich. Also ja. Im sportlichen Bereich immer. Okay. Bei sowas haben Sie meine Aufmerksamkeit.
Ja, okay. Also in dem Sinne leider, ja, aus Sicht von Jacksonville viel zu spät, könnte man sagen. Aber gut, Saison ist ja jetzt eh vorbei. Aber man hätte das vielleicht auch schon, ja, zwei Monate früher machen können. Ich meine, genug Anlässe gab es ja offensichtlich. Jetzt nicht eben nur aktuell, sondern natürlich auch mit der ganzen Geschichte, mit diesem entsprechenden Video, das da mal aufgetaucht ist nach einer Niederlage mit Meier in einem Hotel. Also ja, das ist ein großes Missverständnis gewesen, diese ganze Geschichte. Vielleicht auch, wenn man so will, dann mit einer der größten Fehler, die Kahn da so gemacht hat, also der Besitzer Chet Kahn, dass er so lange an ihm festgehalten hat, finde ich schon, ist vielleicht die größte Überraschung an der ganzen Nummer. Also es hat ja vorne und hinten nicht funktioniert. Wenn man halt so viele Geschichten da immer wieder erlebt, dann ist es natürlich in gewisser Weise, hat das auch seinen Unterhaltungswert, aber das sind ja trotzdem nicht unbedingt die Geschichten, mit denen man sich ständig abgeben will. Gerade auch jetzt in der Saison sind ja noch ein paar andere Nummern passiert, auch bei anderen Teams. Das ist dann auch irgendwann mal gut. Deswegen, ja, es war an der Zeit.
Einmal Günther, mich hat Urban Meyer, muss ich zugeben, verloren nach diesem einen Interview, wo er gesagt hat, die NFL ist wie jede Woche Alabama zu spielen, mit dem Bezug auf College Football, dass Alabama da halt das beste Team ist. Da dachte ich mir, entweder du wusstest das nicht, dann haben wir ein Riesenproblem, oder du denkst, ich wüsste das nicht, da haben wir trotzdem ein Riesenproblem. Also ich meine, das ist so oder so, mit der Aussage fährt er sich doch selbst in eine Wand. Und der Rest, ja, das erinnert jetzt mehr an Bobby Petrino als an sonst was.
Er hätte vielleicht vor manchen Dingen, die er tut, und vor allem vor vielen Aussagen erstmal das Hirn einschalten sollen. Also da war ja einiges, was schief gelaufen ist. Es war ein Versuch, klar, nachvollziehbar, Local Hero, erfolgreich am College, wenngleich man muss schon mal aufhören, wenn er ja selbst schon davon gesprochen hat, dass NFL eigentlich nicht so sein Ding ist und so weiter. Also wie Franz ja schon gesagt hat, Missverständnis von Anfang an, Versuch okay, mit einem Team, das jetzt nicht die größte Erwartungen für diese Saison hatte, kann man es durchaus mal wagen. Insofern okay. Was mich an deine Aussage, Nicola, wundert, wird uns in Erinnerung bleiben. Ich glaube, den werden wir sehr schnell vergessen. Also da wird noch die ein oder andere lustige Szene vielleicht folgen, aber spätestens nächstes Jahr spricht kein Mensch mehr von Urban Meyer und seiner NFL-Karriere, wenn man es denn überhaupt so nennen darf. Also das ist, was der alles gesagt und getan hat, passt einfach nicht zusammen. Und gerade, du hast völlig recht, diese Geschichte, dass in der NFL, wir sprechen Woche für Woche drüber, der Unterschied zwischen dem schlechtesten und dem besten Team vielleicht 5% sind, das muss ich doch vorher wissen. Und klar, im College konnte er sich schön ausruhen, 7 von 10 oder 11 Spielen gewinnt er im Vorbeigehen. Da können auch seine Assistant Coaches schlecht oder gut das handhaben. Damit ist er nicht zurechtgekommen. Vorbereitung sicher auch nicht entsprechend. Also ein alles in allem gescheitertes Projekt. Die Frage war eben nur, wann ist es zu Ende? Und jetzt ist es soweit. Franz sagt, 2 Monate zu spät. Hätte man wahrscheinlich auch nichts mehr retten oder ändern können. Kahn hat ja so lange festgehalten, wie es irgendwie ging, an seinem Versuch. Jetzt ging es halt nicht mehr. Derek Bevel darf übernehmen und schauen wir mal, ob der vielleicht noch den ein oder anderen Sieg aus diesem Team rauskitzelt.
Denn Franz, ich meine, es geht ja jetzt auch so um die Zukunft von Spielern wie Trevor Lawrence und so weiter. Die willst ja nicht gleich mit dem ganzen Projekt vor die Wand fahren. Ich meine, Trevor Lawrence gilt ja mit als so eins der größten Quarterback, vielleicht eins der drei größten Quarterback-Talente der letzten 20 Jahre.
Ja, ich wollte gerade sagen, das ist halt ein ganz wichtiger Punkt, dass man eben auch da mal in Richtung Zukunft jetzt denken muss. Und allein diese Zusammenstellung, Günther hat es gesagt, ja, man kann es probieren in der Form, aber ich finde es halt ein bisschen schwierig. Du nimmst einen College-Coach und einen College-Quarterback und packst die in ein NFL-Team. Beide haben im Prinzip kaum Erfahrung damit, wie man mit Niederlagen umgeht, wie man mit Schwierigkeiten umgeht in der Form, was das auch bedeutet, quasi dieses Verlieren, Lernen etc. Noch dazu eben mit dieser schwierigen, ja offensichtlichen Persönlichkeit, die Urban Meyer darstellt. Also das ist auch eine schlechte Mischung, gerade für einen Spieler wie Trevor Lawrence, den du natürlich jetzt fördern, entwickeln musst. Denn wie du es gesagt hast, ist ja nicht umsonst so hoch eingestuft und so hoch gedraftet worden. Also deswegen auch das nochmal so in Bezug zu der Aussage, von wegen es ist etwas zu spät, dass man ihn rausgenommen hat, den Meyer. Du brauchst da jemanden, der es auch schafft, solchen Spielern zu vermitteln, quasi was es heißt, wenn man in der NFL spielt und wenn man auch mal verliert zum Beispiel. Also in der Hinsicht absolut, das ist ein ganz wichtiger Punkt, auch in Hinsicht auf die Entwicklung dieser jungen Spieler.
Günther, wie sehr macht das die Tür wieder zu für die Zirkulation von Coaches vom College zum NFL-Bereich?
Das sehe ich jetzt nicht so gravierend, denn diesen Schritt wird es immer wieder geben. Es werden Coaches versuchen, die werden scheitern. Chip Kelly, ja nur mal als Erinnerung, der auch ganz hoch gehandelt wurde, hat halt dann nicht funktioniert. Es wird Coaches geben, die sich zutrauen, was nicht klappt, es wird aber auch, das sehen wir ja Gott sei Dank, Kingsbury und andere Namen, da klappt es. Also das glaube ich, wird jetzt davon nicht abhängen. Was vielleicht den ein oder anderen zum Überlegen bringt, ist, dass man nicht unbedingt einen alten, erfahrenen College-Coach, der dann auch schon eine Zeit lang im Ruhestand verbracht hat, zurückholt, um ihm einen ersten NFL-Job zu geben. Ich glaube, das hat man damit gesehen, das kann nicht funktionieren. Wenn, dann holst du dir ein junges, aufstrebendes Talent und gibst das mit dem entsprechenden Umfeld, auch mit den Assistant Coaches, die wissen, wie man sich in der NFL bewegt, wobei das in Jacksonville auch der Fall war. Also da waren ja nicht nur Loser unterwegs, wie Herr Meyers ausgedrückt hat, sondern durchaus auch Super Bowl erfahrene Assistant Coaches und so weiter. Es ging ja schon, dann hat er ja diesen Konditionstrainer noch verpflichtet am Anfang mit all den Skandalen. Also da war so viel mehr dahinter, dass man es eigentlich, wenn man sich das nochmal durchgeht, die Geschichte Urban Meyer und Jacksonville, dass es fast unglaublich ist, dass der diesen Job bekommen hat. Und da bin ich dann auch eher bei Franz, dass er nicht schon vor ein paar Monaten rausgeflogen ist. Also wenn, dann hätte man es vielleicht vor der Saison noch die Notbremse ziehen sollen. Aber das ist halt auch nicht die Art und Weise, wie Shad Khan mit seinen Angestellten umgeht. Also der hält an seinen Headcoaches, schau dir die letzten beiden an, fest, solange es irgendwie geht.
Oh ja, Caldwell, das waren ja auch mindestens 2 Jahre zu viel, aber ja.
So Doug gefühlt. Marone, bitte.
Ja. Wahrscheinlich hat ihn einfach dieser Sieg in London irgendwie nochmal so über den Hamm gebracht und dann hat man vielleicht über das ein oder andere weggesehen, weil so in London fühlte es, also kurz vor London, 2 Wochen davor, war ja diese Geschichte in Cincinnati, in Columbus. Und ja, da dachte man schon, es geht vorbei. Nun, also, wir schließen das Kapitel Urban Meyer wieder in der NFL. Wir können wahrscheinlich, das irgendwie in den Schrank packen, Schloss dran und den Schlüssel irgendwie entsorgen. Und dann schauen wir auf das, was am Wochenende geschehen wird. Über Cleveland, Las Vegas reden wir nicht, aber ich weise darauf hin, dass es interessant sein könnte, wer bei Cleveland überhaupt spielt, weil die haben anscheinend etwas größeren Corona-Ausbruch, genauso wie die Rams. Aber wir haben Franz am Samstag um 2.15 Uhr in der Nacht von Samstag auf Sonntag Indy gegen die Patriots. Ja, und das ist ein wichtiges Spiel in der AFC-Konstellation in den Playoffs.
So sieht's aus. Ja, ich meine, das wissen ja alle wahrscheinlich, die zuhören, wie schön eng das zugeht, gerade da in der AFC und wer da alles noch Chancen hat auf die Playoffs. Also das wird ein ganz interessantes Spiel, glaube ich. Bin selber gespannt, weil ich da selber auch am Mikrofon sitzen werde und damit das erste Mal auch die Patriots jetzt dann kommentieren darf in dieser Saison. Bin selber mal sehr gespannt, wie dann da der Gameplan aussehen wird. Wir haben ja jetzt schon gelernt, dass da wieder alles geht in dieser Saison, je nachdem, was halt die Wetterverhältnisse etc. so mit sich bringen.
Es wird ein Weg. Da müsste es zu sein normalerweise.
Ja, okay. Also genau, ich wollte nur auch mal auf dieses Buffalo spielen.
Ja, natürlich, das ist auch einzigartig. Das war das erste Mal seit 50 Jahren, glaube ich, dass ein Team mit drei Pässen Spiel gewinnt oder so. Also ja, das hatte so das war mir so im Gedenken an Army gegen Navy oder so.
Das ist ja im Prinzip auch mit einer der typischsten Patriots-Siege, würde ich sagen, die man sich so vorstellen kann, wenn man sich einfach nochmal vergegenwärtigt, wer da halt als Coach installiert ist. Und das ist halt irgendwie das Schöne. Und jetzt treffen sie eben auf ein Colts-Team, was ja einen schwierigen Start hatte in die Saison, was sich dann aber jetzt auch verbessert hat und eigentlich ganz guten Football spielt mit dem ja aktuell natürlich auch in Abwesenheit von Henry, besten Running Back der Liga mit Jonathan Taylor. Also das könnte ganz spaßig werden, eben weil es 2 Teams sind, die da aktuell auf dem Playoff-Platz stehen und die den natürlich auch ganz gern behalten wollen. Und das ist natürlich auch, wenn du jetzt da mit 7 Siegen am Stück da reingehst wie New England, noch nicht selbstverständlich, dass die am Ende die Playoffs erreichen, so eng wie es dazu geht. Also ja, das dürfte ganz spaßig werden, die Partie.
traut Günther dieser Patriots-Kombo aus, gut, Belichick als Coach sowieso, aber einer starken Defense, angeführt von Matthew Judon, Mac Jones als Quarterback und das Laufspiel der Patriots?
Es ist, also die ganze Saison, würde ich mal sagen, inklusive der Vorbereitung, ist mal wieder ein Beleg dafür, welch grandioser Football-Geist in Bill Belichick wohnt. Hat er letztes Jahr schon darauf gewartet, hat Geld gespart, hat jetzt das ganze Geld auf den Tisch gelegt, sozusagen, hat sich eine Defense zusammengestellt, gekauft, getradet, nach seinem Geschmack. Hat ein bisschen gedauert, auch das hat Methode, bis alle begriffen haben, was man von ihnen erwartet, was man will. Seit Woche 4, 5 funktioniert das System, Defense überragend, und dann hat man halt eine Offense, die keiner einschätzen kann. Also das war ja schon immer so, ist halt nicht so auffällig gewesen, weil da hattest du immer Tom Brady und konntest dich immer irgendwo auf den Pass verlassen. Aber New England, denkt nur an den Super Bowl gegen die Rams. New England ist ein Team, das kann 3, 4 komplett verschiedene Offensysteme spielen. Und zwar auf Fingerschnippen. Das ist halt das, was sie auch trainieren. Das hat er ja auch nach dem Buffalo-Spiel dann entsprechend ausgedrückt. Darum trainieren wir den ganzen Scheiß, wie der Piep, also an der Hinweis an den Producer. Aber so, das nur mal gesagt und so ist es. Und das macht das so einzigartig und so natürlich auch bewundernswert. Man kann von ihnen halten, was du willst, von Belichick, von den Patriots. Ich kenne kein anderes Team, das wirklich innerhalb einer Partie umschalten kann von Spread Offense auf eine Power mit 6 Offense-Line-Spielern und Fullback und allem drum und dran, Rushing Offense, und jeder Spieler weiß trotzdem genau, wann er was zu tun hat. Und das ist einfach grandios. Jetzt hat er die Defense auch wieder so, das war ja schon immer sein herausragendes Merkmal. Die spielt wahrscheinlich noch besser im Lauf der Saison, und dann viel Glück all den anderen, die da versuchen werden, ranzukommen. Angefangen jetzt bei Indianapolis. Wenn nicht Jonathan Taylor einen grandiosen Tag erwischt oder Carson Wentz, der wirklich gut drauf ist, dann könnte es durchaus auch für New England, auch in Indianapolis, eine angenehme Reise werden.
Franz, die Bilanz der Patriots in den letzten 5 Spielen in Gegenpunkten 6-7-0-13-10. Aua.
Ja, absolut, ja. Klar, vielleicht muss man dieses Bildspiel nochmal so ein bisschen da rausnehmen, aber ja, davor ja auch 6 und 7. Also ich meine, von diesen 7 Spielen, die sie jetzt in Folge gewonnen haben, da gab es eben 2 Enge, ja, gegen die Chargers und gegen die Bills, wo man es vielleicht auch erwarten würde. Die anderen haben sie ja manchmal auch überdeutlich gewonnen, wenn man sich auch an das Spiel gegen Cleveland erinnert oder auch gegen Tennessee.
Wo sie ja im Rückstand lagen gegen die Browns, ja, und dann boom.
Ja. Ja, also sie können es einfach. Günther hat es ja wunderbar beschrieben, was diese Mannschaft ausmacht in dieser Saison, und ja, da ist jetzt schon einiges vonnöten, um die zu stoppen. Wobei die Colts, ja, haben ja jetzt auch 4 der letzten 5 gewonnen, nur gegen Tampa Bay verloren. Das kann man sich dann vielleicht nochmal angehen lassen, wenn man gegen den Champion da mit 7 Punkten verliert. Wobei, man muss mal sagen, die Colts gewinnen halt ganz gerne auch gegen Teams, die es nicht so drauf haben, habe ich das Gefühl. Also gegen schlechte Teams sind die Colts richtig gut, die hauen sie richtig in die Tonne. Aber gegen die besseren Teams, da gibt es so ein paar Ausnahmen. Klar, der Sieg gegen Buffalo vielleicht, da wird es auf jeden Fall ein bisschen problematischer. Also bin ich auch mal gespannt, wie die gegen diese Defense dann vor allen Dingen vorgehen werden.
Also Indy gegen die Patriots, das Ganze in der Nacht von Samstag auf Sonntag, nicht Sonntag auf Montag, Samstag auf Sonntag, 2.15 Uhr, der Sohn mit Franz Büchner, und dann schauen wir noch auf ein zweites Spiel an diesem Wochenende, ein Spiel, wo ich weiterhin viele Fragezeichen habe, Günther, aber 2 Teams, die problemlos in die Playoffs einziehen könnten, wenn sie jetzt eine kleine Serie starten, weil sie mittendrin sind, Denver gegen Cincinnati, Sonntag 22 Uhr, Cincinnati hat alles am Start, bringt es aber nicht immer auf den Platz. Und Denver, ja, ich rätsel immer noch über diese Offense. Aber wie gesagt, beide mittendrin und wir sind Mitte Dezember.
Ich rätsel auch. Also bei Denver, ich rätsel auch über die Defense. Da geben sie Von Miller ab und spielen trotzdem so extrem erfolgreich und effektiv. Ja, so ein Team, das ist schwer zu fassen. Das ist in der Tat richtig, aber oft trägt dich ja der Erfolg auch. die verschanzen sich da so quasi nach außen gegen die anderen und klar, mir ist natürlich als erstes aufgefallen, als sie da Dallas abgefrühstückt haben, zum Zeitpunkt, als damit keiner rechnen konnte, dann verlieren sie gegen Philadelphia, auch relativ klar. Also es ist irgendwie ein Team, das kannst du nicht fassen. Kansas City, das war so der Gradmesser, glaube ich. Da hast du gesagt, okay, wenn sie da mithalten können, natürlich ein schlechter Zeitpunkt. Kansas City findet jetzt auch wieder in Tritt. Also nach wie vor so ein kleines Rätsel, eine Wundertüte, die Denver Broncos und Cincinnati würde ich eher unter so ein bisschen Enttäuschung einstufen. Da dachte man doch, dass die Entwicklung weitergeht, sah auch lange gut aus mit Mixon als Super Running Back und was Burrow kann, weiß man. Offense Line verbessert, das hat viel gebracht, aber sie kriegen es dann nicht auf den Platz. Also es ist vielleicht doch zu viel im Hinterkopf noch, dass sie es nicht schaffen. Spielen natürlich auch in einer schweren Division. Innerhalb von zwei Wochen sind sie ja da von Platz 1 auf Platz 4 runtergerutscht im Norden der AFC. Also das kommt noch mit dazu, aber auf jeden Fall von der Ansetzung da hast du völlig recht. Es ist natürlich ein sehr, sehr interessantes Spiel, weil beide mit einem Sieg durchaus Richtung Playoffs schielen können. Aber wer kann das, abgesehen von Jacksonville und Houston, momentan nicht in der NFL?
Detroit noch, glaube ich.
Ja, könnte sein. Ja, jetzt geht es auch rechnerisch nicht mehr. Schade eigentlich.
Ja. Schmieder hatte so gehofft. Schmieder hatte noch so gehofft, dass mit Detroit in dem Jahr was geht.
Ja, das also bei dem Headcoach bin ich auch sehr skeptisch, aber der schreibt halt andere Schlagzeilen als Urban Meyer. Da kannst du auch zwar auch drüber lachen, aber ich meine, es ist unterhaltsam, genau. Aber es scheint es scheint keine Riesenprobleme zu verursachen, außer kompletter Erfolglosigkeit. Aber das lag vielleicht nicht nur an ihm, sondern auch an Detroit, verglichen mit Urban Meyer. Jens, war das so der Call zum Abwürgen oder?
Nee, überhaupt nicht. Nur wenn ich Detroit höre und Playoffs, dann denke ich immer an den armen, Schmieder. Was soll ich euch sagen? Ja? Alles, was mir dazu einfällt.
Ja, die Lions sind ja auch das. Sind die Lions jetzt das Team, das am längsten auf den Playoffs sich wartet? Zusammen mit den Bengals müsste.
Sind sie es doch auch ewig, oder?
Bengals müsste auch noch in der Verlosung sein. Ja, Franz, die Bengals, ich meine, die haben ja alles mit Burrow, mit Chase, mit Higgins, mit Mixon und Co. Und irgendwie, jedes Mal, wenn sich die Chance bietet, lassen sie sich entgehen. Ich meine, die sind ein Sieg hinter Baltimore Schwäche, Cleveland Schwäche, ich meine, die Division, sie ist kompliziert, aber sie ist aber dieses Jahr auch wirklich greifbar.
Absolut, ja. Also es sind ja nur zwei Spiele quasi Unterschied. Ich meine, das ist ja irgendwie auch, das bringt ja fast so ein bisschen auf den Punkt, die ganze Saison so an sich. Also wir reden ja davon auch, wie eng sich die Liga darstellt, so eng wie im Prinzip ja nie zuvor. Und bei den Bengals siehst du es ja, du weißt ja gar nicht, was du von Woche zu Woche bekommst. Das ist ja auch was Schönes irgendwie. Ja, das bringt immer noch so eine gewisse Extrawürze mit rein. Mal fantastisch, ja, lassen sie überhaupt gar nichts anbrennen. Ich erinnere mich an Siege gegen Baltimore noch in Woche 7, da waren die Ravens ja auch noch ein bisschen besser als aktuell. Auch dann gegen Pittsburgh zuletzt, wo man einfach dominiert und dem Gegner überhaupt keine Chance lässt. Dann hat man ja teilweise nichts Besseres zu tun, als nach so einem großen Sieg dann gegen die Jets zum Beispiel zu verlieren. Also das ist schon vielleicht tatsächlich noch ein bisschen zu grün hinter den Ohren an der einen oder anderen Position. Man muss es vielleicht diesen jungen Spielern noch ein bisschen nachsehen. Aber ja, eigentlich hast du eine Riesenchance diese Saison. Und die sollte man sich dann vielleicht doch nicht entgehen lassen, weil das kann dann schon mal richtig was entzünden für die nächsten Jahre. Aber hey, das trifft ja im Prinzip auch auf Denver zu. Und deswegen ist es ja so ein schönes Matchup, dass du gar nicht so richtig vorhersagen kannst, was kriegst du eigentlich für ein Spiel und wer ist vielleicht im Vorteil. Ich meine, das Ganze vier Wochen vor dem Ende hat eben auch seinen Unterhaltungswert. Weil das ist ja heute so ein bisschen scheinbar unsere Überschrift.
Genau. Und Günther, ich nehme mal an, Micah Parsons, Defensive Rookie of the Year, kommt kein Weg dran vorbei. Offensive Rookie of the Year, dann zwischen Mac Jones und Jamar Chase?
Bin ich bei dir, ja. Wobei ich, wenn es so weiterläuft, glaube ich, geht auch an Mac Jones kein Weg vorbei. Also da spielt er halt Quarterback, das wissen wir ja alle. Das ist die Position, die die mehr beachtet wird. Jamar Chase lässt jetzt auch wieder ein bisschen nach, hat leider doch ein paar Drops drin, die man ihm ja vorgeworfen hat in der Preseason. Da war dann lang nichts davon zu sehen. Also reiht sich in dieses Cincinnati auf und ab irgendwie auch mit ein. Und Mac Jones, der wird ja nicht in jeder Partie jetzt nur noch 3 Pässe werfen. Davon gehe ich aus. Das, was er macht, hat absolut Hand und Fuß. Kann ja an dem zuvor besprochenen Spiel ja wieder ein paar Rekorde knacken. 7. Auswärtssieg für einen Rookie gab es auch noch nie in Folge und so weiter. Also ich denke, Mac Jones ist momentan da der führende Defense. Also wenn er sich jetzt nicht verletzt und gar nicht mehr spielen kann, Micah Parsons, der ja auch noch in der Diskussion um generell Defense Player ist, was er damit wäre, der zweite nach Lawrence Taylor, der als Rookie das schafft. Aber so weit sind wir noch nicht.
Aber auf dem besten Weg dahin.
Ja, also ist überragend. Das heißt, ein Spieler, den das konnte vorher auch so keiner wissen, dass der wirklich sich eben, der den Sprung 100% geschafft hat vom College in die NFL, den kannst du einfach nicht kontrollieren. Das kann man sich kaum vorstellen in der NFL, dass sie da keinen Weg finden, den zu stoppen, egal in welcher Position er auftaucht. Aber das ist so ein spezielles Talent hat.
Jens wird noch den Satz auspiepen, den Franz zu Pittsburgh
unbedingt,
und Cincinnati gesagt hat. Ja. Und dann,
ja. Ja, das mache ich auf jeden Fall. Aber ich wünschte, also weil Günther gerade LT erwähnt, ich habe ja da in New York gelebt, aber das war schon nach der Zeit von LT und der wird ja da noch, dem wird gehuldigt, also in Amerika würde man sagen, der wird geworshipped, auch wenn er danach paar dumme bis kriminelle Sachen gemacht hat. Aber ich habe leider nie Günther nie gesehen, wie gut Lawrence Taylor war, und er muss sehr, sehr gut gewesen sein. Außerordentlich gut, möchte ich sogar sagen.
Ja, auch wie Micah Parsons, daher kommt ja auch der Vergleich, nicht aufzuhalten. Wie ein Aaron Donald heutzutage, da stellst du 3 Leute hin und trotzdem kommt er durch. Also da war schon, der hatte auch die entsprechende Einstellung, nicht immer sehr angenehm für die Gegenspieler. Es waren ja auch noch andere Zeiten. Da konnte man mit Quarterbacks oder generell mit Gegenspielern auch noch ein bisschen anders umspringen. Also überragende Persönlichkeit in einer natürlich generell sehr, sehr guten New York Giants Defense, die Linebacker Crew damals. Also da konnte er natürlich auch schalten und walten, weil man sich schon noch auf 2, 3 andere auch konzentrieren musste. Aber absolut überragende körperliche Fähigkeiten, die du eben auch nicht trainieren kannst. Der hat es einfach drauf. Hatte es drauf.
Deswegen haben es Nicola, Günther und Franz und ich schon aufgegeben, unsere körperlichen Fähigkeiten zu trainieren, denn Lawrence Taylor werden wir einfach nicht erreichen, so sehr wir uns bemühen. Was soll ich euch sagen?
Ja, Gegenspieler, also da konnte man mit Gegenspieler anders umgehen. Ist auch die der Euphemismus für, man durfte sie komplett legal aus dem Leben schießen.
Ja.
Also,
du sprichst auf Joe Theismann an, aber das passiert. Dass da das Bein plötzlich im 90-Grad-Winkel absteht. Ah. Da kommt da wirklich nichts dafür. Ja.
Ach, sind das schöne Themen so kurz vor Weihnachten. Pause. Danke Günther, danke Nicola, danke Franz. Wir machen gleich weiter.
Hallo, hier ist Patrick Kühnen und ihr hört Sportradio 360.
Ja, so weiter geht's in der Big Show 539. Eigentlich hat man eine große Therapierunde. Jetzt sind's immerhin 2 Therapeuten geworden, die mit uns schnell nochmal das Formel-1-Finale durchgehen. Zum einen Stefan der Voice Heinrich. Grüß dich, Stefan.
Ja, gibt einiges zu besprechen. Ich freue mich auch, dass wir jetzt mal hören können, was die Kollegen so denken.
Ja, und die Kollegen ist heute Philipp Schneider von der Süddeutschen Zeitung. Servus Philipp. Wir haben beide gerade, also du hast die ganze PK, ich habe die ersten 15, 16 Minuten versäumt mit Toto Wolff gesehen. Ich fand's massiv beeindruckend, er hat sich über eine Stunde Zeit genommen. Magst du vielleicht mal deine Eindrücke von dieser PK uns weitergeben?
Ja, wenn man ganz kurz vielleicht die Genese des Tages nochmal so ein bisschen darstellt. Also bevor die Pressekonferenz ja losging, sind wir in den Genuss erstmal dieser Pressemitteilung gekommen. Und die habe ich dann gelesen und mein erstes Fazit nach Lektüre dieser Pressemitteilung war, alles klar, Mercedes versucht jetzt irgendwie das Gesicht zu wahren. Das heißt, sie ziehen sozusagen ihre Revision nicht bis zum Ende durch und sagen, wir vertrauen jetzt darauf, dass Reformen angestoßen werden in der FIA, dass solche Entscheidungsfindungsmechanismen halt in Zukunft, dass die halt nicht mehr existieren. Für mich war das in dem Moment eine Gesichtswahrung, wobei in dieser Pressemitteilung auch schon ganz klar herauszulesen war, dass sie nach wie vor von einem großen Unrecht ausgehen. Und mit dieser Vorbereitung, dann geht man in eine Pressekonferenz mit Toto Wolff und ja, sie hat dann tatsächlich alles getoppt, also was ich jetzt erwartet hatte. Also so ernst und so erschüttert hat man Toto Wolff, glaube ich, noch nie erlebt. Also ich zumindest nicht. Und allein der optische Eindruck mit schwarzem Rollkragenpullover vor einer grauen Betonwand.
Mit Einschusslöchern bitte, nicht zu vergessen.
Das wollte ich gerade auch sagen. Ja. Es wird wahrscheinlich gusstechnisch bedient gewesen sein, diese beiden Löcher. Aber tatsächlich ist das auch, als wären da irgendwelche Schrapnellen eingeschlagen. Und er hat dann das ganz große Kino gezeichnet. Also er hat nochmal dargestellt, dass sich Mercedes absolut im Recht sieht, dass Mercedes absolut davon ausgeht, dass die vor einem unabhängigen Gericht sozusagen Recht zugesprochen bekommen hätten. Er hat die Frage aufgeworfen, wie es überhaupt mit Lewis Hamilton weitergeht, weil es etwas ist, das ihn zutiefst erschüttert hat. Also er hat sozusagen, ich weiß nicht, wie du es interpretiert hast, aber er hat da sozusagen alles theoretisch in den Raum gestellt, wie es weitergehen könnte mit Lewis Hamilton. Und er hat tatsächlich für mich er hat eine Stunde geredet, aber was für mich die krasseste Aussage war von allen, ist, dass er sich behandelt gefühlt hat wie in einem totalitären Regime.
Ja, machtlos wie ein Kind, hat er, glaube ich, gesagt. Oder machtlos,
Genau, er hat sich noch nie machtlos gefühlt als Erwachsener, zuletzt nur als Kind. Und er hat sich in diesen letzten vier Runden angesichts der Aktionen von Rennleiter Michael Masi gefühlt wie in einem totalitären Regime. Und ich habe ihn deswegen ja auch am Schluss nochmal gefragt, ob denn jetzt nicht ein Schatten bleibt über diesen Titel, also beziehungsweise ob es nicht für alle Beteiligten das Beste gewesen wäre, nach diesen Aussagen, dass der Rechtsweg bis zum Ende beschritten worden wäre, weil so hat letztlich auch Max Verstappen und so hat letztlich auch Red Bull nicht wirklich was davon. Wenn jetzt diese harten Vorwürfe weiter im Raum stehen, der Mensch sehnt sich nach Gerechtigkeit und in diesem Fall wird er ja versehentlich streben, so wie es aussieht.
Der Voice, muss ich eine einleitende Frage stellen oder möchtest du gleich direkt einsteigen? Mich hat es einfach gewundert, am Sonntag, wenn ich das ganz kurz rekapitulieren darf, also Ralf Schumacher und Sascha Roos haben kommentiert und dann sagt Ralf Schumacher, ja, also im Reglement oder was Sascha Roos, einer von den beiden sagt auf jeden Fall, laut Reglement müssen die überrundeten Fahrer jetzt vor der Safety Car, also relappen nennt man das, glaube ich. Dann hieß es, okay, das sollen sie jetzt doch nicht tun. Dann sagt Max Verstappen, das habe ich nichts anderes habe ich erwartet. Dann dürfen sie plötzlich doch relappen. Natürlich, dieses Finale, es hat mich mitgerissen, aber es ist echt ein ganz komischer Beigeschmack da geblieben, der Voice. Bei mir auch.
Ja, wobei man natürlich sagen muss, dass das die Renngötter, glaube ich, tatsächlich im Sinne der weltweiten Fans den richtigen Champion haben. Es ist aber völlig klar, und da hat der Philipp natürlich absolut recht, man hat in seinen Artikeln bei der Süddeutschen das auch schon alles aufgegriffen, es ist völlig klar, dass ein Beigeschmack bleibt. Die Formel 1, und das hat irgendeine, ich glaube, italienische Zeitung oder eine englische Zeitung sehr schön geschrieben, hat sich mit einem Raketenwerfer in den eigenen Fuß geschossen. Es gibt diese englische Formulierung, shoot yourself into your own foot. Und ich finde das auch, das war ja nicht nur das letzte Wochenende ein Problem. Da wurde es natürlich besonders deutlich, aber wir hatten schon vorher einige Entscheidungen, die viel diskutiert waren. Ich möchte an dieser Stelle aber vielleicht auch für Michael Martin einen kleinen Eloge auch sagen, denn er hat eine extrem schwierige Aufgabe. Ich glaube, Philipp und ich sind uns da einig, wir würden diesen Job niemals machen wollen. Du kannst eigentlich nur verlieren. Und vor allem in so einer Situation wie in Abu Dhabi kannst du nur verlieren. Denn egal, wie er das gelöst hätte, es wäre ein Protest von der einen oder von der anderen Seite gekommen. Wenn man so will, hat Latifi tatsächlich natürlich dieses Rennen auf den Kopf gestellt. Das ist überhaupt gar keine Frage. Ich glaube aber auch, dass Dr. Helmut Marko nicht ganz Unrecht hatte. Es wird jetzt überall, auch in den sozialen Netzwerken darüber diskutiert. Mercedes ist jetzt und Hamilton ist nach dominierender, souveräner Vorstellung der WM-Titel gestohlen worden. Sie hatten Mercedes auch die Chance, während der Safety-Car-Phase nach dem Crash von Latifi kurz vor Schluss des entscheidenden Rennens auch Hamilton an die Box zu rufen. Es ging allerdings an die Box zu rufen, neue Reifen aufzustellen. Dann hätten beide neue Reifen gehabt für diesen Schlusssprint, Verstappen und Hamilton. Es ist natürlich eine Abwägungsentscheidung innerhalb von Sekundenbruchteile. Aber strategisch hätte der Kommandostand rund um Toto Wolff die Möglichkeit gehabt, auch da zu sagen, wir holen ihn rein und dann werden wir sehen, was Red Bull macht. Das Reglement ist tatsächlich so, dass der Rennleiter, und da hat der Gerd Berger auf Servus TV in Sport und Talk im Hangar 7 das sehr richtig gesagt, im Reglement ist klar, dass der Rennleiter eine Entscheidungsbefugnis hat. Du kannst nicht alles im Sportreglement hieb- und stichfest für jede Eventualität, für jeden theoretischen Fall schwarz auf weiß klar regeln. Man kann jetzt darüber diskutieren, ob in Amerika das manchmal, da ist manchmal der Showgedanke bei NASCAR oder bei IndyCar steht im Vordergrund. Da will man unbedingt und in aller Form sogar mit einer Rennverlängerung tatsächlich einen Green Flag Finish haben, also dass mit Volldampf und mit Renntempo über die Ziellinie gefahren wird und die schwarz-weiß karierte Flagge sehen. Die wollen dringendst vermeiden, dass ein Safety Car kommt und dass die Weltmeisterschaft oder die Meisterschaft in Amerika zuckelnd im Schritttempo ohne Überholmöglichkeit hinter dem Safety Car zu Ende gebracht wird. Das war auch ein Hauptgedanke sicherlich von Michael Masi. Liberty Media will das sicherlich auch haben, ist auch ein amerikanischer Unterhaltungskonzern. Aber klar ist im Reglement, so wie es jetzt dasteht, das haben wir jetzt alles nochmal ganz genau mit zwei Kollegen durchgelesen, hat der Herr Masi nichts falsch gemacht. Das ist eine Ermessensentscheidung, wie wir es im Fußball auch haben, ob in der Champions League, ob in der Bundesliga, auch da haben wir immer Diskussionen. Ich glaube tatsächlich, dass die direkte Funkverbindung, die ja jetzt auch in der Fernseh-Live-Übertragung zu hören ist, zwischen den Teams und dem Rennleiter, ich glaube, dass das tatsächlich ein großes Problem ist. Denn sowohl Red Bull wie auch Mercedes haben versucht, auf die Rennleitung während des Abu Dhabi Grand Prix mehrfach Einfluss zu nehmen. Und dazu ist die Entscheidung eigentlich oder sind die Entscheidungen zu wichtig und ist der Rennleiter, in diesem Fall der Australier Masi, tatsächlich auch zu beschäftigt, um permanent mit jedem Einzelnen, der ihn da gleich direkt anfunkt, dann auch Kontakt zu halten. Ich glaube, man muss tatsächlich die Struktur ändern. Die FIA hat es ja gestern am Mittwoch in Paris auch klargestellt, dass es eine Analyse geben wird, dass man das anders machen muss. Ich glaube tatsächlich, dass die dauernden Beschwerden ins Ohr hinein von Masi machen seine Arbeit noch schwieriger, als sie ohnehin schon ist. Und tatsächlich muss das abgestellt werden.
Der Stefan, das war wieder großartig. Da war alles drin in deiner Antwort. Bleibt kaum noch was zu diskutieren. Ich würde, aber wenn nur eine Stelle, finde ich relativ spannend noch zu diskutieren. Da geht es genau um diesen Punkt, wo du meintest, dass der Rennleiter einen Ermessens Spielraum hat bei der Beurteilung des Safety Cars. Da stelle ich mir wirklich die Frage, ob das so im Sinne des Regelerfinders wirklich gedacht ist. Also wenn man schaut, es gibt diese klare Regel. Also die Situation, die geherrscht hat gegen Ende dieses Rennens, nach dem Crash von Latifi, die ist halt immer genau beschrieben in einem Paragraphen, in diesem viel zitierten 48.12 des FIA-Reglements. Und da gibt es eigentlich auch keine zweite Meinung zu. Und wenn man sich jetzt die Frage stellt, was ist denn dann überhaupt gemeint mit diesem Ermessensspielraum, den die Rennleitung noch zusätzlich haben könnte, dann ist damit, glaube ich, nicht, also ich war jetzt nicht dabei, als die Regeln geschrieben wurde, aber wenn man sozusagen den Geist dieses Regelwerks versucht zu interpretieren, kann damit ja nicht gemeint sein, dass man die Regeln, so wie sie fixiert sind, dass man die aushebelt, mit welcher Begründung auch immer, sondern das hat ja dann auch gerade, wenn in Bezug auf ein Safety Car, kann ich mir eher vorstellen, dass der eigentliche Gedanke mal war, dass es Sicherheitsgedanken sein können. Also dass der Rennleiter, wenn er akute Gefahr im Verzug sieht oder wenn Leib und Leben gefährdet sind, dass er dann handelt, aber doch nicht im Sinne der sportlichen Entscheidung. Ich hatte deswegen das auch mal so geschrieben. Also wenn man sich doch auf irgendwas verlassen können muss, auch ja, bei der Frage, rufe ich jetzt meinen Fahrer auch nochmal raus und schnall ihm neue Reifen dran, dann geschieht das doch all dies auf Grundlage eines Reglements. Und dieses Reglement, dass sich eben alle Autos anleppen dürfen und nicht nur die fünf, die zwischen Hamilton und Verstappen sind, das wurde doch so noch nie ausgelegt und noch nie so praktiziert.
Nein, noch nie.
Wie kann man denn dann auf die Idee kommen, in dem wirklich, man muss jetzt sagen, es ist nicht nur eines von zwei WM-Finalen, sondern es ist das engste WM-Finale, das es in 71 Jahren Formel-1-Geschichte gegeben hat. Wie kann man denn da, und sei es aus dem Reflex, auf die Idee kommen, eine Regel so zu biegen, wie es noch niemals in der Geschichte zuvor geschehen ist? Das frage ich mich dann schon wirklich. Und natürlich hätte Mercedes das gewusst, dass Michael Masi jetzt völlig anders handeln würde, als im Übrigen vor 14 Monaten am Nürburgring, als Michael Masi das anschließend genau, wie auch wie Toto Wolff gerade hier zu Recht darauf hingewiesen hat, um 180 Grad anders begründet hatte, nämlich wir müssen warten, bis alle Autos sich unlappt haben.
Ja.
Damit kann Mercedes nicht rechnen und das ist die Grundlage all ihrer Entscheidungen gewesen. Und sozusagen wurde das konterkariert und damit die WM zu entscheiden, das ist schon ein Beigeschmack, der schon durchaus heftig ist, wie ich finde, und der sich auch nicht aufwiegen lässt mit allen anderen zweifelsfrei strittigen Entscheidungen, die es in dieser Saison gegeben hat. Ich finde, man kann sogar sagen, ich bin sogar der Meinung, Max Verstappen ist der verdiente Weltmeister. Wenn man sich die ganze Saison anschaut, weil man einfach nur schauen muss, wie viel Pech er auch hatte. Ja, allein
Aserbaidschan.
In Baku, sein Reifenplatz in Baku allein. Aber man kann es nicht mit so einer Entscheidung und Rechtsbiegung gegen auf den letzten Kilometern einer Weltmeisterschaft, finde ich, hinbiegen. Nur damit sozusagen der Fernsehzuschauer, es war ganz offenkundig, war das der treibende Faktor, damit der Fernsehzuschauer in dieses unfassbar spektakulärste Finale der Geschichte in den Genuss kommt. Und das ist ja gar nicht mehr zu toppen. Also ich finde es schwierig, nach wie vor.
Du hast völlig recht, es ist schwierig. Deswegen bleibt da auch ein Schatten. Und das ist schade so, weil der Sport und die Saison ja, da sind wir uns einig, fabelhaft war. Grandios leider in der Zeit, wo wir in Deutschland kein freies Fernsehen mehr hatten. Ich glaube, die RTL-Entscheidungsträger beißen sich ein Monogramm in den Hintern. Konnte man vorher aber auch so nicht absehen. Aber es war ein Gigantenduell zweier fantastischer Fahrer, die beide absolut verdient Weltmeister geworden wären. Es bleibt ein Geschmack, sehe ich auch so. Nur, ich wollte mal sagen, das Reglement war schon zu Zeiten von Charlie Whiting, auf dem jetzt alle rufen. Und der natürlich eine etwas andere Autorität hatte, weil er mit der Formel 1, mit Bernie Ecclestone über die Jahrzehnte gewachsen ist. Und sein Wort war Gesetz. Der Herr Masi hat in diesem Jahr teilweise, und das kommt natürlich auch zu dem Unmut, den man bei Mercedes sehr verständlich haben kann, hinzu. Es gab eine Menge Entscheidungen in diesem Jahr, die hat er immer wieder anders begründet. Das lässt das Reglement zu, das ist nicht nur in der Formel 1 so. Wir haben es interessanterweise ja, Philipp, auch in der WEC, also in der Langstrecken-Weltmeisterschaft gehabt. Und auch in der DTM haben wir beim Finale Proteste gehabt. Entscheidung. Das ist kein Zufall, weil es so auf Spitze, auf Knopf geht. Sobald Werksteams dabei sind und es um viel geht, um WM-Titel oder um DTM-Titel, ist klar, es wird alles ausgenutzt. Und wenn das Reglement nicht absolut wasserdicht ist oder eine Grauzone ist, dann werden das natürlich clevere Leute ausnutzen und werden da sagen, Freunde, das kann nicht sein, ich protestiere. Mercedes hat ja bei der DTM-Finale am Nürburgring auch protestiert und hat dann aber eingesehen, das Problem ist in der Tat, dass am Grunde, wenn du Berufung einlegst und vor das Berufungsgericht gehst, Philipp, ich weiß jetzt nicht, wie in den letzten 30, 40 Jahren, wie oft da dann pro dem Einkläger entschieden worden ist, sehr selten. Also die Wahrscheinlichkeit, dass wenn du Protest einlegst und vor das Sportgericht gehst, dass du das dann deinem Einspruch Rechnung getragen wird, ist relativ gering. Aber klar ist, es muss sich wirklich was ändern. Die Benimmregeln müssen sich auch ändern und dabei bleibe ich. Der Masi hat einen scheiß schwierigen Job. Es war äußerst unglücklich, was er da entschieden hat. Es war aber tatsächlich richtig und die Benimmregeln müssen, er muss vielleicht einen Assistenten bekommen oder es muss ein neuer Rennleiter her. Ich glaube tatsächlich, dass wir da ein Riesenproblem haben, denn zum ersten Mal haben wir das ja nun in diesem Jahr tatsächlich gehört, wie immer wieder die Rennleitung mit den einzelnen Teamchefs da verhandeln muss. Und das neben den Entscheidungen, die man teilweise in Sekundenbruchteilen treffen muss, aus Sicherheitsgründen, aus Reglementsgründen, ist im Grunde nicht zu machen. Das ist für einen, finde ich, zu viel. Und dass der natürlich jetzt ein bisschen im Mittelpunkt der Diskontroverse steht, der Masi verstehe ich. Aber ich glaube, das geht ein bisschen am Thema vorbei. Man muss das Reglement anders fassen. Ich hoffe, die Analyse, die FIA gestern angekündigt hat, also der letzten Amtshandlung von Jean Todt, die wird tatsächlich zu was führen. Es sollen ja alle eingebunden werden, die Fahrer und die Teams, was ich gut finde. Das Reglement ein bisschen genauer fassen und die irrsinnige Last des Rennleiters, der für alles verantwortlich ist, ein bisschen auf mehrere Schultern verteilen. Das wäre vielleicht ein sinnvoller Weg für die Zukunft, dass wir sowas nicht wieder haben.
Total. Die Hoffnung bleibt jedenfalls. Ich fand eine Frage von Toto Wolff tatsächlich heute, die war mir interessanterweise gar nicht gekommen vorher, aber er hat die Frage gestellt, was ist denn eigentlich mit Carlos Sainz? Wie konnte man denn eigentlich entscheiden, dass man sozusagen das Feld so drapiert, dass man ihn um die Chance, bringt, dieses Rennen zu gewinnen? Also wie kann es sein, dass der Dritte nach dem Restart so platziert ist, dass er nicht mitfahren kann, sozusagen?
Richtig.
ne, das finde ich völlig richtig. Nachher hätte der irgendwie noch das Zünglein an der Waage gegeben und ja, hätte, was weiß ich, wer zwischen den beiden, zwischen dem Hamilton, der ja auf seinen uralten 44 runden alten Reifen da rollte, vielleicht wäre der genau derjenige gewesen, der dann dazwischen gekeilt wäre und dann den Verstappen abgeräumt hätte. Wer weiß es schon. Er war jedenfalls nicht mehr involviert in dieses
Aber Spiel. Er hatte nicht mal die Chance einzugreifen.
Genau, er hatte nicht mal die Chance einzugreifen, weil zwischen ihm und dem Zweiten halt noch Autos platziert waren, ja, die eigentlich laut Reglement hätten weggeräumt werden müssen. Und ich meine, wenn man sich mal versucht, irgendwie Motorsport ist immer so unglaublich kompliziert, aber wenn man mal versucht, das auf eine einfache Fußballanalogie runterzubrechen, dann hatten wir ja eigentlich jetzt am Sonntag die Situation, wir hatten ein WM-Finale, sagen wir mal, damit es passt, es haben die Niederlande gespielt gegen England und es lief die Verlängerung und England hat 2-1 geführt. Und es war auch, so wie das Rennen sich dargestellt hat, wenn man das überträgt auf dieses Fußballspiel, hatten die Niederlande eigentlich, also sozusagen über 90 Minuten eigentlich nicht den Hauch einer Chance, weil sie einfach schlechter gespielt haben. Und jeder merkt jetzt plötzlich, die einzige Chance, dass das Publikum nochmal das Finale bekommt, das es verdient, ist ein Elfmeterschießen. Aber dieses Elfmeterschießen kann nur mit einem Elfmeter für Holland hergestellt werden, weil ein Tor schießen die nicht aus dem Spielverlauf heraus. Und dann wird dieser Elfmeter gegeben vom Schiedsrichter / Rennleiter. Und zwar aber nicht, weil ein Foul vorgelegen hätte oder ein Handspiel, sondern weil er so entscheidet. Und das Volk freut sich, dass es jetzt dieses Elfmeterschießen gibt. Und am Ende gewinnt tatsächlich Holland. Aber alle denken sich, okay, dieser Elfmeter, klar, es war eine Tatsachenentscheidung. Aber eigentlich hätte es diesen Elfmeter überhaupt nicht geben dürfen, der überhaupt ins Elfmeterschießen geführt hat.
Da kommen wir dann wieder zurück zu dem blöden Geschmack, den man hat, wenn Tatsachenentscheidungen gefällt werden aufgrund eines nicht ganz klaren Reglements. Nun ist auch völlig klar, du kannst ein Reglement nie so fassen, dass du jegliche Art von Eventualität da tatsächlich einbauen kannst, schwarz auf weiß und nach Buchstaben des Gesetzes, das ist klar. Aber ich glaube tatsächlich, dass die Rennleitung sich selbst auch zu sehr unter Druck gesetzt hat. Man hat auf ganz offensichtlich, das ist der Hauptgrund, warum nicht alle Autos sich zurückrunden durften, war ja klar, die Zeit geht ihnen aus.
Ganz genau.
Es war klar, es geht jetzt nur noch eine Runde. Wenn überhaupt, dann geht es nur, indem wir ein paar Autos vorbeilassen. Und tatsächlich ist das nach dem Buchstaben des Gesetzes in Ordnung, aber in der Tat ist es natürlich scheiße. Es ist im Großen und Ganzen scheiße. Und es ist die Sache mit dem Flammenwerfer, finde ich eine ganz gute, zwar drastische Beschreibung, aber es ist ganz gut. Und ganz offensichtlich hat der Weltverband auch jetzt festgestellt, das geht so nicht auf Dauer. Das ist einer Weltmeisterschaft tatsächlich nicht würdig. Wobei wir auch immer sagen müssen, wir hatten über die Jahrzehnte der Formel 1 immer wieder kontroverse Entscheidungen, auch der Rennleitung. Nicht unbedingt so überspitzt jetzt, dass am Ende nach einer langen Saison 22 Grand Prix tatsächlich in der letzten Runde dann eine relativ absurde Entscheidung gefällt wird. Aber klar ist, diese Grauzone im Reglement, da waren die FIA-Präsidenten, egal wie sie geheißen haben, immer dafür, dass tatsächlich man noch ein bisschen tricksen kann. Und der Bernie wurde viel getrickst. Und Bernie hat ja bei Interviews jetzt auch deutlich gesagt, also unter mir wäre sowas nie passiert. Ich glaube nicht, dass es unter ihm nicht so passiert wäre. Es wäre am Ende vielleicht nicht ganz so groß gewesen, weil er den Deckel drauf gemacht hat und dann Mercedes wahrscheinlich gezwungen hätte, gar keinen Protest
einzugehen. Ruhe zu geben einfach.
Die Macht hatte er ja, aber das hätte die Sache das Problem ja nicht gelöst.
Okay, gut. Wir machen eine kurze Pause, verabschieden uns von Philipp. Philipp, ich danke dir. Mit The Voice plaudere ich noch ein kleines bisschen weiter. Außer du hast noch ein paar sinnstiftende Dinge zu Kimi Räikkönen, dann kannst du gerne dabei bleiben. Pause.
This is Christopher Mandrake-Russo and you are listening to Sports Radio 360.
Ja, so, wir haben uns ein kleines bisschen erfrischt in der kurzen Pause, The Voice und ich. Also Stefan Edel und Christian Nimmervoll waren auch eingeplant heute für unsere große Runde, aber die hat diese doch überraschend angesetzte Pressekonferenz von Toto Wolff absolut in Beschlag genommen. Aber es ist wurscht. The Voice, wir wollen natürlich Kimi Räikkönen ehren. Der hat seinen letzten Grand Prix bestritten, aber auch die Szenen, die es nach dem Rennen gegeben hat, von Lewis Hamilton, vom Vater von Lewis Hamilton, die waren schon auch groß. Also die waren eines Champions absolut würdig, fand ich. Und du sicherlich auch.
Ja, das sehe ich ganz genauso. Denn wir haben ja gerade schon mit Philipp Schneider von der Süddeutschen tatsächlich und mit dir, Jens, hier auf Sportradio diskutiert, dass es durchaus Grund gegeben hat, für Mercedes und für Hamilton nach seiner fabelhaften Fahrt in Abu Dhabi sauer zu sein und enttäuscht zu sein, dass er aus dem Auto raussteigt und dann noch im Park für mich rübergeht zum jubelnden Verstappen, ihm gratuliert, und zwar ehrlich gratuliert. Mhm. Das ist ihm sicherlich nicht leicht gefallen. Aber er hat's gemacht. Er hat dann auch in der Pressekonferenz, bei der Siegerehrung oben hat er es gemacht, bei der Pressekonferenz hat er es erwähnt. Fand ich ganz großartig. Und auch Papa Hamilton tatsächlich, dass der dann zu Max gegangen ist, in die Boxengasse und auch zu Jos Verstappen, den umarmt hat. Ich fand nicht großartige Gesten, wie du sie im Profisport nicht so oft siehst. Und das zeigt wieder mal, dass das Serien-Champions ganz besondere Charaktere sind und auch eine entsprechende menschliche Größe haben. Wir kennen es von Roger Federer, von vielen, vielen anderen Leuten, die außergewöhnliche Personen sind und dann im Grunde über dem Klein-Klein eine Einzelentscheidung tatsächlich stehen. Das fand ich sehr gut für den Sport, hat auch gezeigt tatsächlich, aus welchem Holz Hamilton geschnitzt ist, und wie ich höre, hat er tatsächlich auch am Sonntagabend wohl schon mit Toto Wolff darüber diskutiert, dass man doch bitte die Proteste zurückzieht. Er hat ganz klar da auch gesagt, zwar noch im Funk, das sei jetzt Betrug, aber hinterher hat er gesagt, fair and square, der ist Champion und wir haben jetzt so oft gewonnen, es ist gut für uns, dass wir einen gleichwertigen Gegner auf Augenhöhe haben. Im Übrigen ist er ja jetzt auch, lieber Jens, tatsächlich gestern zum Ritter geschlagen worden. Es war überfällig, warum das erst nach 7 Titeln so war. Verstehe ich zwar auch nicht so ganz, aber egal. Ich glaube, letztes Jahr hätte man das, glaube ich, schon vorgehabt, aber da war Corona davor. Aber in diesem Fall hat es jetzt tatsächlich geklappt. War sicherlich ein Höhepunkt auch für ihn, als Brite durch und durch dann in Schloss Windsor anzutreten und für seine großen Verdienste tatsächlich jetzt dann auch diese besondere Ehrung zu bekommen. Ich glaube, dass die Zukunft, wenn wir tatsächlich diesen Ärger rund ums Reglement durch eine Kommission, durch Einbindung aller Kräfte sortieren können, ein Reglement genauer fassen können, dann hat diese Formel-1-Saison dem Grand Prix-Sport weltweit richtig, richtig gut getan. Denn klar ist auch Max Verstappen, seitdem er in die Formel 1 gekommen ist, als ganz junger Mann, und zwar ähnlich jung wie Kimi Räikkönen. Ja. Heute ist es gar nicht mehr möglich, dass 17-Jährige, die noch nicht einen Führerschein für den normalen Straßenverkehr haben, in ein Grand Prix-Auto einstiegen. Das war bei Räikkönen der Fall und das war bei Verstappen der Fall. Beim einen ist die Karriere jetzt zu Ende gegangen und da werden wir ihn gleich nochmal entsprechend würdigen, diesen authentischen Finnen. Und beim anderen, beim Verstappen, geht die Karriere jetzt richtig los. Und es ist für die Formel 1 eine absolute Frischzellenkur. Das ist keine Frage.
Ja. Ich bin halt, jetzt haben wir haben das ganze Jahr ja drüber geredet. Auch letztes Jahr schon haben wir drüber geredet. 2022 kommt das neue Reglement. Und dann werden die Autos komplett anders werden. Aber ich glaube halt, also heute in dieser Pressekonferenz war wirklich so ein bisschen der Unterton. Es sind immer wieder Fragen gekommen an Toto Wolff. Ja, glaubst du, übrigens erstaunlich, alle sind per You mit Toto. Also das ist natürlich auch das Schöne an der englischen Sprache. Aber ich habe auch festgestellt, viele deutsche Journalisten oder deutschsprachige Journalisten vielmehr. Und der war irgendwie dieser Unterton, naja, fährt denn Lewis überhaupt weiter? Für mich ist das überhaupt keine Frage. Natürlich fährt Lewis Hamilton weiter, oder? Oder denkst du, dass der wirklich drüber nachdenkt, jetzt aus Ärger? Der hat ein konkurrenzfähiges Auto, der kann nächstes Jahr zum 8. Mal Weltmeister werden. Der kann 5 bis 8 bis vielleicht 10 Grand Prix gewinnen. Warum sollte er nicht weiterfahren?
Also ich glaube nicht, dass der ernsthaft überlegt, aufzuhören. Was tatsächlich bei dem immer mehr wachsenden Kalender ein Problem ist, mehr allerdings für die anderen normalen Teammitglieder als für die Fahrer, bei jetzt 22 Grand Prix ist wirklich der Stress durch die Reiserei. Das kennen wir in deutlich kleinerer Form ja auch, lieber Jens, wenn du zu den Tennisturnieren fliegst. Es ist auf die Dauer schon echt nervig und in Corona-Zeiten doppelt so schlimm. Auf der anderen Seite, Lewis Hamilton fliegt mit dem Learjet und insofern ist es dann alles, glaube ich, machbar. Ich glaube, ganz im Gegenteil, der hat jetzt richtig Blut geleckt, denn er sieht jetzt, dass tatsächlich er einen kongenialen Gegner hat und der Respekt zwischen beiden, auch wenn sie natürlich oft vor den Mikrofonen der Fernsehteams immer wieder aufeinander auch ein bisschen stänkern und schimpfen, das gehört zur psychologischen Kriegsführung dazu. Die beiden haben enormen Respekt voneinander, weil die genau wissen, in welchen Höhen die sich gerade bewegen und wie dünn die Luft da oben ist. Man sieht ja, dass die ganzen Wasserträger Sergio Perez und auch Bottas im Grunde bis auf wenige einzelne Tage, wo sie mal wirklich gut sind und mithalten können, absolut keine Chance haben. Und es geht weniger um die Autos, denn die sind seit Saisonhalbzeit in diesem Jahr wegen dem neuen Reglement 2022 quasi eingefroren. Da gab es keine großen Updates mehr. Das heißt, das, was da an Unterschied war zwischen den beiden Spitzenleuten und dem Rest der Welt, sind die Fahrer, die das tatsächlich sich gegenseitig so hochgeschaukelt haben, dass die das Letzte aus sich rausholen. Man muss ja sagen, auch die Pole-Runde in Abu Dhabi von Verstappen war phänomenal. Also was wir da teilweise an Leistung gesehen haben, ist grandios. Und ich glaube überhaupt nicht, dass der Hamilton amtsmüde ist oder jetzt tatsächlich sich nachhaltig ärgert über das, was durch die Rennleitung da verursacht wurde in Abu Dhabi. Ich glaube, der hat jetzt eine richtige neue Motivation. So wirkte er schon in diesem Jahr. Der Wall Verstappen von Anfang an und Red Bull von Anfang an vom Saisonbeginn konkurrenzfähig war. Das war ja ganz anders als in den letzten Jahren. Da sind die immer erst ab Saisonhalbzeit auf gleicher Höhe gewesen. Diesmal war es eine ganze Saison mit zwei gleich starken Musketieren und das hat dem Lewis Hamilton enorm Spaß gemacht. Also ich glaube, aufhören, da brauchen wir uns keine Sorgen zu machen.
Ja, wäre auch wirklich schade, wenn es denn so wäre. Kurze Erwähnung vielleicht noch von Sergio Perez, der Hamilton da 6 oder 7 Sekunden abgenommen hat in dieser einen Sekunde, weil er sich so gewehrt hat. Aber ja, das sind halt die kleinen Highlights. Und nächstes Jahr bin ich auch gespannt, wie sich George Russell dann an der Seite von Lewis Hamilton schlagen wird. Aber noch ein schnelles Wort oder gerne auch mehrere Worte zu Kimi Räikkönen, der eben mit einem Ausfall sich leider verabschiedet hat. Also gewonnen hätte das Rennen unter keinen Umständen, aber so ein schöner 8. Platz wäre noch schön gewesen zum Ende. Einmal ist er Weltmeister geworden, die letzten Jahre natürlich auch selten in einem Auto gesessen, das konkurrenzfähig war. Schaut sich jemand wie Sebastian Vettel so ein Schicksal genau an und denkt sich, okay, so werde ich auch mal enden, einfach nur, ich fahre nur mehr, weil ich gerne race? Oder wie würdest du die letzten Zuckungen von Kimi Räikkönen in der Formel 1 einschätzen?
Du, der Kimi ist weitergefahren, was diverse Leute nicht verstanden haben, aber seine Fans eigentlich schon, weil die viel Freude an ihm haben, weil er einfach ein fantastischer Rennfahrer ist, der die Geilheit auch und den Adrenalin gebraucht hat, den Adrenalinschub, auch wenn er nicht mehr in einem Auto gesessen hat, mit dem er tatsächlich regelmäßig im Podium oder im Siege mitfahren konnte. Deswegen der Wechsel dann, er wollte einfach nicht aufhören. Es hat ihm immer noch was gegeben, so wie er auch in seinen 2 Jahren Pause, wie er dann plötzlich gemeint hat, also Formel 1 will ich jetzt eigentlich nicht mehr, aber ich fahre jetzt noch Rallye und probiere einfach andere Dinge aus. Dann das Comeback wieder bei Ferrari, dann tatsächlich auch noch große Erfolge. Er ist so lang dabei, mit 17 hat er angefangen, zu einer Zeit, als das noch möglich war. Inzwischen gibt's ja dieses Punktesystem der FIA, um genau sowas zu vermeiden. Und die FIA wollte eigentlich auch gar nicht ihn fahren lassen, hat dann sich irgendwie überredet, weil Peter Sauber so drum gebeten hat, tatsächlich den einfach mal bei Testfahrten zu beobachten. Und da war der so schnell, dass bei Kimi da gar keine Frage war, dass er tatsächlich Formel 1 tauglich ist. Und da haben wir ja die Parallele auch zu Max Verstappen. Auch der ist so jung, direkt eigentlich aus dem Kartsport nach wenigen Rennen überhaupt gar keine Unterklassen gefahren, keine Formel 2 gefahren und dann direkt in die Formel 1 gekommen. So Ausnahmetalente, die können das einfach. Kimi ist einfach bis zum Ende geil gewesen. Ich glaube aber, er hat tatsächlich auch diesen Ausfall, den du gerade beschrieben hast in Abu Dhabi, wie üblich Iceman, klar, cool genommen. Es war ihm dann auch schon wurscht. Vettel ist ein völlig anderer Typ. Beide sehr eng befreundet, obwohl sie tatsächlich auch völlig unterschiedliche Typen sind. Mit einer wirklich so engen Freundschaft, wie wir es in der Formel 1 in diesem Haifischbecken ganz selten haben. Vettel ist sehr viel rationaler und wird sicherlich bei weitem nicht so lange fahren, wie es Kimi gemacht hat. Und Kimi sagt jetzt auch, es ist jetzt in Ordnung, es reicht jetzt auch. Ich glaube, wahnsinnig viele Fans weltweit werden ihn wirklich vermissen, weil er so unglaublich authentisch ist. Wir dürfen ja noch an die unterhaltsamen Funksprüche immer wieder da gerne dran erinnern, wie er da bei Lotus, der Renningenieur, ihm sagt, du das und das und das, sagt er, lass mich alleine, ich weiß, was ich hier tue, quatsch mich nicht voll. Und solche Dinge sind natürlich in einer Welt, in der das sehr viel junge Fahrer hast, die tatsächlich PR-mäßig durch sämtliche Schulen gegangen sind, die ja nichts sagen wollen, was irgendwie aneckt und sie immer vor ihre Sponsoren, vor ihr Team stellen, auch wenn es ganz scheiße gelaufen ist. Der Kimi hat einfach geschimpft, wenn irgendwas doof war und das hat man ihm abgenommen und das war einfach ehrlich und außergewöhnliche Persönlichkeit.
Ja, so, und das Erstaunliche ist ja, dass die finnische Tradition weitergeführt wird. Eingeführt eigentlich von Mika Häkkinen, oder gab es vor Mika Häkkinen schon? Doch, natürlich, Keke Rosberg, was rede ich denn, oder?
Genau, Keke, ja, Keke war ja auch so ein ungewöhnlicher hat begonnen, Typ, ja. Der ja auch überhaupt nicht angepasst war, wobei damals ja das tatsächlich die Zeiten noch waren, wo A, wahnsinnig viele Unfälle passiert sind und ja. James Hunt unter anderem mit einem Rennoverall angetreten ist, auf dem stand, Sex is breakfast for champions.
Ja, das kennen wir nicht anders. Ja, The Voice, die Saison geht zu Ende. Wir werden aber hoffentlich kommende Woche noch uns kurz vor Weihnachten besprechen, denn es stehen ja dann wieder die ersten Rallyes an, die auf keinen Fall unbesprochen bleiben wollen.
Dakar, ganz genau.
Für heute bedanke ich mich mal bei dir. Heute mal nur Formel 1, aber das war es, denke ich, auch wert. Kurze Pause, dann geht's weiter mit dem alpinen Skisport in der Big Show 539.
Und ihr hört Sportradio 360.
So, weiter geht's in der Big Show 539 mit einer netten, kleinen, aber sehr, sehr feinen Skirunde. Wenn ich Skirunde sage, gerade hat er mir noch ein Bild geschickt aus dem Home of Lessig. Mir steht der Schaum vorm Mund, den Guido Häuber. Der wievielte Skitag, Guido, war der heutige Mittwoch für dich schon? Bei herrlichem Wetter, wenn ich das mal sagen darf. Grüß dich.
Der 20.
Nein.
Grüße euch. Ja, wunderbar. Man kann einfach an alle Skifreunde nur rausgeben. Es ist fantastisch. Es macht gerade alles auf. Es ist so schön rumzufahren, zu sehen, wie an jeder Hütte Schnee geschaufelt wird, wie aufgestockt wird. Am Freitag sperren auch jetzt hier im Salzburger Land die Hütten auf. Am Montag dann die Hotellerie. Und dann schauen wir mal, wie wir mit der neuen Situation jetzt dann alle zurechtkommen. Also mein Go hat, es ist alles ein sehr faires und sehr überlegtes und sehr kluges Umgehen mit der Krise hier.
Da müssen wir jetzt Roman Stelzler fragen, der eigentlich mehr Langläufer, und zwar langer Läufer als Skifahrer ist. Aber Roman, Roman, warst du schon auf der Piste von der Tiroler Tageszeitung? Servus, Roman.
Servus, hallo. Ja, ehrlich gesagt, ich bin ja schon eineinhalb Stunden heimgekommen. Ich war mit meiner Tochter am Glunketzer, wo am Samstag und Sonntag ein Europacup der Herren mit einem Riesentorlauf und einem Slalom ansteht. Also gar nicht so unspektakulär. Weigere Skifahren, ja. Also genau wie der Guido, ich habe das ja vor der Haustür. Ich meine, der Guido hat es, glaube ich, sogar bis in die Haustür, wenn ich das richtig verstehe, in Salbach Hintergrün. Nutze ich das natürlich voll, ja. Und schon einige Skitage, eben das aber alle mit meiner Tochter.
Ja. Schön, schön, geht auch. Ja, Guido, letztes Wochenende in Val d'Isère. Also wenn sich Marco Odermatt das Ganze hätte aufmalen müssen, Idealszenario, es wäre wahrscheinlich ziemlich knapp dran gewesen, so wie es gelaufen ist, oder?
Ja, mit Sicherheit. Und das Schöne, was ihn auszeichnet, ist nicht nur, dass er eben einer der jungen Burschen ist, die da im Moment in den Skiweltcup auftauchen, sondern dass er sich immer noch so über alles freut. Ja, er ist jetzt auch Sportler des Jahres geworden in der Schweiz, was wirklich eine Riesenauszeichnung ist mit was die alles zu bieten haben mit Roger Federer und drum und dran. Also das ist schon einer, wo man sagt, Respekt. Und ich glaube, Roman, du kannst mir auch recht geben. Ich habe ihn natürlich auch schon ab und zu gesehen, wenn er dann im Ziel seinen Rennanzug runterstülpt. Der Junge ist beinannt wie ein Riegel. Ich denke mir immer nur, ach du Weiher, also früher war es die steirische Eiche, ja, mittlerweile ist die Schweizer Odermatt, ja.
Ja, was zeichnet denn Odermatt aus deiner Sicht, Roman? Weil ich finde gerade Val d'Isère ist ja eigentlich ein sehr untypischer Riesentorlauf. Mir kommt es immer sehr eng vor. Ich war noch nie am Faste Belvoir, aber wir erinnern uns an diese Olympia-Abfahrt 92, wo der Ortlieb gewonnen hat, ganz knapp. Und der Marder Günther Dritter geworden ist. Zweiter, glaube ich, ein Schweizer. Ich habe vergessen, wer es war. Aber dieser Riesentorlauf ist ja ganz anders als zum Beispiel Alta Badia. Alta Badia steht ja am Sonntag an.
Mhm. Nein, man, was ist Gelände? Man, es hängt ziemlich blöd weg, wenn's halt aus dem ersten Teil auserfahren ist, so die, man, vielleicht was ja der Guido mehr, aber das ist so das Charakteristische. Aber was ein Odermatt aussehen, gerade in solchen Kurven, wo ja voll viele jetzt Probleme gehabt haben in Val d'Isère, wo das Gelände so ungut weghängt, muss man sagen, er steht so gut am Ski und ich habe mir das ja schon, ich habe das ja schon am Anfang gesagt, ich glaube, der macht ja heuer die Partie, weil er einfach in allem so gut ist und weil er letztes Jahr schon diesen Auskehr, muss man sagen, da volle Auftritt hat und quasi diesen Gesamtweltcup-Kampf dann nochmal spannend gemacht hat. Und wirklich, der war dann ja wirklich am Schluss dann auch sehr spannend mit allem drum und dran, natürlich auch ein bisschen unglücklich gewesen. Aber ich finde, der ist so solide. Man, die traut ihm in jeder Disziplin zu, dass der gewinnt. Man ist ja fünffacher Juniorenweltmeister geworden. Ich weiß nicht, 2018 oder 2019. Der hat ja da, glaube ich, so gut wie alles gewonnen, bis auf den Slalom. Also, da hat er ja, also man gibt ja, glaube ich, 6 Disziplinen also mit diesem Team-Event. Und der hat ja damals schon alles abgeräumt. Das hat er, glaube ich, einer, der noch besser war, glaube ich, war nur der Christophus, der hat, glaube ich, 6-mal irgendwo gewonnen, oder insgesamt 6-mal auf jeden Fall. Also das ist schon, da ist schon wirklich ein komplettes, unheimliches Paket da und eben, da ist so viel Ruhe, ich weiß es nicht, wie alt, da ist, glaube ich, 24, ist er gut, da weiß es wahrscheinlich besser. Der hat schon so ein Paket, was haben, so eine Ruhe, was der ausstrahlt und körperlich ist er, ist, glaube ich, ideal austrainiert, der hat einfach diesen unheimlich auf Schienen fahren, das hat er für mich jetzt schon momentan aktuell richtig perfektioniert. Also wenn man jetzt mal das ganze Paket hernimmt, das es momentan im Weltcup gibt, und wie viel unruhig ist, wenn man Manuel Feller anschaut, der dritter war, ist im gleichen Brandenburg oder mal gewonnen hat, und wie viel unruhiger das alles war, gell, was auch, weil die sehr fordert, ja, oder man ist wie Adelboden, da muss halt richtig eine dann einmal. Und das hat bei ihm so doch noch geschmeidig ausgeschaut, dass ich einfach glaube, der ist unheimlich selbstsicher und unheimlich gut in Form.
Mhm. Guido, du kannst ja gerne anschließen, Roman, bitte.
Ich finde auch, also hast du vollkommen recht, es ist auch ein Phänomen, das wir versuchen immer auch rauszukehren, das es zuletzt bei Pirmin Zurbriggen gegeben hat, der tatsächlich aus Fehlern schneller wird. Und wir schreien immer auf, jetzt hat er einen Patzer gehabt und dann ist er irgendwie 2 Zehntel vorne. Und denkst du, wie hat er jetzt das wieder gemacht? Also das ist dieses Genie auf Ski und es ändert sich ja, das ist auch sehr spannend im Moment zu sehen, ein bisschen das Skifahren in den technischen Disziplinen, die Beinstellung wird wieder sehr eng, was man beim Clément Noël sehr gut sieht, dass man die Ski so zusammenlaufen lässt. Das ist dann fast schon so in Richtung Jetschwung. Und er beherrscht sowohl die traditionelle, ich sag mal, die Mario Matt Variante, Hüftbreit und Carven und auch das Clément Noël, das, was jetzt das neue, moderne, was auch ein Adler Lee, McGrath hat und natürlich der Braten hat, dieses schnelle, die Ski zusammen und dann tschak, 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 schnell durch im Jetschwung. Das beherrscht er einfach beides aus dem FF und das macht es im Moment quasi unschlagbar. Also für die Saison kann er sich tatsächlich nur selber schlagen, aber wir wissen alle, die Saison ist lang, ja, und die Liste füllt sich. Wir haben wieder heute einen Kreuzbandriss dazu bekommen mit der Lüstahl und mit der Kirsten. Das ist irgend so ein Damoklesschwert, das immer über einem schwebt. Und ich hoffe nur, dass es diese Saison jetzt dann aufhört mit den Verletzungen.
Geht, um gleich bei dir zu bleiben, was seht ihr? Was sehen Frank Wörndl und du
von? Ich gebe da mit dem gesamten Guido, also mit dem gesamten Paket. Dieses aus Fehlern oder aus diesem, dieses Herausbeschleunigen oder beziehungsweise noch schneller werden im Lauf, man, das hat der Marcel Hirscher auch immer gehabt, gell? Oder das haben ja die viele gehabt. Mein Gott, der Bodie Miller war das perfekte Beispiel dafür. Und man dachte, der ist jetzt draußen im Zaun, hat dann eine Sekunde Vorsprung gehabt. Aber das genau, das macht ihn aus. Und diese unheimliche Gefühlfahrer, man, das glaube ich, das kann man wahrscheinlich nicht antrainieren. Das hat man halt einfach, denke ich mir. Das hat man dann eine gewisse Begabung heraus. Man, beim Hirscher war es immer, wurde viel darüber philosophiert, dass es der Schwerpunkt ist. Man, der hat natürlich jetzt, ich schätze mal, der hat 1,85 groß sein, aber der Matt unten und dreh herum. Und das hat der Marcel Hirscher ja nicht zusammengebracht. Der war schwerpunktthematisch wahrscheinlich ganz was anderes. Aber der bringt da unheimliche Stabilität auf diesen Ski. Und das hat er momentan so drinnen. Es ist so das Geländeski von Val d'Isère, was ich mich erinnere. Da war ja, korrigiert mich bitte, aber da war ja recht viel Schnee auch neben der Piste. Das sind ja außer, wenn du dann draußen warst in den Schnee, dann musst du in den Tiefschnee kommen. Das heißt, du musst ja intuitiv auch so viel zusammenpassen, oder? Und das hat einfach ideal gepasst.
Endlich haben wir was gefunden, was Marcel Hirscher nicht zusammengebracht hat. Er ist nicht 1,85 groß geworden. Shame on you, Marcel. Guido.
Guido. Ja, ich sag nur, das Ganze, aber noch sehr, sehr interessant ist, er ist nicht jetzt so alleinig vorne. Wir hatten ja wirklich Phasen, wo man gesagt hat, okay, Lindsey Vonn und Marcel Hirscher stehen fest. Es geht um Platz 2 und beim Slalom war es dann die Schiffrin, die da dazu kam. Ich finde, der Brennsteiner ist schon extrem dran. Und das ist für mich so einer derjenigen, wo ich sage, wow, der kommt mal wirklich mit 7 Meilenstiefeln daher. Man vergisst schon wie mal fast ein bisschen, was der am Ende der letzten Saison gezeigt hat. Mir gefällt er wahnsinnig gut, wie er fährt.
Okay. Was, Guido, um bei dir zu bleiben, siehst du, was sieht auch dein genialer Kompagnon Frank Wörndl bei Henrik Christoffersen? Weil ich sehe, dass er kämpft und dass er wirkt und dass hinten nichts rauskommt.
Henrik Kristoffersen hat einen Nachteil, dass man immer, wenn er nur Top 10 fährt, schon sagt, naja gut, der ist am Abbrechen und so weiter, aber er ist Professor Ski. Ja, so nennt ihn ja mittlerweile der Frank immer. Der analysiert alles so ins Detail. Man darf ihn nie vergessen. Ja, ich sage nur Ore, die Weltmeisterschaft. Alle haben gesagt, na okay, Kristoffersen, rechnen wir nicht damit. Pam, Weltmeister. Also du darfst einen Kristoffersen nicht auszählen. Er ist so der Altmeister, der genau weiß, auf was er sich konzentrieren muss. Ein bisschen auch Pantero, die sagen, okay, ich konzentriere mich ausschließlich jetzt auf die Goldene, weil die fehlt einfach da noch irgendwo bei Pantero. Und deswegen, man darf das nicht unterschätzen, dass es eine Leistungskurve gibt und die Leistungskurve wird auf Februar gesetzt von allen diejenigen, die den Sport als Sport sehen. Wenn ein Sportler in die geht und die ganzen Diskussionen, das finde ich dann ein bisschen anmaßend, weil man sollte sich eigentlich schon auf das olympische Highlight freuen, die Politik, wo das dann stattfindet, das ist vielleicht für andere zuzuschreiben. Aber ich denke, die meisten großen Sportler, für die ist immer noch Olympia das Highlight und da richten sich sehr, sehr viele drauf aus.
Ja, wir erinnern uns, ältere Sportfreunde wie ich, wir erinnern sich dran, wie wichtig das zum Beispiel für jemanden wie Ingemar Stenmark war, der endlich dann in Lake Placid seine olympischen Goldmedaillen gewonnen hat. Das waren Zeiten. Ich glaube, da wart ihr beide noch gar nicht geboren. So, St. Moritz ein Wort noch, Roman. Lara Gut gewinnt am Samstag, weil sie sich darunter presst bei ganz, ganz schlechten Sichtbedingungen, als ob es keinen Morgen gäbe. Und am Sonntag hat Schifrin dann die Nummer 2. Ich habe schon gemerkt, sie wird mit diesem Lauf nicht gewinnen. Der Lauf war gut, aber Lara Gut wäre wahrscheinlich noch besser gewesen. Die schmeißt dann raus. Brignone gewinnt. Was haben wir gelernt, Roman? Dass bei den Frauen alles möglich ist und am Ende vielleicht doch Schifrin, weil Vlhova auch verzichtet auf Super-G, zumindest jetzt noch, Vlhova nicht fährt.
Ja, man hat wahrscheinlich das gelernt, was man immer gelernt hat. Ich war jetzt schon einige Male in St. Moritz, unter anderem 2 Wochen nochmal bei der Ski-WM 2017. Man hat gelernt, dass die Maloja-Schlange, dass es immer noch gibt, beziehungsweise Ausläufer davon, dass es da oben auf 2000 Meter, auf diesem Pass immer windig ist, und dass da immer alles möglich ist. Also wenn ich mir 2017 erinnere, war dann gut, da wird wahrscheinlich auch da gewesen sein. Es war ja unheimliche Wetterlotterie bei jedem. Ich meine, es war in Ohren dann auch, aber es war dann immer wieder, keiner wusste, dann war wieder Wind und sowieso. Und ich meine, das haben wir jetzt am Sonntag auch erlebt, den zweiten Super-G. Insofern, ja, man, dass die Lara Gut bequem ausgeschieden ist. Ja, man ist immer nichts passiert, das ist das Wichtigste, weil hätte ja mal blöder enden können. Ich stehe ja morgen mal in Val d'Isère auf der Trainingsliste, was ich jetzt vorher gesehen habe. Ja, man kann jetzt wahrscheinlich nicht viel eininterpretieren. Ich glaube, die einzige, die wirklich konstant war, war eh die Michaela Schifrin, oder? Ich glaube, die ist zweimal Dritte waren.
Zweimal Dritte, ja, genau. Ja,
zweimal Dritte, genau. Also kann man jetzt nicht wirklich was eininterpretieren. Man kann schon eher den ersten Super-G, weil da ist es dann auch wirklich zur Sache gegangen und da ist auch wirklich, hat man auch gesehen, gell, dass da sich ein Duell abzeichnet. Ich glaube schon, dass St. Moritz schon ein Richtungsweiser ist, weil da ist halt wirklich so ziemlich, sagen wir mal, recht viel drinnen, was man einfach beherrschen muss jetzt im Speed-Technisch. Wir sind jetzt im Super-G und aber trotzdem, ist jetzt wir haben ja letztes Mal über Lake Louise gesprochen oder vor 2 Wochen über Lake Louise gesprochen. Und ich glaube, da ist jetzt schon mehr Paket drin und da zeichnet sich wirklich ein richtiges Duell ab, gell. Ob's um einen Gesamtweltcup gehen wird am Ende, ja, werden wir sehen, gell. Ich glaube, dass die Technikerin diesmal zu stark sind. Ich glaube, dass die Schifrin einfach zu gut drauf ist und die Vlhova, wenn es dann wirklich alles zusammengeht. Ich glaube, dass die sich dann wahrscheinlich im Gesamtweltcup matchen, aber so vielleicht, dass sie also auf Vierkampf entstehen kann, Gotcha gut bei Krami, und Schifrin und Vlhova. Das hat man am ehesten gesehen. Gut, da kann mich gerne korrigieren, aber ich glaube, dass da schon St. Moritz schon mehr richtungsweisend ist als das und Val d'Isère dann natürlich in weiterer Folge auch mit, ja, hat man letztes Jahr gesehen, was da passiert.
Ich will dich da gar nicht korrigieren, sondern nur dreimal unterstreichen. Das ist komplett korrekt. Und die Schwierigkeit mit St. Moritz ist ja auch, dass man keine Bezugspunkte hat. Es ist alles so weiß in weiß. Mhm. Und was vielleicht gut auch gelernt hat, dass irgendwann Schluss ist mit dem Risiko. Weil ich glaube, da wo sie ausgeschieden ist, hatte knappe Sekunde oder um eine Sekunde irgend sowas schon Vorsprung gehabt. Und das war so über dem Limit drüber, dass man immer gesagt hat, das kann auf diesem Gelände nicht mehr gut geben. Und dann hebt sie es da raus. Das war einer der wenigen Stürze, wo ich in ja, den letzten Jahren das Zimmer verlassen habe. Ich will überhaupt nicht sehen, was da passiert ist. Ich war genau dort auf dieser Piste, war ich über eine Saison lang Skilehrer. Und dahinter sind einfach nur Steine. Ich kenne das Gelände extrem gut. Und ich dachte, mein Gott, also da hat sie wirklich einen Schutzengel gehabt. Und der ganze Weltcup hat dann auch aufgezeigt bekommen, nur riskieren führt nicht zum Sieg, sondern man muss auch irgendwo mit Hirn reinfahren. Ja, das ist, hat sich immer wieder auch in der Geschichte gezeigt. Auch ein Hermann Mayer ist ja damals in Nagano in diese Kurve reingefahren, wo man sagt, so kannst du in die Kurve nicht reinfahren. Und die Quittung hat er dann auch gekriegt. Ja. Und ja, man muss irgendwann sagen, okay, jetzt taktiere ich, jetzt nehme ich da raus. Und das wird gerade mit diesen Materialabstimmungen, die wir haben, immer wertvoller, dass man sagt, okay, wo attackiere ich nicht, weil dass sie attackieren können, das ist klar. Aber es ist mittlerweile auch ein sehr, sehr intelligenter und taktischer Sport geworden.
Ja, am Wochenende jetzt, das italienische Wochenende. Roman, vielleicht ganz kurz noch Gröden. Ich glaube, da haben die Österreicher seit ungefähr 100 Jahren nichts mehr gewonnen. ich weiß, das ist ja eine Abfahrt, die zumindest im oberen Teil den Gleitern unheimlich liegt. Unten dann, wenn es in die Czaslatwiese reingeht, sehr, sehr technisch. Ja, hast du den Odermatt vorne? Dann der Kilde hat uns ja begeistert, möchte ich sagen, in Beaver Creek. Was sagt die Glaskugel von der Tiroler Tageszeitung von Roman Stelzl?
Ja, man es ist jetzt mal der klassische Auftakt für die Klassikerzeit. Ich meine, jetzt geht's einmal wirklich dann richtig zur Sache. Mit dann Alta Badia und Madonna und Bormio dann noch Weihnachten noch. Ja, was man sich von Gröden erwarten kann, mein erstes Mal, was ich gesehen habe, traumhaftes Wetter. Also ich bin selber nicht vor Ort, mein Chef ist vor Ort. Ich glaube, wir haben schon einmal gewonnen, kann ich mich erinnern, Max Franz vor doch nicht allzu langer Zeit. Was ich mir jetzt erinnere, dürfte 4-5 Jahre her sein. Also schon, es liegt schon, gell. Mein Freund, der Max Franzen, der kommt ja in einer guten Form her. Ja, in Wahrheit muss es eine Partie für den Kilde sein, gell. Denke ich mir. Man hat der Ryan Cochran einen Siegel vorgelegt, den liegt es ja da auch. Normalerweise, das ist ja so eine Army-Strecke gewesen. Kann man an den Stephen Nyman erinnern, der war ja immer nur in Gröden gut, irgendwie witzigerweise. Was ich mich erinnere, glaube ich, gut, da wird es besser, wisst ihr vielleicht. Der hat doch nur in Gröden gewonnen.
Und Bill Johnson, vergiss Bill Johnson bitte nicht. Ja. Bill Johnson, der hat doch auch in Gröden.
Ja, genau, oh. es ist so Ami, die Kanadier, glaube ich, war ja früher dann auch recht gut dort, oder? Aber das ist so man ist ja diese über die Kamelbuckel drüber, man ist ja so eine Strecke, wo man dann auch Kopf und Kragen auch riskieren kann, und Anführungszeichen kommt auf die Bedingungen an. Ich schätze mal, jetzt werden es eher Bedingungen sein, wo man was riskieren kann, weil es halt doch ein bisschen anzieht über Nacht und wahrscheinlich in Summe doch nicht so viel Schnee ist und wahrscheinlich mit Wasser arbeiten werden. Aber ich glaube also, dass man wahrscheinlich genau dort fortsetzen wird, also wo es aufgehört hat für die Österreicher, und das hat ja sehr, sehr gut aufgehört, muss man ja sagen. Ich glaube, dass es da nahtlos weitergeht. Ich wüsste jetzt nicht, was dagegen spricht. Also das Ganze. Ich glaube, Kilde, der hat da zweimal gewonnen. Also ich glaube, das müsste ihm so liegen, gell? Beat Feuz, das ist so genau das, für das die leben, ja, in Wahrheit ist das lang. Also ja, denke ich mir, dass da kann jetzt da kommen. Wenn man sich die Siegerliste anschaut, das sind also, ich habe es jetzt nicht mehr vor Augen, beziehungsweise nur, aber ich glaube, da waren ja dann, als Winter kann ich mich erinnern, da war ich selber noch unten. Also da passiert schon was, gell? Also das ist jetzt so eine richtige Speedstrecke, nur aber wo die richtigen Kapazun da voll aufleben.
Ja, also, Guido, die Frage gleich an dich. Ja, Beat Feuz, der Name ist gefallen.
Ja, der Beat Feuz, da ist immer die Frage, wie fit ist dann auch sein Knie, weil es sind halt dann doch relativ viele Schläge. Ich weiß jetzt von den Trainern von heute, dass sie gesagt haben, es gehen wohl die Sprünge weiter denn je, und die Schaflattwiese ist noch brutaler denn je. Also das muss man dann auch stehen. Und für einen Ryan Cochran-Siegel, der heute Bestzeit gefahren hat, freut mich wahnsinnig nach seinem Irrsinnsabflug in Kitzbühel, dass er doch wieder so zurückkommen ist. Das ist einfach eine schöne Strecke. Ja, und ich habe die Österreicher da fest auf der Rechnung. Und da muss ich noch eine, das ist so schön, die Anekdote, als nämlich der liebe Michi Weichhofer da gewonnen hat. Da saß ich danach mit ihm im Lift und er hat gesagt, so, wie war jetzt das? Und er hat, ich glaube, er hat 27, 28 als Startnummer gehabt. Mhm. Und er hat gesagt, ja, da fährt man erst mit so einer Kabinenbahn hoch. Ja, und dann hat er gesagt, wie schaut's aus? Und dann haben sie gesagt, der Deutsche führt. Ja, das war der Kepler. Dann ist er mit dem Sessellift hochgefahren. Und dann hat er gesagt, wie schaut's aus? Also, der Deutsche führt immer noch. Ja. Und dann steht er da, typisch Weichhofer, und sagt, so, und dann habe ich mir gedacht, entweder du musst jetzt 2 Wochen lang blöde Fragen von den Journalisten anhören, warum er Deutscher gewinnt und nicht der Österreicher, oder du gewinnst es. Und dann habe ich es halt gewonnen.
Ja, so einfach geht's. So einfach geht's. Michael Weichhofer, und da schließt sich der Kreis, wenn ich mich richtig erinnere, damals Weltmeister in St. Moritz geworden, oder? Ich glaube schon, Abfahrtsweltmeister. Ja, okay. Ja. Sehr, sehr schön. Guido, du wirst vor Ort sein in Gröden und in Alta Badia?
Um aus dem Nähkästchen zu plaudern, nein. Wir fahren die ganze Sendung oder die ganze Saison sogar aus Remote-Studios, wie wir sagen. Das heißt, wir schieben dorthin, wo wir es am sichersten finden, um auch Olympia nicht zu gefährden, weil da wird dann vor Ort sein. Das heißt, bei mir kommt glücklicherweise das Ganze aus dem Home-Studio in Saalbach. Und ja, und dann wieder mit dem Frank
zusammen. Moment, also Frankie kommt zu dir oder Frank kann auch remote?
Frank macht Remote.
Okay,
gut. Wir haben mittlerweile die Option Homeoffice tatsächlich auch im Fernsehen geschafft.
Ja, das ist schön, also aber
das geht.
Ich dachte, dass
technisch schön möglich ist.
Ich dachte, dass Frank, der alte Feinspitz, vielleicht so ein bisschen zum Skifahren kommt nach Saalbach. Das will man ihm nicht vorenthalten.
Der geht doch eher nach Sölden.
Ah, okay, dann ist gut. Alles klar, wir freuen uns auf ein schönes Wochenende. Danke Roman, danke Guido. Kurze Pause in der Big Show 539.
Servus, das ist Linus Strasser und ihr hört Sportradio 360.
Ja, in der Big Show 539 geht's weiter mit one of our favorites, mit Elmar Paulke von der Zone unter anderem. Grüß dich, Elmar.
Grüße dich, Jens.
Elmar, das letzte Mal, als wir gesprochen haben, waren wir eigentlich voller Vorfreude. Ich noch mehr als du, weil ich musste diese Tour ja nicht antreten. Du hattest ungefähr 8 Millionen Höhenkilometer vor dir oder Höhenmeter vor dir. Das ist dann nicht zustande gekommen. Wie geht's dir jetzt trainingsmäßig, was das Radfahren angeht?
Wie geht's mir trainingsmäßig? Ich habe jetzt, wenn ich ehrlich bin, die letzten 2-3 Wochen nicht mehr ganz so viel auf dem Rad gesessen. Aber ich habe inzwischen natürlich eine Rolle zu Hause. Ich habe mein Rennrad neben meinem Bett stehen, sozusagen, und trainiere schon fleißig, versuche schon ein Trainingsprogramm zu absolvieren. Ich will dranbleiben, denn die Tour Transalp wurde auf Ende Juli 2022 verlegt und mein Plan ist es immer noch, daran teilzunehmen.
Wie schaffst du es? Weil ich habe ja auch eine Rolle. Also ich mich langweilt einfach. Das ist das Ziel. Ist einfach lang. Wie schaffst du es, dass du da 1 Stunde, 2 Stunden drauf sitzt? Also ich habe nebenbei halt irgendwelche Serien laufen, habe einen Kopfhörer auf, weil das Radl so laut ist, weil sonst würde ich nichts verstehen. Aber wie schaffst du, die Langeweile zu überbrücken?
Zum einen ist meine Rolle nicht ganz so laut, wie mir scheint. Ich gucke dabei natürlich Serien und Dokumentationen und habe halt tatsächlich auch so ein Trainingsprogramm, wo du so permanent andere Wattzahlen trittst, das geht rauf und runter, sodass du echt mit diesem Programm auch ganz schön beschäftigt bist und guckst, dass du die richtige Frequenz trittst und so ein Kram. Ansonsten aber, finde ich, geht das bei mir noch. Viele haben mir gesagt, du wirst dich total langweilen, das ist total... Bei mir ist das anders. Bei mir ist das tatsächlich anders, weil ich das gar nicht so empfinde. Ich finde es cool, dass ich bei den Temperaturen, die wir jetzt gerade haben, einfach mich da oben aufs Rad setzen kann und losstrampeln kann. Und ohne, dass ich mich irgendwie besonders dick anpacken muss und anziehen muss, sondern ich habe die Chance, da 1,5 Stunden zu schwitzen und dabei ein bisschen Video zu gucken und Dokus zu gucken und ein bisschen Podcast zu hören und all so ein Kram. Ich finde das cool. Wobei das tatsächlich einige gesagt haben, du wirst dich zu Tode langweilen, das ist viel zu zäh, mir geht's da bislang anders.
Schön. Ich habe mir Folgendes angeschaut, unlängst. Ich habe mit dem Anchorman, mit Markus Gaub darüber gesprochen am Wochenende und da habe ich dich auch sofort dann angesimst, weil er gesagt hat, dass du auch bei der Wespe einen tragenden Part spielst und ich hatte davor nur den Trailer gesehen von die Wespe. Ich habe jetzt zwei, also wer es nicht weiß, ist eine 6-teilige Miniserie auf Sky. wo es um Eddie Frotzke geht, um einen angeblichen deutschen Meister 97-99 im Darts. Und da gibt es einen Wettkampf und Elmer im Hintergrund kommentiert das auch. Erstens, also 97-99, Elmer, wie groß war Darts damals in Deutschland in deiner Erinnerung? Weil ich meine, das ist doch erst später richtig groß geworden.
Also ganz ehrlich, ich habe mich 97 und 99 noch überhaupt nicht mit Darts beschäftigt. Bei mir ging es 2004 los. Ja. Damals war Darts, gerade das Stil-Darts, noch gar kein Thema. E-Darts hatte so in den 80er, in den 90er Jahren seine Boomzeit. Also wir reden dann irgendwie von 100.000 aktiven E-Darts-Spielern, die unterwegs waren. Also organisiert in Mannschaften, in Vereinen. Aber ansonsten war das natürlich noch gar nichts. Du, dieser Film, die Wespe, ich habe sogar auch so einen kleinen Auftritt, weil ich dann später, ohne dass ich jetzt schon spoilern möchte, auf der Bühne tatsächlich
in der Funktion
als Master of Ceremonies, ja, die Trophäe sozusagen überreichen durfte und die Siegerehrung durchführen durfte. Das war eine coole Erfahrung, weil Film natürlich was komplett anderes ist, als wenn wir mit unseren EB-Teams, mit unseren Kamerateams für Sportsachen irgendwie uns auf die Straße begeben. Das ist, du wiederholst die Szenen einige Male, das ist cool initiiert, das ist, ich kam dahin nach Berlin, das war so ein altes, abgeranztes Hotel, ich dachte schon, was ist denn das für ein Schuppen? Und die hatten das so cool hergerichtet, die Hermine Hundgeburt hat ja Regie gemacht und die hat ein total gutes Gespür entwickelt für die Zeit damals, für dieses Darts-Klientel. Da war die total gut drin. Das hat die ganz stark gegriffen und von daher war das eine große Freude, da mitzumachen.
Eddie Frotzke, und das Geile fand ich ja, ich habe ein Bild gesehen von dem Schauspieler, Name habe ich leider vergessen, aber den haben sie ja so alt gemacht, auch in dieser Ballonseide, die er ständig trägt und mit diesem Schnauzer, es ist einfach großartig, also das zumindest. Ich bin ganz ehrlich, ich habe Gaupi gestern auch geschrieben, nach den ersten beiden Folgen, also noch hat es keine 10 Punkte, aber vielleicht wird es noch. Was weiß man? Ich schaue mir es an. Elmar, aber zurück zum richtigen Darts und apropos größer geworden. Na, das ist vielleicht noch die Frage. Gibt's diese Turniere noch, so wie sie da dargestellt sind? Das wirklich, dass sich am Wochenende die Szene trifft? Und wie viele Leute können da realistischerweise vom Dartsport, die wir nicht kennen als Fernsehzuschauer, gibt's Leute, die vom Dartsport in Deutschland leben können, die nicht auch auf den großen Touren spielen?
Das sind, wenn Spieler aus dem E-Darts-Bereich. Jetzt ist die Frage, davon leben können, ist ja auch so ein bisschen eine Frage, was für einen Lebensstandard möchte ich haben. Die haben auf jeden Fall die Möglichkeit, wenn diese Dart-Turniere stattfinden, am Abend 400-500 Euro zu gewinnen. Und wenn du davon 2-3 Turniere spielst, dann bist du bei 1.500 Euro die Woche. Davon kann man ja leben. Aber dann bist du natürlich nicht in dem Bereich, wo wir sagen, das ist der professionelle Dartsverband, das ist die PDC, die schütten inzwischen jetzt 15 Millionen Pfund insgesamt aus, hat damit natürlich nichts zu tun. Aber es gibt tatsächlich diese Kneipenturniere in sämtlichen Städten organisiert und du meldest dich da an und fährst dahin und nimmst ein bisschen Kohle mit, wenn du gut bist.
Ja, schön. Ganz, ganz viel Kohle gibt es. Wir nehmen am Mittwoch auf, der Elmar und ich war echt überrascht. Also wir schreiben heute, denn ich schaue mal schnell nach, den 15. Dezember, Elmar, da geht schon los, nämlich die Darts-Weltmeisterschaft im Ali Pally. Ja. Wenn ich mich richtig erinnere, diese Veranstaltung ist ja auch enorm gewachsen oder ist sie immer schon so früh losgegangen?
Die ist in den letzten Jahren schon immer so früh losgegangen. Was sich ja vor einigen Jahren verändert hat, ist die Anzahl an Teilnehmern. Lange Zeit, also es ging ja los mit 24 Startern in den 90er Jahren, als der Verband noch ganz, ganz klein war. Dann waren es über viele Jahre 72 und jetzt sind es seit, ich glaube, 2018 96 Starter. Und dadurch, klar, brauchen die mehr Tage, um das Event durchzuziehen. Also aber auch die letzten Jahre ging es dann irgendwie schon am 13., am 14. mal los. Und es zieht sich bis zum 3. Januar. Die Vorfreude ist groß, weil es, glaube ich, eine WM wird, die viele Geschichten erzählen wird. Also aus deutscher Sicht, es waren nie mehr Deutsche bei der WM mit dabei. Wir haben diesen 16 Jahre jungen Fabian Schmutzler, der sich völlig überraschend qualifiziert hat über diese sogenannte Development Tour. Das ist so die Nachwuchstour. Und plötzlich war der im Ali Pally mit dabei. Der wird morgen Abend spielen. Wir haben irgendwie die Rückkehr des Raymond van Barneveld. Wir haben eine Fallon Sherrod erlebt, die in diesem Jahr echt richtig Gas gegeben hat, die sportlich wirklich einen Schritt nach vorne gesetzt zu haben scheint. Also es sind viele Geschichten und von daher, es ist schlimm, aber ich habe schon wieder Bock. Es ist tatsächlich so.
Schön ist, Elmar, ich habe heute in meiner Klasse was Vormittag ein bisschen unterrichtet zum Thema Motivation und da habe ich meinen Sinnspruch gefunden. Nur wer selbst brennt, kann auch Feuer in anderen entfachen. So ähnlich. Und ich merke schon, du bist richtig heiß auf diese ganze Geschichte. Ist das eine WM, wo wirklich, für den Deutschen kommen wir vielleicht noch ganz kurz, aber explizit ist es aber eine WM, die so offen ist wie selten, wo man jetzt nicht sagen kann, da gibt's jetzt den einen großen Favoriten?
Ich habe so irgendwie das Gefühl, dass da doch das Ding unter den Top 3 der Welt gemacht wird. Insgesamt hast du vollkommen recht. Wir hatten in diesem Jahr gerade auch auf der Pro Tour, das sind die Turniere abseits der TV-Kameras, so viele unterschiedliche Sieger wie nie. Wir hatten in den letzten 2 Jahren mit Beginn dieser Corona-Scheiße, hatten wir wahnsinnig viele Überraschungen. Trotzdem ist mein Eindruck, dass jetzt zu dieser WM, jetzt in der Phase des Jahres, in der wir uns befinden, ist, glaube ich, Gerben Price und Peter Wright sind die beiden für mich die Top-Favoriten. Aber was durchaus sein kann, ist, dass ein ganz anderer Name auftaucht. Und das ist möglich. Das war vor 10 Jahren überhaupt nicht drin, dass mal die Nummer 17 der Welt die WM einfach gewinnt. Und wenn was, die riesen Ausnahme. Das ist inzwischen möglich. Und die Top Guns marschieren auch nicht mehr einfach so durchs Feld. Das haben wir jetzt bei Michael van Gerven gesehen, der auch Ende des Jahres 2021 noch keinen großen Titel gewinnen konnte. Also der hat immer wieder so einen kleinen Aussetzer dabei und wird brutal dafür bestraft. Und das ist das Problem der Top Guns. Du musst auf einem konstant sehr hohen Level über diese 2,5 Wochen unterwegs sein.
Du hast Fallon Sherrick angesprochen. Was war da jetzt nochmal das Problem vor kurzem? Sie hat keine Wildcard für die Tour bekommen. Entschuldige, wenn ich da jetzt nicht hundertprozentig im Detail drinnen bin, aber sie spielt bei der WM mit, immerhin.
Sie spielt bei der WM mit, weil sie sich über die Women's Tour dafür qualifiziert hat. Das ist also inzwischen seit letztem Jahr ein Weg, sich für die WM zu qualifizieren. Fallon Sherrick hat noch keine Pro-Tour, die hat noch keine Tour-Card, Entschuldigung. Das heißt, sie darf die normale Tour gar nicht mitspielen. Und jetzt kam Wayne Mardell, das ist ein ehemaliger WM-Halbfinalist und ein sehr anerkannter Experte von Sky Sports England um die Ecke und hat gesagt, ich fordere Fallon Sherrick in die Premier League rein. Und da haben natürlich viele gesagt, was ist das denn? Die hat keine Tourcard, die spielt jetzt irgendwie 2 Turniere in diesem Jahr richtig gut und er will die in die Premier League haben. Die Premier League, muss man wissen, ist ein Einladungsevent. Die Top 4 der Welt sind qualifiziert, der Rest wird von der PDC ausgewählt. Also theoretisch könnten sie das tatsächlich machen, zu sagen, komm, wenn das die größte Dartshow der Welt ist, da gehört auch die beste Frau rein. Aber so weit ist sie nicht. Ich glaube, da würde man ihr auch keinen Gefallen tun. Die muss jetzt erstmal die WM gut spielen und dann muss sie die Tourcard erstmal holen. Das ist schwer genug. Das wird, glaube ich, auch für sie bestimmt nicht einfach werden.
Ja, aber die hat doch den Sujovic geschlagen. War es letztes Jahr bei der WM oder war es beim großen Turnier? Okay. Und der ist ein Weltklasse-Spieler. Fehlt dir da die Konstanz? Fehlt ihr einfach die Möglichkeiten, oder lass es so sagen, fehlt ihr die Möglichkeit, diese Konstanz zu zeigen auf der Männertour? Irgendwo ist ja da das alte Henne-und-Ei-Problem.
Ja, genau so ist es. Letztlich, weil sie keine Tourcard hat, kann sie nicht permanent auf diesen Turnieren unterwegs sein und kann auch nicht permanent diese Matches spielen. Sie hat jetzt in Kopenhagen ein World Series Event im Juli gespielt und kam ins Finale und hat überragend gut gespielt. Und sie war jetzt Mitte November beim Grand Slam of Darts auch qualifiziert und kam da auch in die K.O.-Runde und hat unter anderem auch ums Deutschlands Nummer 1 Gaga Clemens mit einem 170er Checkout hinten rausgeknallt. Okay. Also sie hat in diesen Turnieren auch 100-plus-Averages gespielt. Dann bist du wirklich im Weltklasse-Bereich und dann kannst du eigentlich auch jeden schlagen. Die große Frage wird nur sein, kann sie das jetzt immer? Und vor allem habe ich den Eindruck, wir reden ja von einem Mentalsport, jetzt werden plötzlich auch Erwartungen da sein. Auch sie wird Erwartungen haben. Und sie kommt als die Queen of the Palace, das ist ihr Spitzname seit dem Ding vor 2 Jahren, kommt die jetzt zurück in den Ali Pally und sie wird natürlich alle Fans hinter sich haben, aber sie wird auch diese Erwartungen erfüllen müssen. Und das könnte eine ganz, ganz andere Geschichte sein. Müssen wir abwarten.
Alle Fans heißt wie viele Fans, Elmar?
Es werden, Stand heute, Stand jetzt, 3.500 Fans im Laden sein. Das Ding ist ausverkauft. Ich weiß, dass einige internationale Zuschauer ihre Tickets zurückgegeben haben. Da kam jetzt nochmal irgendwie auch so eine Nachricht, irgendwie 4.000 Tickets sind wieder offen, weil die nicht ins Land reinkommen oder weil sie Schwierigkeiten haben mit der Quarantäneregelung. Aber Stand heute ist, die Engländer machen die Türen auf. Die britische Regierung sagt offenbar auch, das geht. Und von daher wird der Ali Pally heute Abend gut gefüllt sein.
Großartig. Lass uns dann noch ein Wort zu den Deutschen verlieren. Gabriel Clemens, Martin Schindler, Florian Hempel, Fabian Schmutzler sind am Start. Wer mit den besten Chancen aus deiner Sicht?
Muss man Gabriel Clemens einordnen, der die klare Nummer 1 ist, der aber in diesem Jahr irgendwie nicht den nächsten Schritt gegangen ist, was die TV-Turniere betrifft. Der spielt wirklich gut auf dieser Pro-Tour, aber bekommt sein Spiel nicht so zusammen auf den großen Bühnen. Er hat auf der anderen Seite die tolle Erfahrung aus dem letzten Jahr, als er den Titelverteidiger in der zweiten Runde rausnahm und dann als erster Deutscher im Achtelfinale stand. Er wird auch in diesem Jahr früh auf einen der Top Guns treffen, auf Johnny Clayton aus Wales. Muss man abwarten. Bei den anderen ist es so, Fabian Schmutzler darf keine Erwartung haben. Der wird, glaube ich, erstmal damit zurechtkommen müssen, jetzt auf so einer Bühne zu spielen. Der hat, glaube ich, vor maximal bislang 80 Zuschauern gespielt. Und jetzt geht er in den Ellipelli. Das wird also, der weiß gar nicht, was da kommen wird. Das ahnt er gar nicht. Und dann ist er auf so einer riesen Bühne. Wir haben zudem dann das deutsche Duell zwischen Flo Hempel und Martin Schindler zum Auftakt, was natürlich auch eine Brisanz mit sich trägt. Was muss man denen zutrauen? Wenn die 2-3 Runden gewinnen, wäre das super. Sie können das spielerisch, wirklich. Sie zeigen es immer wieder, sie haben das drauf. Es ist einfach auch die Frage, ob sie das dann abrufen können, wenn der Fokus so auf ihnen liegt und ja, wenn es dann im Ellipelli zur Sache geht.
Wird es wieder, und dein Name ist ja untrennbar verbunden mit Sport 1. Kommt es auf Sport 1, kommt es auf Spox? Ich habe ein bisschen den Überblick verloren. Wo wird man, also, ich nicht Frage für einen Freund, sondern Frage für meinen Vater. Wo muss er heute Abend einschalten, damit er Darts sehen kann?
Pass auf, Jens. Mein Name und Sport 1 sind seit 2-3 Jahren nicht mehr eine Familie, weil ich da für DAZN
ja
kommentiere.
Naja, aber ich dachte, exklusiv für DAZN, oder wie? Kommt das nur auf DAZN?
Exklusiv, ja, nein, das wird auch auf Sport 1 übertragen, okay. Aber DAZN ist letztlich Darts-Sender Nummer 1 in Deutschland, der alle Turniere überträgt. Man hat halt eine Sublizenz, das ist eine vertragliche Regelung, wo man sagt, komm, die wichtigen Turniere müssen auch im Free-TV laufen, das sind dann 4-5 Veranstaltungen im Jahr und die laufen dann bei Sport 1.
Okay, alles klar. Wann geht's los heute, Elmar? Oder wann geht's täglich los? Sagen wir mal so.
Es geht... Also wir haben ja wenige Tage, an denen es nur eine Abendsession gibt. Das ist heute Abend so 20 Uhr geht's los. Wird unter anderem natürlich auch, wie sich das gehört, der Weltmeister des letzten Jahres, Gerber Price, wird diesen Abend letztlich eröffnen. Und dann haben wir viele Tagessessions, die um 13.30 Uhr schon beginnen und dann am Abend halt noch wieder ab 20 Uhr die Abendsession. Also es werden so rund 100 Stunden sein.
Das ist großartig. Und es gab ja auch Jahre, wo Kollegen, die auch bekannt sind, auch eine Tennisvergangenheit haben. Ich denke da an Bandona, selbstverständlich, Sascha Bandermann, der auch vor Ort war. Wird es auch wieder vor Ort Betreuung geben? Also dass jemand Field macht quasi?
Ja, ich glaube, weder bei DAZN noch bei Sport 1, soweit ich das weiß, wir werden halt versuchen, mit Zoom-Interviews uns da so ein bisschen über den Weg zu helfen. Aber es ist natürlich auch einfach aufgrund der Corona-Situation. Wir wissen, Omikron macht die große Runde da in England. Man will auch einfach auf Nummer sicher gehen.
Alles klar. Elmar Paulke, wir freuen uns sehr, sehr drauf, auch DAZN wohlgemerkt. Da muss ich meinem Vater nochmal das Passwort schicken. Er hat es vor einem Jahr abonniert, aber ich glaube, er hat noch keine einzige Minute geschaut. Aber immerhin. Elmar, ich danke dir herzlich. Big Show 539, kurze Pause.
Hallo, hier spricht Thorsten Leidenhardt, Headcoach von Ratio Farm Ulm. Und Sie hören Sportradio 360.
Also, weiter geht's in der Big Show 539. Wir schalten nach Boston zu Heiko Olderb. Heiko, grüß dich.
Hallo.
Football is not coming home, hat The Athletic geschrieben und damit gemeint, dass dieser Sieg von New York City FC war es, glaube ich, die ich damals mit Marco Hagemann vor vielen, vielen Jahren im Yankee Stadium gesehen habe. Die haben den MLS Cup geholt.
Mit Pelo damals noch, ne? Und David
Villa. Ja, genau. David Villa und aber Dick Wiskeröd oder Dix Wiskeröd hieß der einzige.
Mix Diskeröd.
Mix Diskeröd, das war's, ja genau. Der war echt stark, weil das war der einzige, der noch laufen konnte. Villa war nicht interessiert und Pirlo wollte einfach nicht laufen. Aber jedenfalls, die haben den MLS Cup gewonnen. Ich war zuerst verwirrt, warum die Meisterschaft überhaupt Cup heißt. Aber wie viel Aufmerksamkeit hat das überhaupt generiert, Heiko?
Ja, also wenn ich Bilder aus New York sehe, die waren wohl heute sogar bei der an der Wall Street da mit dem Pokal, der New York City FC. Die hatten wohl gestern auch eine kleine Meisterfeier oder Parade auch irgendwo in der Stadt. Die reichen das Ding schon rum, aber ich glaube, wenn irgendwo was untergeht sportlich, dann ist es New York, ne? Also ich weiß damals, als der Super Bowl dort 2014 war, das war der erste von meinen 13 Super Bowls, die ich live vor Ort erlebt habe, wo du nicht sofort bei Ankunft gemerkt hast, oha, hier in der Stadt ist Super Bowl und das will ja schon was heißen.
Ich habe jetzt keine Ahnung, wie viele Leute da das Finale geguckt haben am Wochenende zwischen Portland und New York City FC. Aber also ich fand es interessant. Ich bin ja immer so ein bisschen auch auf der Suche nach Geschichten, so die für Deutschland interessant sein könnten. Und da gibt's bei New York City FC gibt's Alfredo Morales, Berliner Junge, hat bei Hertha gespielt, dann in Ingolstadt gespielt, zuletzt bei Fortuna Düsseldorf gespielt, ist dann im April nach New York gewechselt, ist zwar Deutscher, hat aber amerikanischen Vater, meine ich, mit peruanischen Wurzeln. Klinsmann hat ihn damals auch in die US-Nationalmannschaft geholt. Der hat mitgespielt, der war auch der einzige Deutsche auf dem Feld, der für New York einen Elfmeter verschossen hat.
Ah ja.
Auch Bobby Wood, so im Vorfeld, Bobby Wood spielt mittlerweile bei Real Salt Lake, die sind im Halbfinale ausgeschieden, der hat irgendwie auch beim HSV und bei Hannover ja irgendwie gar nichts mehr getroffen, jetzt für Real Salt Lake hat er mit mal wieder getroffen, dann gab's noch Hani Mukta, auch ein Berliner Junge, bei Hertha Fußball spielen gelernt, der war sogar in der Auswahl zum MVP der Liga. Und so, da sind schon ein paar interessante Geschichten gewesen, deshalb habe ich das so ein bisschen mitverfolgt. Ich habe aber das Finale jetzt nur das Elfmeterschießen verfolgt, das Spiel selbst nicht, weil ich ja anderweitig was zu tun hatte. Seitdem du damals im Yankee Stadium warst, ist vielleicht sportlich besser geworden, aber sie spielen immer noch im Baseballstadion. Also der New York City FC ist ja sozusagen ein Schwesterclub von Manchester City.
Ja.
Die haben nach wie vor kein eigenes Stadion, sondern müssen sich, deshalb müssen sie im berühmten Yankee Stadium alle, zwei Wochen halt den Pitcher Mount, den Wurfhügel da plattwalzen. Weil dann die Fußballer rein müssen und danach müssen sie den wieder auffüllen, damit dann die Yankees und die Pitcher der Gäste dann einen kleinen Wurfhügel haben, ne?
Ja, das war damals schon beeindruckend, weil ich wusste es nicht, aber wenn Heiko sagt Schwesterclub, komplett die gleichen Farben, also es ist wie das Red Bull Imperium, nur halt mit weniger Mannschaften, aber es ist 1:1 wie Manchester City.
War damals nicht auch sogar noch Patrick Vieira der Trainer? Also den hatten sie ja auch von Manchester City, glaube ich, rübergeschickt. Im Prinzip ist sicherlich noch nicht so bekannt wie die Red Bull-Familie, aber ja, wie du sagst, eigentlich ein Ableger. Oder nicht ein Ableger, ein Abziehbild oder parallel, ja. Genau so, ja.
Das große Thema, also Heiko, wir wissen ja, die NHL kümmert dich vom Herzen her eigentlich am meisten, alle amerikanischen Sportarten. Und wir haben ja vor 2 oder 4 Wochen oder 3 Wochen miteinander darüber gesprochen, wie es denn aussieht, ob die NHL überhaupt nach Peking Leute schicken wird. Jetzt denke ich mir in all diesem Getöse, neben dem diplomatischen Boykott, dass es der NHL ja eigentlich gar nicht so ungelegen kommt. Und du hast ja schon angekündigt, dass die vielleicht ein paar Spiele nachholen müssen und deswegen die können die Hände heben und sagen, tut uns leid, Freunde, wir wollten eigentlich, aber uns sind so viele Spiele ausgefallen aufgrund Corona, wir kommen nicht hin. Ist das eine vernünftige Sichtweise von mir?
Naja, du musst mal sehen, die NHL, also die Eigner haben den Spielern gegenüber der Spielergewerkschaft im September ein Versprechen gegeben, dass, wenn die Spieler wollen, sie nach Peking dürfen. So, im September wissen wir alle, nicht nur hier in Nordamerika, sondern auch in Deutschland, da war Covid, da kannte man Omikron noch nicht und Covid war einigermaßen, ja, ich will nicht sagen Randthema, aber war nicht so dominant, wie es jetzt ist. Jetzt hingegen in den letzten 10 Tagen oder so ist es hier wirklich durch die Decke geschossen. Also nicht nur in der NHL, sondern im gesamten nordamerikanischen Sport. Also in der NFL sind Montag und Dienstag 75 Spieler aufs Covid-Protokoll genommen worden. In der NBA sind die ersten Spiele ausgefallen oder verschoben worden von den Chicago Bulls. Nochmal zur NFL, da mussten die LA Rams ihre Trainingsfacility schließen bei den Cleveland Browns. Ist derzeit fraglich, ob eventuell das Spiel am Sonnabend ausgetragen werden kann. Und in der NHL, ja, da sind bei den Calgary Flames 27 Leute, Spieler, Trainer, Staff, derzeit im Covid-Protokoll. Es sind diese Woche bei den Carolina Hurricanes, die haben vergangene Woche gegen Calgary gespielt. Die konnten jetzt, da ist ein Spiel ausgefallen. Die Boston Bruins haben jetzt Fälle, die haben vergangene Woche noch gegen Calgary gespielt. Keine Ahnung, ob das Calgary da der Herd ist, aber bei Calgary wird erstmal demnächst nichts gehen. Und das Interessante ist jetzt, dass zum Beispiel die Boston Bruins, die spielen heute am Donnerstag bei den Islanders und sollten dann, normalerweise fliegst du dann nach dem Spiel, die spielen Sonntag in Montreal und Sonntag in Ottawa, fliegst du gleich nach dem Spiel rüber. Die bleiben aber bewusst noch eine Nacht in New York und testen da nochmal richtig durch, weil das Problem ist, in Kanada, wenn du da einen positiven Covid-Test hast, musst du 2 Wochen im Land bleiben, in Quarantäne. Okay. Heißt, wenn ein Bruins-Spieler jetzt da positiv getestet wird, kann er Weihnachten nicht in Boston verbringen bei der Familie, sondern in Kanada, in der Quarantäne. Nun könnte man sagen, gut, ist vielleicht schon mal ein kleines Trainingslager für Peking, weil, und dann komme ich zu dem eigentlichen Problem, wo jetzt auch Spieler immer nachdenklicher werden. Es gibt wohl noch keine klaren Richtlinien, wie das ist, wenn du in Peking Covid hast. Die Rede ist wohl von 3 bis 5 Wochen Quarantäne in Peking. So, nun stell dir vor, ich glaube, das olympische Eishockey-Turnier ist vom 9. bis 20. Februar. Du erreichst das Finale, kannst aber nicht spielen, weil du Covid hast. Dann sitzt du eventuell bis Ende März in Peking fest. Ja. Und wirst sozusagen 1 Monat lang deinem Verein in der NHL nicht zur Verfügung stehen können. Es ist ganz klar geregelt für diesen Fall, dass du dann von deinem Verein kein Geld bekommst. Der internationale Eishockeyverband hat schon mal vorsorglich $5 Millionen zusammengekratzt, um dann eventuell die Spieler da zu entschädigen. Aber 5 Millionen sind nicht viel, wenn es um einen Connor McDavid geht zum Beispiel oder um einen Austin Matthews. Und wenn es dann mit mal 20, 30 Spieler werden. Was man so hört hier, die Spieler haben nach wie vor große Lust. Also sagen wir so, die Liga sagt, wir stehen zum Versprechen, das wir euch gegeben haben. Wenn ihr wollt, könnt ihr nach Peking. Aber Gary Bettman sagt auch, ich meine, er ist Anwalt. Ich weiß nicht, ob das so sexy klingt für Spieler, wenn sie dann wissen, eventuell muss ich hier, eventuell wollte ich hier nur 2 Wochen sein, bin aber insgesamt 5 Wochen, weil ich halt Covid habe und die mich nicht rauslassen. Also da gibt's halt noch einige Fragen zu klären. Und zum Beispiel ein Alex Petrangelo, Kanadas, ja, neben Cale Makar, bester Verteidiger, der sagt, also ich habe 4 Kinder zu Hause, die sind alle jünger als 3,5 Jahre. Wenn ich dann meiner Frau sage, ich bin mal 2 Wochen weg aus da und daraus werden aber 5 Wochen, das gibt Probleme. Ne? Und ja. Letztlich muss man ja auch sehen, es ist ja, natürlich ist es schön, du würdest noch mal einen Alex Ovechkin sehen, du würdest noch mal einen Sidney Crosby sehen, weil für die wären es die letzten Olympischen Spiele. Du würdest erstmals Connor McDavid neben Sidney Crosby sehen, du würdest einen Leon Dreiseitel sehen, der mit 26 erstmals bei Olympischen Spielen spielen könnte. Es sind ja auch dann letztlich, es ist ja nicht dieses olympische Erlebnis wie damals in Vancouver oder noch wie in Sochi, weil du wirst da wahrscheinlich in einer Bubble sein. Du wirst nicht dieses, ja, zu anderen Sportereignissen gehen können, dich mit anderen Sportlern in der Mensa treffen können. Oder sagen wir so, die NHL-Jungs sind ja normalerweise die Stars oder bis auf Sean White und einige wenige andere sind ja die großen Namen und auch Topverdiener. Also sprich, dass dann mal so ein Skilangläufer zum Connor McDavid geht oder auch zum Dreiseitel oder ein Skispringer, ne, oder ein Biathlet und einfach mal merkt, ja, das sind ja ganz normale Leute. Also ich glaube, da ist Abstand halten, also Social Distancing wird da auch ein großes Thema sein. Und ja, ich weiß gar nicht, wie es mit Zuschauern aussieht, ob danach überhaupt irgendwelche rein dürfen, ob das alles stramm aussortierte Parteigenossen sind oder wie auch immer. Also es ist ja wirklich nicht dieses... Kann auch sein, dass die Halle da nur ein Drittel voll ist, wenn überhaupt. Es ist nicht dieses Mega-Ereignis. Ne? Und wenn du dann siehst, Aufwand, Nutzen, eventuell Restrisiko, ja, da muss man sich das schon überlegen, ne, ob man es machen soll.
Ja, und, also, und unser lieber Freund Thomas Hahn ist ja mal von Japan aus nach Südkorea geflogen für die Recherche einer Geschichte und musste dort 2 Wochen obwohl er natürlich nicht positiv getestet war, in die Quarantäne. Und das war kein Spaß. Und ich kann mir vorstellen, wenn du in Peking, das ist ja nicht wie Home Isolation, dass du hier ein feudales Apartment bekommst, 2-3 Wochen in einem chinesischen Hotel mit ständiger Überwachung, das macht keinen schlanken Fuß, Heiko.
Ich bin mal, kann mir auch vorstellen, dass die Zimmer da wahrscheinlich nicht größer als 10 Quadratmeter sein werden. Ja. Ich weiß nicht, ob du dann englisches Fernsehen bekommst, englischsprachiges Fernsehen, ob du nur chinesisches Fernsehen, also wie gesagt, ich denke so an die großen Namen, ne? Connor McDavid, Leon Dreisaitl, Nathan MacKinnon, Austin Matthews. Ja, und dann hängst du da. Du wolltest eigentlich nur dein Land vertreten, wolltest mal dabei sein bei Olympischen Spielen, bei diesem Großereignis, wolltest vielleicht Gold gewinnen, wenn du Kanadier bist oder Amerikaner. Und jetzt sitzt du da 5 Wochen, stehst deinem Verein nicht zur Verfügung, eventuell verpasst dein Verein dadurch die Playoffs und du sitzt da in Peking im 10 Quadratmeter Hotelzimmer, verstehst kein Wort, wenn du den Fernseher anmachst. Deine Frau zu Hause dreht total durch, weil da sie jetzt ja mit mal alleine ohne dich klarkommen muss, alles drum und dran. Also ja, ich meine, natürlich malen wir jetzt nur die absoluten Horrorszenarien an die Wand, aber das muss man natürlich alles mit einberechnen, ne? Und da sind wir wieder bei den Besitzern oder bei den Eignern. Also die sagen, ja, wie gesagt, wir haben euch das Versprechen gegeben, wir halten unser Wort, müsst ihr selber wissen, aber das und das kann passieren. Das Problem ist allerdings, Jens, du hattest es angesprochen, wenn jetzt immer mehr Spiele verschoben werden wegen Covid, die haben sich ja extra so ein 3-wöchiges Fenster in der Saison gelassen im Februar. Aber da kannst du natürlich jetzt nicht auch diese Spiele alle nachholen, weil die Hallen, die sind ja ausgebucht. Da sind Konzerte, da sind Ausstellungen, da sind NBA-Spiele etc. Da kannst du jetzt nicht sagen, oh, Moment, wir brauchen jetzt mal eben hier in Boston, wir müssen 10 Spiele in diesen 3 Wochen nachholen. Das geht ja nicht, weil der TD Garden ist ausgebucht. Da kannst du vielleicht ein Spiel oder so reindrücken. Sprich, es kann so kommen, dass die sagen, also Leute, wer nach China will, kann. Wer nicht, der bleibt zu Hause und dreht dann 3 Wochen Däumchen oder trainiert nur. Und das mitten in der Saison. Das ist alles halt, ja, semi-optimal. Ne? Und wie gesagt, das auch noch alles in einem Land, wo Eishockey keine Kultur hat, wo du ein chinesisches Nationalteam hast, das, ja, wenn die Kanadier ernst machen, da wird es richtig zweistellig und nicht irgendwie nur 11-0 oder 19-0, das kann richtig hoch werden. Ja, ich weiß nicht, das ist, ich bin gespannt, wie das weitergeht. Klar ist, die Eigner sind nie große Fans gewesen von dieser Pause mitten in der Saison, zumal ja auch, ich glaube, was hast du da, 12 Stunden Zeitunterschied von der US-Ostküste.
Ja, schwierig auch das mit heißt, den TV-Zeiten natürlich. Also
fast ja, unmöglich. Und du hast ja auch, ich glaube auch die NHL darf ja auf ihrer eigenen Seite keine Clips zeigen. Das ist ja alles IOC-Material. Also sprich, du stellst deine Jungs da ab und hoffst, dass sich niemand verletzt und dass sie alle heil nach Hause kommen und selbst hast du aber nichts davon. Natürlich ist China ein großer Markt, aber da musst du, glaube ich, schon sehr langfristig denken, um dann irgendwann sagen zu können, ja, wisst ihr noch, also diese Kohle, diese Mega-TV-Verträge oder Werbeverträge, die machen wir jetzt, weil wir damals 2022 in Peking waren bei den Winterspielen.
Ein Wort noch zum Sportlichen in der NHL. Kollege Kaiser, also im großen Kreis Kollege Kaiser, ist ja seit, ich glaube, 14 Wochen in Florida, zumindest postet er so viele Bilder und er war auch bei den Panthers und ich sehe, die Panthers sind sehr, sehr stark. Wird Kaiser möglicherweise sogar den kommenden NHL-Champion, den Stanley Cup-Gewinner, gesehen haben bei einem seiner Ausflüge da in die, ich glaube, ist das American Airlines Arena? Ich weiß gar nicht, wie.
Nee, das ist American Airlines Arena, ist wo die Heat spielen.
Okay.
Die teilen sich aber nicht die Halle. Ich weiß ja nicht, wen er da noch gesehen hat, welche Gastmannschaften.
Das weiß ich auch nicht, ja.
Also ja, zum Beispiel gestern Abend haben die 8-2 gegen die Ottawa Senators verloren zu Hause. Die Florida Panthers werden von vielen gehandelt hier. Also sind neben Tampa Bay Lightning, dem Meister der vergangenen beiden Jahre, und Carolina eigentlich das Team, was man so am meisten hört, wenn es um den Vertreter aus dem Osten, aus der Eastern Conference im Stanley Cup Finale spricht. Die sind ja in die Saison gut gestartet und haben dann aber Joel Quenneville ja verloren, den Trainer. Das war ja im Zuge von, weiß nicht, hatten wir das hier besprochen, von Kyle Beach, dem
ja, der da sexuell missbraucht wurde vor 10 Jahren, 2010, glaube ich, war es, bei den Chicago Blackhawks. Und damals war ja Joel Quenneville Trainer. Und der hat das so ein bisschen unterdrückt, weil das war damals, die Chicago Blackhawks hatten gerade das Stanley Cup Finale erreicht. Und da hat er so quasi gesagt, ja, du, habe ich jetzt keinen, also wir sind zu weit gekommen, um uns jetzt auch um sowas zu kümmern. Ne? Da hatte der Video, der damalige Video, wie sagt man, Videodirektor. Koordinator,
ja, ja, ich weiß, was du meinst. Ich hoffe, ihr da draußen auch.
Der,
ja.
Genau, der hat halt diesen Trainingsspieler sexuell missbraucht und der hat dann das gemacht, was ihm gesagt wurde, melde ich bei dem, aber das wurde irgendwie nie weitergeleitet und als es letztlich ganz oben ankam, das ist jetzt, ich schweife jetzt ein bisschen ab, aber das war eine wichtige Geschichte, Ende Oktober war es, glaube ich, da haben die gesagt, du, also da haben wir jetzt keine Zeit für, weil wir stehen im Stanley Cup Finale und im Zuge dessen musste Joel Quenneville, der die Chicago Blackhawks zwischen 2010 und 2015 dreimal zum Meister geführt hat, ist ja dann zurückgetreten. Das haben die ganz gut auffangen können. Und ja, die haben eine Mannschaft, die also zumindest derzeit dasteht, wo sie erwartet wird. Problem ist halt immer dann nachher, kannst du es auch in den Playoffs zeigen. Ne? Und da geht's halt dann wahrscheinlich nur über Tampa Bay Lightning wieder. Aber ja, Carolina, Tampa Bay, Florida, das sind die drei Teams, von denen man hier am meisten hört.
Ich weiß, du bist nicht darauf vorbereitet, aber natürlich hast du die Geschichte auch gesehen und ich möchte eigentlich nur, du kannst gerne auch ins Detail gehen, aber nur vielleicht noch eine grobe Einschätzung. Es gab ja vor wenigen Tagen dieses Urteil, dass der amerikanische Turnverband war es, glaube ich, gemeinsam mit, weil du sexuelle Belästigung ansprichst, und das war, ist ja viel weiter gegangen, das, was Larry Nassar da mit diesen armen Frauen angestellt hat, aber $380 Millionen waren es, glaube ich. Und ja, ich frage mich nur, ist so ein Verband versichert? Weil,
ja, genau. Also okay, das macht ja USA Gymnastics, also der US-Turnverband und auch das Nationale Olympische und Paralympische Komitee. Die beiden zahlen die Summe, und zwar die Sponsoren oder die Versicherung. Das musste vorher erst geklärt werden, wie kriegen wir die Summe zusammen. Und das ist die höchste Summe, wenn es um sexual abuse geht, also um sexuellen Missbrauch. Hier im US-Sport, meine ich, hatte ich gehört. Und es gab, oder die zweithöchste, ich glaube, Michigan wurde auch verklagt, wo der Larry Nassar ja an der Universität dann auch noch gearbeitet und ja, seine Position ausgenutzt hat für weiteren Missbrauch. Die wurden auf $500 Millionen verklagt. Ja, aber das war vorher so geklärt, okay, was kann okay, da abgedeckt okay, werden? Okay. Und das Geld soll knapp mehr als 500 Turnerinnen, ehemalige und auch aktive, unter denen aufgeteilt werden. Und ja, ich weiß nicht, haben wir hier jemals darüber gesprochen, über den Fall? Das war ja, glaube ich, auch in Deutschland, ist ja auch darüber geschwappt. Ja, zumindest, ich kann mich daran erinnern, damals 2018, ich war ja gerade das Jahr in Deutschland, da wurde da auch einiges berichtet. Das Schlimme war halt, dass so dieses Typische, ne? Zum einen hat er seine Machtposition ausgenutzt gegenüber, ja, jungen Athletinnen, die sich ihm anvertraut haben, die gedacht haben, oh Mensch, der Nationalmannschaftsteamarzt, der Larry Nassar, der nimmt sich die Zeit und behandelt mich hier. Und dann wurde aber natürlich auch alles von oben gedeckt. Also viele Sachen sind ja passiert auf der Ranch da in Texas von Bela und also auf der Caroli Ranch, Bela Caroli und ich weiß nicht, wie seine Frau hieß, aber es ist ja ein ganz bekanntes Trainerpaar.
Okay.
Und die haben wir damals, also die kennst du, ne? Also
ja, ja, Bela Caroli sagt mir was, aber ich genau, wusste, dass genau, er eine Ranch hat und
genau, okay. Und also es spricht das so Trainingszentrum da und so ungefähr, sei dankbar, dass du hier bist und dass der überhaupt sich die Zeit nimmt und naja, und aber auch der Steve Penny, der war damals der Präsident von USA Gymnastics, der hat auch sehr viel still, also und der, ja, also der Es gab viele Beschwerden, aber der hat alles ja unter den Teppich gekehrt. Halt, dem ging es darum, Rufschädigung vom Verband abzuhalten, in Rio Goldmedaillen zu gewinnen etc. Und der erwartet, also bislang ist der Einzige, der bislang im Gefängnis gelandet ist, ist halt Larry Nassar. Und aber die Enabler, wie man immer so schön sagt, also sprich die ihm seine Wegbegleiter, die ihm durch ihr Stillschweigen, ja auch beim FBI gibt's einige, die das erst ermöglicht haben, die laufen immer noch frei rum. Ne? Also die waren ja unter anderem Simo Biles, die saßen ja im September im Kongress, haben in einer Anhörung, war sehr emotional auch, und da haben die ja auch erzählt dann, wie das FBI versagt hat. Also die haben sich an die gewandt und haben dann, mussten sich da flapsige Kommentare oder auch erniedrige Kommentare anhören. Und ja, das ist war einer der größten Skandale hier im, oder eines der dunkelsten Kapitel in der US-Sportgeschichte.
Damit beschließen wir den heutigen Reigen. Ich dachte, es muss über Versicherungen oder Sponsoren geklärt sein, weil stell dir mal vor, wenn du den DFB auf 20 Millionen verklagst oder wenn er dazu verdonnert werden würde, ja, irgendwie würden sie die Kohle schon aufstellen, aber 380 Millionen ist eine unfassbare Summe, die dem Verbrechen natürlich angemessen ist, aber
da ist Rachel Del Hollander, die hat den ehemalige Athletin, jetzige Anwältin passenderweise, die hat das 2015 erstmals öffentlich gemacht und die hat gesagt, also es gibt kein Geld, dass die Schäden, die den Mädchen und Frauen zugefügt wurden, die das wieder wettmachen können, aber die Zeit der Verhandlungen muss jetzt vorbei sein, weil die brauchen das Geld, und zwar sie brauchen es jetzt. Also viele von denen haben halt psychische Probleme, einige hatten Selbstmordgedanken, einige wollten sich auch selbst das Leben nehmen, und die brauchen halt dringend psychische Behandlung, und deshalb brauchen die das Geld jetzt halt auch, ne? Also jetzt, und nicht noch, dass wir da noch jahrelang diskutieren. Ich meine, die ersten Fälle waren Anfang der 90er. Ja, ne? Und 2015 wurde dann erstmals was unternommen. Wurden Ermittlungen aufgenommen. Ja, und das auch, ja. auch dieses Typische, das gab es vorher auch schon bei Schwimmtrainern, sprich dieses, es gibt da kein System. Also wenn du sagst, okay, ich bin jetzt hier aufgeflogen, da ist jemand, der hat die Kinder misshandelt oder so, dann denkst du ja normalerweise, okay, ich melde das. Aber nein, es wurde nicht gemeldet, und so konnte Larry Nassar und vorher auch Schwimmtrainer konnten von einem Bundesstaat zum nächsten weiterziehen. Und die haben gedacht, oh, guck mal, hier ist ein toller Trainer, namhafter Trainer, ja, natürlich engagieren wir den und immer weiter. Also da waren keine Red Flags, ne? Es gab da keine Akte, nichts. Und das ist halt dieses Gefährliche. Und was man ja auch bei solchen Sportarten sagen muss, sag ich mal, Schwimmerinnen gerade und Turnerinnen, da bist du, wenn du sehr gut sein willst, bist du halt mit 11, 12, 13, 14 Jahren jedes Wochenende unterwegs, und und natürlich sind das auch Sportarten, sag ich mal, wo du aufs Geld guckst, sprich, da teilt sich der Athlet schon mal mit dem Trainer oder Betreuer ein Zimmer, ist ja billiger, ne? Ja, und die verbringen mehr Zeit mit den Trainern, mit den Betreuern, den Teamärzten, als mit ihren Eltern, und diese Verhältnisse, weiß ich noch, haben sie damals gesagt im US-Fernsehen, das ist halt, that's ripe for abuse. Ne? Also reif für Missbrauch, weil, sag mal, nochmal, das sind kleine, unschuldige, naive Menschen oft auch, und das nutzen halt die anderen schamlos aus. Und werden dann noch von oben gedeckt. Ganz schlimm.
Pause. Danke, Heiko. Big Show 539.
Hallo, hier ist Thorsten Lieberknecht und ihr hört Sportradio 360 und vor allen Dingen hört es immer.
Ja, gerade haben wir mit Heiko abgeschlossen in Boston. Jetzt gehen wir nach Wolfsburg, und bevor wir selbstverständlich über die NBA sprechen, begrüßen wir ganz herzlich den Chefredakteur des Got Next Magazins. Klingt das gut, Dre? Schon, oder? Oder bist du Herausgeber, ja. Was bist du eigentlich beim Got Next Magazin?
Ja, irgendwie jetzt ja alles. Also ich war ja irgendwie gefühlt die Jahre immer in den Augen von vielen Herausgeber und alles. War ich ja nie. Ich war ja immer Chefredakteur, freier Chefredakteur. Und jetzt ist es halt schon was anderes. Jetzt ist es halt schon so, dass ich sagen muss, ja, nee, jetzt ist ja die Verantwortung nicht nur inhaltlich da, sondern halt für alles. Und das war ja von Anfang an eine Sache, die einen so ein bisschen hat schlecht hat schlafen lassen, mich zumindest. Aber jetzt, da wir halt ja seit gestern Nacht ja um 0 Uhr wissen wir jetzt ja, wie viele Hefte es geben wird, zumindest von der ersten Ausgabe, wie viele Abos wir für die Season 1, nennen wir sie ja intern, jetzt bekommen haben. Und das
Ist das schon irgendwie, ja, also es ist eigentlich, dass ich jetzt komplett emotional da jetzt 100% cool mit bin, man da trotzdem noch so ein bisschen, ich will nicht sagen Angst, aber es ist schon eine Verantwortung jetzt, ich habe gerade mal nachgeschaut, es sind 4.168 Abonnenten, was dann 4.357 mal diese erste Ausgabe dann ja, rausschicken an die Leute. Das ist natürlich ein ziemliches Brett, wenn man überlegt, dass ja da kein Zorn weggeschmissen wird. Sonst für sowas müsste man ja normalerweise, wenn man das verkaufen würde, müsste man wahrscheinlich 8.000 drucken. So, und das müssen wir ja nicht. Das ist ja das Schöne. Und ja, das fühlt sich wirklich gut an. Aber natürlich, jetzt müssen wir natürlich auch liefern. Ne? Also es ist jetzt ja nicht, dass wir einfach nur, Five neu machen. Das war ja nie der Anspruch. Weder jetzt vom, sag ich mal, vom Vertriebsweg noch davon, wie das Heft aussieht, noch wie wir da, klar, wenn wir, also alle, die ja mitschreiben, wir haben nur für Five mal geschrieben, die werden sich jetzt nicht komplett neu erfinden, aber es ist natürlich schon so, dass wir da jetzt diese Verantwortung, der müssen wir ja gerecht werden. Das ist natürlich schon nochmal ein Brett und ich glaube, ich schlafe dann erst ruhig, wenn die erste Ausgabe wirklich draußen ist, weil wenn sie draußen ist, dann ist sie auch gut, sonst würde sie nicht rausgehen. Aber ja, nee, ist schon cool. Das ist ein krasses Vertrauen, was die Leute einem da entgegenbringen, auf jeden Fall.
Antizipierst du Werbepartner oder gibt's vielleicht schon welche?
Nee, es gibt keine Werbepartner.
Also okay, es ist ein komplett werbefreies Magazin. Okay.
Genau, klar gesagt habe, dass, weil ich meine, klar, wenn man im Kiosk sagt man halt so, also wir wollen Kioske lösen, wir wollen Werbung und beides zusammen bringt uns über eine Break-Even, whatever, und dann funktioniert das. Aber ich habe es ja nun 18 Jahre mitgemacht, dieses Geschäft mit der Werbung. Und wenn man da niemanden hat, der sich da tagtäglich drum kümmert und Firmen anruft, Cold Calls, ne, dann wird's einfach nicht funktionieren. Es kommen nicht Leute zu dir und legen irgendwelche Geldbündel bei dir vor die Haustür, damit du Papierbund bedruckst. Ja, genau, so wird's nicht sein. Und so ist es halt nicht. Und ich habe von Anfang an gesagt, ich will das auch nicht haben. Also es gibt ja dieses Vorbild, diese Inspiration, Reverse aus Frankreich. Und das ist wahnsinnig gut gemacht, ne, auch dickes Papier, ist wirklich von der Haptik Wahnsinn. Aber dann, und vielleicht bin das nur ich, weil ich ein blöder Medienmensch bin, aber wenn ich das dann aufschlage und ich habe vorne so ein Cover mit geilen Derrick Rose Illustrationen, geilen Michael Jordan Illustrationen, dahinter ist eine Anzeige für ein Sportwettenunternehmen oder auf der Rückseite, wo man natürlich, also bei uns, Spoiler Alert, wir werden wahrscheinlich 4 verschiedene Cover machen. Es steht nur noch nicht fest bei der Nummer 1, ob dann auf, also vorne drauf auch 4 verschiedene sind, aber auf jeden Fall die 4 Umschlagseiten werden 4 verschiedene Cover sein. So, und sowas ist natürlich geil, wenn du, das finde ich halt super, wenn solche Sachen umsetzbar sind, und normal sind das natürlich die Seiten, wo die Anzeigen draufkommen. Bei Reverse zum Beispiel, da ist ganz hinten auch eine Sportwettenanzeige mit so Comicfiguren, und dann denke ich so, das macht ja alles kaputt. Also auch bei uns, Klein Basketball 1, meine ich, Adidas immer noch höchstgradig dankbar, dass sie irgendwelche Connections, die Jan hatte, uns gemacht haben für, glaube ich, 1.500 Euro, weil das den Druck ja großartig bezahlt hat mit so einer Derrick Rose Anzeige, die ist auch, dass sie jetzt nach 10 Jahren immer noch auf dem Buch drauf ist. Wie gesagt, die haben das möglich gemacht, alles richtig, aber ästhetisch macht es mich halt fertig. Und das wollte ich halt nicht jetzt. Und ich habe ganz klar von Anfang an gesagt, auch mit Jan, mit dem ich es wieder mache, und Marc, einem der Grafiker, hey, wenn Leute werben wollen, dafür gibt es halt den Podcast. Der hat auf jeden Fall eine doppelt so hohe Reichweite. Ja. Da ist, glaube ich, auch, ne, also alles, was man so sich davon verspricht, so mit Image-Transfer, keine Ahnung, das ist nochmal was ganz anderes, wenn das jemand einspricht. Ich mache es ja für Manscaped, der nun schon seit einem halben Jahr bei jeder Frage empfangen war in Folge. Da sollen die Leute dann gerne werben. Wenn sie unbedingt denken, sie müssen sich bei so einem windigen Basketball-Journalist monetär engagieren. Aber dieses Buch, Heftbuch, MOOC, wie man es nennen will, Gut Next Magazine, das ist und wird einfach von der Crowd für die Crowd sein. Punkt. Das Einzige, was eventuell mal sein kann, weil der Jan mich damit andauert und nervt jetzt, dass man halt so Beileger macht und was reinlegt, was man, wenn man es scheiße findet, schmeißt man es direkt weg. Und das beschmutzt das Heft nicht. Das natürlich, das eventuell, lass mich dazu bereitschlagen, aber nichts im Heft, nein.
Schön, schön, da spricht er, der Herausgeber. Wir kommen gleich zum Basketball, aber Wolfsburg ist vorhin erstaunlich oft, ohne mein Zutun, ist der VfL im Fußballteil dann doch ein, zwei Mal erwähnt worden. Ich hörte das böse Wort Abstiegskampf. Ich selbst habe gesagt, die Messe zu Florian Kohfeldt ist noch nicht ganz gelesen, aber bis jetzt hat er mich nicht überzeugt als Coach insgesamt. Aber natürlich gibt es auch Stimmen, die sagen, er hatte auch noch keine Zeit gehabt, mit der Mannschaft wirklich zu arbeiten. Wie ist deine Analyse in diesem Moment?
Also Abstiegskampf, das Wort habe ich auch schon halb ironisch bei uns im WhatsApp-Chat mehrfach benutzt, aber auch schon vor 3 Wochen.
Okay.
Das ist ja vielleicht ein bisschen sehr früh dran. ich glaube, Florian Kohfeldt, dass er jetzt da hinkommt und sich vor die Mannschaft stellt und ein paar magische Worte sagt und dann ziehen die ins Achtelfinale Champions League ein und greifen die gleichen Plätze an in der Bundesliga letztes Jahr, ohne einmal wirklich oder zweimal jetzt, glaube ich, haben sie richtig trainiert. Wenn wir schon trainiert zu haben, also so gut fand ich ihn jetzt auch nicht, dass ich mir das von ihm versprochen habe, dass er so ein Wunderheiler ist, weil ich denke, und vielleicht bin ich dazu sehr vom Basketball beeinflusst, aber ich glaube, wenn du im Trainingslager viele Weichen halt falsch stellst, und das wissen wir jetzt heutzutage, wissen wir jetzt, dass das bei unter Mark van Bommel durchaus passiert ist, oder Weichen gar nicht stellst und gesagt zu den Spielern hast, ja, ihr fahrt den Zug so hin, wo ihr hin wollt, Hauptsache wir kommen an. Das ist dann vielleicht einfach der falsche Weg. Und ich glaube, sowas lässt sich dann auch schwer korrigieren innerhalb der Saison. Wenn du eben auch dann Champions League hast, wenn du Länderspiele hast, und da werden ja auch einige von unseren Jungs abgerufen. Von daher, ja, es ist eine Kacksituation gerade. Und die Winterpause wird ja auch nicht ewig lang sein. Und wir haben nun mal einen Kader, und ich glaube, den haben wir auch traditionell. Ich glaube, es war unter Magath nicht anders, nicht unter Hecking anders. Ja, immer in Wolfsburg ein Kader, wo du einfach konstant Druck aufbauen musst. Und das hat Oliver Glasner natürlich gemacht, mit allen positiven wie negativen Erscheinungen, die das mit sich gebracht hat. Und das muss Florian Kohfeldt auch tun und am besten noch eine gute Spielidee vermitteln. Aber ich denke mal, mit meiner Erfahrung als Zweitregionalliga würde ich schätzen, dass sowas nicht unbedingt auf der höchsten deutschen Fußballspielklasse innerhalb von 2-3 Trainingseinheiten geht, wie gesagt. Vielleicht sind das auch alles Wunderheiler, die da den Sportlehrerschein in der Sporo gemacht haben. Auf der anderen Seite habe ich ein paar von den Jungs mal in der Sporo in der Kantine halb besoffen sitzen sehen. Also so wunderbar kamen die da nicht mehr oft nicht vor.
was man wissen muss, André Vogt natürlich strenger Abstinenzler. So, ist denn Spike Lee mittlerweile oder wie lang ist er schon der prominenteste NBA-Fan? Ist er das überhaupt oder gibt es jemanden, der noch prominent ist? Früher hätte ich gesagt, Jack Nicholson, der dort am Parkett bei den Lakers sitzt, hat auch da ein Pferd im Rennen, aber mittlerweile muss doch Spike Lee die Nummer 1 sein, oder?
Ich weiß gar nicht mehr, wie oft Jack Nicholson eigentlich noch da sitzt bei den Lakers. Also gefühlt habe ich ihn ja schon länger nicht gesehen.
Lebt er überhaupt noch, wäre meine Frage, aber wahrscheinlich schon, sonst hätten wir es erfahren.
Ich glaube, er hat genug Geld, um sich das Blut ein paar Mal schon halt waschen zu lassen. Okay. Ja, momentan würde ich schon sagen, dass Spike Lee einfach auch durch seine Präsenz da momentan der prominenteste ist. Sonst würde mir da jetzt eher noch vielleicht für die Jüngeren Drake einfallen, der natürlich auch sehr, sehr präsent ist in Toronto, oder jemand wie Kevin Hart. Mhm. Aber nö, ich glaube, alles in allem, über alle Altersstufen hinweg, ist es wahrscheinlich wirklich Spike Lee.
Nervt der schon, denkst du? Nervt er auch Steph Curry, meine ich natürlich, wenn er sich vor ihm hinlegt in seinem orangen Anzug und orangefarbenen Anzug wohlgemerkt und ihn von unten fotografiert. Das ist, ich finde ihn ja großartig. Ich finde auch seine Filme zum Großteil wirklich fantastisch. Ich frage mich nur, was die, man wird es nicht erfahren und du schaust natürlich nicht in den Kopf von Steph Curry rein, aber dein Gefühl sagt dir was. Nervt das die Jungs oder finden die es eigentlich ganz geil, dass so eine Ikone des Filmgeschäfts eigentlich ihre Nähe sucht?
Aber ich glaube, das ist eigentlich echt cool. Es ist ja nicht so, also bei Drake da in Toronto, da gab es ja ständig auch ein paar Wortgefechte dann aus der ersten Reihe. Ne, sowas ist dann vielleicht eher mal ein bisschen irritierend, aber ich würde ehrlich gesagt, dass Spike Lee in der Form durchaus doch mal in die gleiche Schublade stecken wie Jack Nicholson, der auch früher da mit Leuten noch mal unterhalten hat, kurz. Aber halt immer aus einer krassen Bewunderung heraus. Und auf der anderen Seite ist es ja auch so, dass wir jetzt bei Nicholson und bei Lee davon sprechen, dass es natürlich, ich will nicht sagen, sind beide in ihrem Fach Steph Curry, aber das sind natürlich in ihrem Fach jeweils einfach auch wahnsinnige Koryphäen und Stars. Und ich glaube, auch da über die Grenzen der Profession hinweg gilt halt Game recognizes Game. Und ich habe mir auch überlegt, hey, warum liegt der jetzt da auf dem Boden rum? Und dann fiel mir ein, ja, der Mann ist halt Regisseur. Also der wird einfach da einen geilen Shot gesehen haben,
Und wenn man weiß, wie das aussieht, im Madison Square Garden, es ist ja eine ganz flache Arena, ne, wo, und das Dach wird ja gehalten, dass von den Seiten in die Mitte so dicke, dicke Stahlseile laufen und die in so einem Kreis, wenn ich es richtig im Kopf habe, jetzt und so festgemacht sind. Und das hält ja diese Dachkonstruktion. Und ich kann mir vorstellen, dass es auch eine geile Einstellung war. Ich weiß nicht genau den Winkel, was er da jetzt genau gefilmt hat. Aber ich denke, das hat ihn dazu bewogen. Und ich glaube nicht, dass das großartig genervt hat, wenn ich ehrlich bin.
Schön. So, was ein bisschen nervt, und ich habe es mit Heiko gerade vorhin auch besprochen, sind die doch immer mehr werdenden Covid-Fälle in der NBA. Ist es wie schlimm? Und wie viel Puffer hat man in der NBA vor allen Dingen, falls Spiele ausfallen? Also in der NHL gibt es ja diesen schönen Puffer, der sich Olympische Spiele nennt. Jetzt meint Heiko, wird wahrscheinlich werden die doch hinfahren, weil sie es ja dürfen, aber auf die Gefahr hin, dass sie ewig in der Quarantäne bleiben. Aber wie flexibel ist man da in der NBA?
Ja, eine Olympische Spielpause haben wir natürlich nicht. Man hat den All-Star-Break. Ja, sehr viele Spiele kann man da auch nicht reinpacken. Spielplan wurde natürlich jetzt vor Jahren schon entzerrt, sodass man eventuell argumentieren könnte, ja gut, wir haben vor 20 Jahren auch 4 Spiele in 5 Tagen gemacht, warum können wir das jetzt nicht? Allerdings glaube ich da nicht, dass das momentan die entscheidende Frage ist. Also was wir momentan sehen in der NBA ist sicherlich so das Nachschleppen von Thanksgiving. Das ist ja in den USA, muss ich erklären, eigentlich so das, was bei uns im Endeffekt Weihnachten ist, so ein bisschen, ne? Dass sich Familien dann treffen und versammeln und Zusammenhalt, einen Tag verbringen, Football gucken, viel essen. So, und die Problematik ist aber natürlich dann nochmal im Vergleich zu Deutschland, wo sich hier dann wirklich nur meistens natürlich so die engste Familie trifft und nicht nur Onkel, Tanten und gefährdete Cousins und Cousinen dazu. Das ist ja in den USA oft so. Ne, jetzt auch nicht bei jedem, ist auch klar, ne? Aber das sind schon eigentlich ziemlich große Familienzusammenkünfte. Und dass man da in einem Land, sage ich mal, wo jetzt Maskenpflicht auch nicht unbedingt groß geschrieben ist und sind natürlich auch private Treffen und da fragt man sich auch, gut, testen die sich denn dann auch halbwegs vorher und selbst wenn, ist es ja auch keine Sicherheit. Also sind es faktisch Zusammenkünfte von größeren Gruppen an Menschen. So. Und wenn man sieht, dass in den USA sich ja tagtäglich auch 100.000 Menschen infizieren, oder zumindest dass das auf die offizielle Zahl. Dass das jetzt passiert, darf eigentlich keinem wundern. So, aber das ist alles, finde ich, nach dem, was man jetzt so lesen kann, ja nicht die entscheidende Frage. Die entscheidende Frage ist halt, kann den USA, und da würde ich jetzt einfach mal alle Sportarten mit reinnehmen, wahrscheinlich gilt das auch für Deutschland, können wir eigentlich im Januar, Februar überhaupt Sport stattfinden lassen? Das ist die große Frage, die ich mir stelle. Denn wenn man sieht, was wird jetzt die aktuellen Studien hergeben, so zu Omikron, also was da jetzt in London zum Beispiel gerade passiert, wo jetzt ja meines Wissens auch wieder Spiele ausgefallen sind in der Premier League oder verschoben werden. Wenn diese neue Variante so ansteckend ist, wie sich das gerade darstellt, ganz abgesehen davon, wie da jetzt Verläufe sind, dann muss man ja damit rechnen. Und das betrifft ja nicht nur den Sport, sondern die ganze Gesellschaft. Was passiert denn, wenn auf einmal diese Infektionszahlen so drastisch nach oben schießen und natürlich die Leute trotzdem dann zu Hause bleiben müssen, auch wenn auf einmal fast jeder infiziert ist? Wie wollen wir überhaupt noch irgendwas hinbekommen im normalen Leben? Also jetzt, wenn wir es nur mal auf die NBA beziehen, so haben wir denn genug Referees irgendwann, die Spiele pfeifen können?
Okay.
Gibt es denn genug Leute, die überhaupt die Halle da bewirtschaften können zu dem Zeitpunkt? Gibt es Busfahrer, die Spieler zum Spiel fahren? Wahrscheinlich noch finden, denke ich. Aber das wird, glaube ich, ein ganz, ganz anderes Problem sein. Und man muss sich wirklich fragen, angesichts dieser Welle, die sich da aufbaut, wie soll das überhaupt alles funktionieren? Und was wir jetzt sehen, ist für meine Begriffe wirklich nur so, da kommt Thanksgiving zusammen mit einem Impfschutz, der abgenommen hat über die Monate und viele der Spieler wurden ja auch mit Johnson & Johnson geimpft, also nur einmal, wo wir jetzt ja auch wissen, dass da der Impfschutz zumindest von der Infektion, nicht von schweren Verläufen, sondern von der Infektion, auch relativ schnell wieder gesunken ist. Und dann auch vielleicht ein bisschen Unvorsichtigkeit. Ne, die NBA testet ja auch nicht mehr ganz so rigoros, zumindest jetzt die geimpft waren. Da wird sich demnächst auch was tun. Die NBA hat da auch schon neue Regeln wieder mehr oder weniger erlassen. Und für meinen Begriff, das wir jetzt sehen, wenn das alles so kommt, wie sich da diese Daten halt jetzt gerade rauskristallisieren, ist das jetzt nur ein Auftakt zu einer extrem schweren Phase, weil es gerade zur schwersten Phase sei seit Anfang der Pandemie.
Ganz kurz noch, Dre, am Christtag, wie wir in Österreich sagen, am ersten Weihnachtsfeiertag, sind welche Highlights avisiert in diesem Jahr? Da wird dann noch gespielt werden, weil da kommt ja dann die Weihnachtswelle, kommt ja erst 2 Wochen später.
Ja, ich hoffe mal, dass das alles noch über die Bühne geht, aber da gehe ich einfach von aus. In den USA ist es ja jetzt auch, wie gesagt, bisher, was so Omikron angeht, zumindest hat man noch nicht viel gefunden. Da sollte es eigentlich wahrscheinlich halbwegs okay sein. Und dann, ja klar, gibt's die Christmas Games. Das ist ja Jahr für Jahr so eigentlich der Auftakt der NBA-Saison, sagen wir es mal, in den USA, weil, muss ich dir nicht erklären, ne, Football geht ja langsam da in den Stretch-Run. Jetzt haben sie eine Woche mehr dieses Jahr, aber da ist ja. Weihnachtsfeiertag, zeigt die NBA zum ersten Mal so den gemeinen Sportfan in den USA. Hey, wir spielen auch schon seit 2 Monaten. Das sind unsere besten Leute. Zumindest haben wir das gedacht, als wir den Spielplan gemacht haben im Sommer. Und wer ganz cool wieder zu Kopf behalten würde, denn wenn der Super Bowl vorbei ist, dann sind wir für euch da, dann liefern wir euch den Sport, den ihr dann sehen wollt. Und die 5 Spiele, die sich da überlegt haben, die interessant wären, sind Atlanta in New York im Garden. Ja. Das war ja so ein Rematch der erste Rundserie vergangenes Jahr. Trae Young kommt zurück in den Madison Square Garden, wo er in den Playoffs ja sich so zum neuen Reggie Miller hochstilisiert hat. Dann die Boston Celtics mit Dennis Schröder. Dann zu den Milwaukee Bucks.
Okay.
Da ist Milwaukee natürlich als Meister klarer Favorit. Boston nicht so richtig gut unterwegs, aber besser als das zwischendurch aussah. Von daher, das ist dann das zweite Spiel. Und es sind auch 2 Spiele dann wirklich zu geilen Zeiten. Ja, in New York ist dann nach deutscher Zeit Tip-Off um 18 Uhr.
Schön.
Milwaukee 20.30 Uhr. Dann Golden State gegen Phoenix. Derzeit wahrscheinlich die beiden besten Mannschaften momentan um 11 Uhr. Und dann in der Nacht Brooklyn bei den Lakers. Da dachte man ja, dass die NBA Finals vorgezogen sind. Ja, mal gucken, um 2 Uhr. Gucken wir, ob es spielen darf, weil James Harden ist ja zum Beispiel im Covid-Protokoll. Jans und der Kumpel, muss man auch sagen, ist im Covid-Protokoll, aber hoffen wir mal, dass sie sich da relativ schnell freitesten können. Und dann um 4.30 Uhr Utah. Wenn wir sagen, Golden State und Phoenix sind die beiden besten Teams, dann ist Utah aber auch nicht weiter hinter. Vielleicht sind sie sogar besser als die beiden. Die empfangen die Dallas Mavericks mit Maximilian Kleber natürlich und mit Luka Doncic. Der dürfte bis dahin auch, glaube ich, wieder fit sein, der war ja umknickt. Und das waren so die 5 Spiele.
Wer mit 140 Kilo auf den Rippen umknickt, bin ich mir nicht so sicher, ob das so schnell fertig ist. Die entscheidende Frage ist aber, Dre, wirst du alle 5 Spiele kommentieren bei der Zone oder nur eines oder 2?
Ich werde zum ersten Mal seit 5 Jahren gar kein Spiel kommentieren.
Ach was.
Am Weihnachtsfeiertag.
Ja, schön für dich, deine Frau und deine Tochter und deine Familie. So muss es sein. Vielleicht hören wir uns nächste Woche noch. Was weiß man? Ich plane ein kleines Weihnachtsspecial, aber ich bin mir noch nicht sicher genau wie. Aber ansonsten danke ich dir herzlich. Kurze Pause, das war André Vogt. Jetzt reden wir noch über Tennis.
Hi, hier ist Philipp Kohlschreiber und ihr hört Sportradio 360.
So, in der Big Show 539 biegen wir auf die Zielgerade ein und nachdem jetzt nicht so wahnsinnig viel los ist im aktuellen Tennisjahr, es gibt ab heute diese Exhibition in Abu Dhabi, vielleicht sprechen wir auch darüber mit Jörg Almaroth, aber zuerst mal selbstverständlich die Begrüßung. Jörg, grüß dich.
Ich grüße dich, ja.
Ich habe ein Interview gelesen mit dem Regisseur des Films über Boris Becker, der demnächst ins Fernsehen kommen soll. Jörg, ganz blöd gefragt, du warst so nah dabei an Becker. Wirst du dir das anschauen?
Ja.
Weil du schon was weißt, weil du schon was gesehen hast?
Nee.
Okay, bitte. Was ist der Beweggrund? Ich bin da immer ein bisschen zögerlich. Also wenn jetzt ein Film... Ja, bitte.
Naja, ich gucke es mir ja letzten Endes aus dem Grund an, um festzustellen, ob das... halbwegs der Wahrheit entspricht, mehr als halbwegs der Wahrheit entspricht, mehr Fiktion als Realität ist und naja gut, sicherlich werde ich die Schauspieler mit den realen Personen auch vergleichen können und ich habe es jetzt am Rande habe ich halt mitgekriegt, dass ja auch in Halle gedreht worden ist, zum Standort, zu dem ich eine gewisse Beziehung habe. Und insofern, ja, ich bin gespannt. Das ist ja nicht der erste Film, der sich mit Boris Becker beschäftigt. Ich muss sagen, ich fand die Umsetzung, war das ein Dokudrama, der Spieler, Boris Becker fand ich relativ gelungen. Es haben sich mir auch ein paar Szenen wirklich eingebrannt ins Gedächtnis. Nicht unbedingt vergangene, sondern damals aktuelle Szenen. Also ich bin natürlich gespannt, ob das jetzt, naja, auch, ich meine, wir müssen natürlich einen Unterschied machen. Das ist ein Film, der, glaube ich, jetzt läuft ja auf RTL und naja, das muss ja massentauglich sein. Ja. Also man wird jetzt nicht Problemlösungs oder das wird jetzt sicherlich nicht allzu schwere Kost sein, sondern auch sehr dramaturgisch zugespitzt in manchen Punkten. Und ja, ich bin gespannt.
Ja, ich bin auch sehr gespannt, weil RTL hat ja mit Gerd Schepanski am Mikrofon Becker begleitet, aber 85, der erste Sieg, Jörg, ich bin ja damals in Österreich gewesen, ich weiß, ich habe es im ORF gesehen. Aber kannst du dich erinnern, wer hatte damals die Rechte? Wer hat den ersten Wimbledon-Sieg von Becker übertragen? Das war noch nicht RTL wahrscheinlich.
Nein, das war ein öffentlich-rechtlichen Sender. Und man kennt die Stimme von Gerd Schepanski. Aber ich meine mich jetzt zu erinnern, dass das Endspiel von Rainer Deike im ZDF kommentiert worden wäre. Ich erinnere mich auch an ein paar Sätze, unter anderem auch als kurz nach dem Matchball dann die Kamera hoch switchte die Box von Becker, und da waren ja seine Eltern zu sehen, Karl-Heinz und Elvira. Karl-Heinz Becker schon bekanntermaßen, ja, nicht bekanntermaßen, aber für die Jüngeren hier, Architekt aus Leiben, und damals eben diese sehr, ja, denkwürdige Szene, dass er so eine kleine Kamera aus der Tasche rauskramte und ein Fotoschuss vom Center Court, und ich glaube, es war auch noch jemand vom DTB, der damalige Vizepräsident Peter von Pierer, meiner Meinung nach war das gewesen. Und aber wie gesagt, also Radiokommentar Gerd Schepanski, und meiner Erinnerung nach war das das ZDF mit Rainer Deike, und ich kann mich auch selber wirklich noch Ich kann mich noch daran entsinnen, wie ich zu Hause auf der Erde vorm Fernsehen lag, und ja, ich war zwar damals auch schon, ja, Journalist, aber eben noch nicht, also da ich war ja nicht vor Ort, da hab's halt auch nur mit staunenden Augen aus der Ferne gesehen und meine mich auch zu erinnern, dass ich danach noch selbst auf dem Tennisplatz gestiefelt bin, um irgendwie ein bisschen noch, nein, nicht Wimbledon nachzuspielen, aber ein bisschen Kraft oder irgendwie ein bisschen Spannung abzubauen, und es war einfach unglaublich.
Da muss man sich dann abreagieren, ja?
Also ich, ja.
Ja, das ist halt, also bei mir ist es natürlich nicht bei diesem Finale so gewesen, das heißt natürlich, aber es gab auch Tennisspiele, wo du gedacht hast, okay, jetzt muss ich raus, ich muss jetzt auch noch ein paar Bälle schlagen, es hilft ja nichts. Und das kann ich gut nachvollziehen. Was ich damals noch nicht so kapiert habe, Jörg, war, das war 85, also als Becker das erste Mal gewonnen hat gegen Kevin Curran dieses Finale, ich war 14, ja. Und Becker war nur 3 Jahre älter als ich. Und ist mir aber so erwachsen natürlich dann trotz allem schon vorgekommen. Und dann hieß es natürlich immer, ja, der erst 17-Jährige. Und ich denke mir, was wollt ihr eigentlich? Aber wenn man jetzt überlegt, als 17-Jähriger Wimbledon zu gewinnen, das ist eine Leistung, oder da muss so viel auf dich einprasseln. Ist er dann auch auf ihn eingeprasselt? Wie du damit klarkommst, ist für mich eigentlich unvorstellbar.
Naja, und ich will ja jetzt nicht sagen, ich meine, oder man könnte jetzt herkommen, man könnte jetzt natürlich ganz breit ansetzen, und wir haben ja auch die Diskussion, ob die Generation, überhaupt die Generation der heute, weiß ich nicht, jetzt vielleicht 15 bis 25 oder Jährigen oder überhaupt, die natürlich wie empfindlich und sich bei jeder Gelegenheit irgendwo verletzt, angeklagt oder bedrängt fühlen und so weiter. Jetzt rede ich aber auch vom Sport. Ich will es nicht jetzt weiter auf eine gesellschaftliche Ebene heben. Aber eins muss man mal klar machen den Leuten. Was hat das denn für diesen jungen 17-jährigen Leibner bedeutet? Diesen Sieg in Wimbledon. Vor allen Dingen unter den damals herrschenden Verhältnissen. Also wie gesagt, jetzt rede ich auch wieder, jetzt gucke ich in den Spiegel und rede davon, was war das damals für eine Presselandschaft in England und überhaupt. Ich meine, diese Leute haben Becker, vor allen Dingen, als er dann wiedergekommen ist nach London oder auch in den Wochen, bevor damals dann Wimbledon anfing, da wurde natürlich in seinem Privatleben rumgeforscht. Der ist von vorne bis hinten, von morgens bis abends von Paparazzi verfolgt worden, von Leuten, die irgendwas gesucht haben und natürlich auch damals gefunden haben, ne, weil Becker ja auch ein wilder, höher Typ war. Und dann weiß ich nicht, seine Frauengeschichten damals sind ja die Tochter des, glaube ich, monegassischen Polizeichefs da, Benedikt Cortin war das ja damals, glaube ich, hieß die Dame, gehabt. Und ja, meine Güte, was sind denn da für Geschichten gemacht worden? Er ist als Panzer bezeichnet worden, seine Spiele wurden als Kriegs, ja, das waren Kriegsgeschichten, wurden da ausgemalt. Also man kann sich das ja gar nicht vorstellen. Also ich stelle mir gerade wirklich jemand vor, aus dieser Generation der heutigen Tennisspieler, der mit genau diesem Szenario konfrontiert worden wäre, mit dieser Presselandschaft, mit diesem ganzen, sag ich mal, mit diesem Biotop sozusagen Tennis, was es damals gab. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob das jemand verkraften würde, diese Spielerinnen und Spieler heute überhaupt. Wahnsinn.
Ja, so unglaublich. Und dann auch diese Nervenstärke, die Becker natürlich als 17-Jähriger schon gehabt hat, dann ein Jahr später noch. Ja. Und dann diese drei Finale, die er hintereinander gespielt hat, 88 bis 90 gegen Stefan Edberg, da war damals mein Eindruck, Jörg, die werden noch ewig so weiterspielen. Und in Wahrheit hat nach 1990 weder Boris Becker noch Stefan Edberg nochmal Wimbledon gewonnen. Also Becker war 91 im Finale, Edberg hat es, wenn ich mal schnell überlege, nicht mehr ins Finale geschafft. Becker war dann nochmal im Finale gegen Sampras, 95, glaube ich.
Das stimmt.
Aber irgendwie war das auch dein Gefühl, die beiden, vor allen Dingen die beiden, werden sich's ewig ausspielen, aber es gibt eben kein ewig im Tennis. Außer jetzt, wo wir Djokovic, Nadal und Federer hatten.
Nein, wir wussten ja nicht, das ist ja der Punkt, wer hätte jetzt ahnen können, dass dann eben plötzlich ein auch ein 19-Jähriger, also mit Pete Sampras, ein Teenager, dann damals die Bühne betritt. Und natürlich eine so kaltschnäuzige Art hat und dann siebenmal einfach so in Wimbledon gewinnt, ne, wo vorher eben diese ganz großen Duelle, wo es hin und her ging, ne, und mal Becker, mal Edberg, dann Stich, und dann kommt Sampras und gewinnt es dann siebenmal, ne, und verliert ein einziges Mal 96. Wer hätte das gedacht? Ich hätte es natürlich, ich trotz allem hat Becker, da habe ich auch mit ihm das eine oder andere Mal drüber gesprochen. Natürlich hat er aus seiner Sicht zweimal mehr hätte er Wimbledon gewinnen müssen, das ist klar. Ne? Also der größte Sieg für ihn war 96, klar, eben der Bestätigung willen. Und wie gesagt, da war er auch erst gerade 18. Jetzt stell dir mal heute jemand vor, der mit 18 schon zweimal Wimbledon gewonnen hat. Und das Schmerzlichste waren halt natürlich die Edberg, gerade wo er jetzt 1990 aufgeholt hat, ne, von 0-2 auf 2-2 und eigentlich den sogenannten, ja, das Momentum gehabt hat und dann den fünften Satz eben doch verloren hat. Das wäre zumindest schon das vierte Mal gewesen. Und naja, so sehr er sich natürlich auch bemüht, das Ding gegen Stich klein zu reden, das war natürlich auch jetzt eigentlich, wäre auch sein Jahr nochmal gewesen. Dann wäre er bei 5 gewesen, aber gut, also er ist deswegen sicherlich heute auch nicht weniger glücklich oder unglücklich, aber klar, was natürlich, aus meiner Sicht natürlich, muss ich ganz ehrlich sagen, jetzt, klar, Wimbledon hat ein anderes Gewicht, aber dass Becker eben 10 Jahre nach dem ersten Sieg in Wimbledon nochmal die Australian Open gewinnen konnte. Ja. Und wir wissen alle, wie schwierig die Australian Open und dann eben natürlich schon der ältere Becker, da nochmal gewinnen kann zum Saisonanfang, wo du wirklich Schwierigkeiten hast, ne, und wie gesagt, man muss sich immer vor Augen führen, wer dann alles, wir reden jetzt eben nicht über einen Zweikampf für viele Jahre zwischen Federer und Nadal, sondern natürlich schon einige Leute sozusagen in der Mix gehabt, ne, Sampras, Agassi, Ivan Isevich und was weiß ich nicht alles, das ist für mich tatsächlich der größte Sieg gewesen in seinem Leben. Und ich weiß nicht, welche Rolle das zum Beispiel spielt. Man wird natürlich sehen, wie diese ganzen Privatgeschichten natürlich da verarbeitet werden. Und ja, ich weiß auch nicht, wo die Geschichte jetzt tatsächlich endet.
Naja, das kann ich dir schon sagen, Jörg. Also erhoff dir mal bitte nicht zu viel Tiefgang zum Ende hin, denn es soll angeblich bis 1987 nur gehen. Also 95 Australian Open ausgespart, Hartford war 87. Ja, vielleicht nehmen wir Hartford noch mit, aber auch das ist eher nicht zu erwarten.
Naja, also, 87 muss man natürlich auch sagen, für damalige Verhältnisse, das muss man sich eben auch, das kann man sich heute auch schwer vorstellen. Also das die Australian Open damals dann mit der Entlassung von Günter Bosch, das war natürlich eine Nachricht, die damals ungefähr so eingeschlagen hat, als wenn jetzt heute, ja.
Hansi Flick.
Nein, absolut. Absolut. Das ist keine Überhöhung. Das war, also, ich meine, Becker Bosch, das war Vater Sohn, das war aller ganz, ganz großes Kino und was weiß ich nicht alles. Und wenn man sich jetzt noch überlegt, das ist ja eigentlich auch noch eine Geschichte. Das ist wirklich auch noch mal eine Geschichte wert. Das ist was vielleicht sogar, naja, ob man ein Buch draus machen würde. Aber dass Becker und Bosch bis heute nie wieder praktisch irgendwie eine vernünftige Beziehung gefunden haben, dass man sich nicht irgendwie ausgesöhnt hat, dass Bosch jahrelang darauf gewartet hat, dass der Becker sich mal irgendwie bei ihm meldet oder irgendwas. Aber das ist jetzt, da ist der Becker so unglaublich stur oder sowas auch gewesen über die Jahre, das kann man sich gar nicht vorstellen. Also wie oft habe ich mich, ich habe sogar einmal in Wimbledon die beiden Wochen zusammen mit Günter Bosch, der damals Welt am Sonntag Kolumnist war, in einem Haus gewohnt und naja, wie oft hat man sich darüber unterhalten, ne? Was damals alles passiert ist und wie die Geschichte zwischen ihnen weitergegangen ist. Und naja, ich glaube allerdings, dass es eben zum 80. Geburtstag von Bosch, das ist jetzt, weiß ich nicht, wie viele Jahre her, da gab es dann einen öffentlichen Glückwunsch von Becker. Aber die Geschichte der beiden, das ist schon Wahnsinn, ne? Wie es eben über die paar Jahre, wie intensiv das war und wie lange danach Funkstille war, wenn man sich gar nicht miteinander geredet hat.
Aber war es nicht im Nachhinein betrachtet, Jörg, kann man nicht sagen, dass es aus sportlicher Sicht wahrscheinlich oder aus emanzipatorischer Sicht, wie auch immer, der richtige Schritt von Becker war. Nicht schön abgelaufen, aber beim Dominik ist ja das Gleiche. Also gut, ohne jetzt Team auf eine Stufe mit Becker zu stellen, um Gottes Willen. Aber irgendwann muss er sich von Günter Bresnik lösen und das ist auch unschön verlaufen.
Wie gesagt, bei Team kann ich es natürlich auch schwer einschätzen, wie wohl ich so, wenn man das eine oder andere hört, finde ich, ist es teilweise ungesund, die Entwicklung. Bei Becker muss man natürlich sich auch vorstellen, dass es ja immer diese komplizierte Dreierbeziehung Becker, Tierjag, Bosch gab. Hm. Naja, und Tierjag, da müssen wir jetzt nicht weiter drüber reden, der ist für sicherlich vieles bekannt, aber nicht für irgendwelche Sentimentalitäten. Man muss davon ausgehen, auch wenn Becker das oft selbst natürlich gesagt hat, dass es seine Entscheidung war, aber dass Tierjag irgendwann gesagt hat, okay, jetzt ist hier Vater, Sohn, man ist bis zu einem bestimmten Punkt gekommen und jetzt muss es weitergehen. Wie der Lauf der Dinge so ist, 4 Jahre später hat Becker sich dann gedacht, ach Gott, naja, jetzt ist vielleicht auch die Geschichte mit Tierjag irgendwo an ihrem Punkt angekommen und da muss man auch ehrlicherweise sagen, na gut, mein Punkt ist hier ganz klar, es gab nie einen besseren für Becker als Tierjag, also vorher und nachher. Selbst Meyer Wölden, der natürlich andere Geschäfte angebahnt hat, ne, der den Grand Slam Cup mit Becker so als Führungsfigur etabliert hat, die waren ja beide auf ihre Art gut. Ne? Und ganz ehrlich, da muss man dem Becker natürlich sagen, meine Güte, hättest du nur annähernd so gute Leute gehabt wie die beiden, also Tierjag und Meyer Wölden danach, nochmal, weiß ich, so 10 Jahre vielleicht, würde auch manches anders aussehen, natürlich.
Ja, und aber ich glaube, und das ist der Abschluss zu Becker, ich glaube, der Kontakt und die Beziehung zu Jan Tierjag, die ist in Ordnung, wenn ich es richtig interpretiere, oder?
Das ist so, dass der Respekt, der ist da und eins für mich ist auch klar, dass Becker natürlich weiß, dass er, wenn er, aber das hat ihm so einen Stolz oder auch was ich nicht erlaubt, Der hätte natürlich hergehen können, als er 99 dann aufgehört hatte und sein eigenes Ding, wie Boris Becker und Co. oder was auch immer, mit diversen Leuten, naja, die den Aufgaben dann doch nicht immer gewachsen waren, etabliert hat, wäre da hingegangen und gesagt, Jon, sag mal, erklär mir doch mal dies und das oder können wir da partnerschaftlich was aufziehen und so. Ja, meine Güte, was wäre ihm da nicht alles erspart geblieben?
Ja. Ich habe eine Frage noch zum aktuellen Geschehen. Wie gesagt, ab heute, Donnerstag, geht diese Exhibition in Abu Dhabi los. Zu den Aussichten von Dominic Thiem kann man eh nichts sagen. Aber dieses interessante Gespann, Jan de Witt, apropos Halle Westfalen, wo du dich ja gut auskennst, Jan de Witt kennst du selbstverständlich auch gut, und ja. Andy Murray, es ist im Moment noch auf Probebasis. Ich finde es gut, weil ich mag Murray, ich mag Jan de Witt. Hat dich das überrascht? Wie siehst du da die Prognose? Die Perspektive für dieses Duo vielmehr.
Puh. Naja, bei den vielen Wechseleien, die es heute im Tennis gibt, kann man ja keine Langfristprognose irgendwie stellen. Grundsätzlich ist Jan de Witt eine ausgezeichnete Wahl, denke ich. Man weiß schlichtweg, was man an ihm hat und ja, welche Rolle er jetzt in diesem Stadium von Murrays Karriere spielen kann, das ist natürlich die Frage, ne? Also was soll er rauskitzeln? Ich meine, er, wie gesagt, wir wissen alle, er muss ihm das Tennisspiel nicht mehr beibringen. Ne? Motiviert ist Murray eigentlich immer, wenn er auf dem Platz ist. Naja, also da bin ich jetzt selbst gespannt und wie gesagt, wir haben ja gesehen jetzt schon, Murray hat sich in Stuttgart getragen fürs Turnier im Sommer. Wer weiß, wo er noch auftaucht in der Rasensaison. Und das wird man sehen. Aber generell glaube ich jetzt nicht, dass würde Murray jetzt jemanden wie Jan de Witt nach einer in Anführungszeichen Probezeit sozusagen wieder vor die Tür setzen oder sagen, naja, das hat mir jetzt nichts gebracht. Das wäre ja eigentlich auch verrückt. Also da müsste man ja eigentlich schon auch von Murrays Seite her einen längeren Horizont haben. Und naja, also da bin ich auch gespannt. Ich denke, wir haben ja gesehen, auch in dem europäischen Hallenherbst jetzt, dass Murray auch deutlich jüngeren Kollegen erhebliche Schwierigkeiten machen kann, die das möglicherweise auch nicht für möglich gehalten haben, ne? dass sie plötzlich gegen Murray verlieren würden. Und naja, also man wird es sehen, man muss mal durchgucken, wie hält der Körper bei ihm durch und ist das dann vielleicht doch das letzte Hurra oder naja. Wir haben ja sowieso, also ich will es nicht allzu sehr ausufern, aber ich glaube, wir haben natürlich nächstes Jahr schon ein sehr, sehr wichtiges Jahr, wo eben Dinge, die sich über die letzten Jahre jetzt einfach angebahnt haben, sich auch vollziehen werden. Also da reden wir jetzt natürlich über Roger Federer, aber da weiß ich auch nicht, ob Nadal den Anlauf zwar nehmen wird, aber wie wird es ihm dann gesundheitlich gehen, wird er dann tatsächlich vielleicht auch sagen, das war's. Naja, also das ist schon dann jetzt eine Saison, die uns daneben wahrscheinlich in Erinnerung bleiben wird.
Das ist meine Aussicht. Jetzt schon eine Saison, die uns in Erinnerung bleiben wird. Jörg, ich danke dir ganz, ganz herzlich. Falls wir uns nicht mehr hören, an dieser Stelle offiziell wünsche ich dir frohe Weihnachten. Ja. Ich frage dich jetzt schon, was wird es zu Weihnachten zum Essen geben? Ich weiß, nächste Woche ist eigentlich erst unsere letzte Big Show, aber möglicherweise wird Jörg da nicht dabei sein. Jörg, was bringt der Weihnachtstisch? Und zwar nicht die Geschenke, sondern das Kulinarische.
Bratwurst, Gans und die üblichen Schweinereien.
Okay, gut.
Ja, gut. Es ist ja, im Übrigen, das ist ja, wenn ich jetzt, naja gut, so dran denke, früher war das schon, waren diese Tage oft schon damit verbunden, dass man sich über seine
Australienreise gemacht hat.
Ja, Reise, die hat ja oft auch schon Weihnachten in den letzten Tagen dann mit Richtung Perth oder so. Oder auch, naja, man mag sich ja kaum auszusprechen, nach Katar und dann nach Australien begonnen. Und naja, die Dinge haben sich geändert und naja, schauen wir mal. was das nächste Jahr uns allen bringen wird, nicht nur im Tennis.
Ja, möglicherweise gibt es die Big Show 540. Nein, die gibt es noch in diesem Jahr, aber 541 im kommenden Jahr. Das ist nicht ausgeschlossen. Danke dir, Jörg, das war's für diese Woche. Wir hören uns wieder am nächsten Donnerstag.
Das war die Big Show auf sportradio360.de. Folgen Sie uns auf Twitter, klicken Sie den Gefällt mir-Button auf unserer Facebook-Seite und abonnieren Sie uns via RSS-Feed oder auf iTunes. Die nächste Ausgabe der Big Show gibt es am kommenden Donnerstag. Bis dahin sollten Sie die Zeit nutzen und die weiteren Angebote auf sportradio360.de wahrnehmen. Play Ball!
Da ist gar nichts toll!